Hallo zusammen aus dem Enjoy Your Bike Podcast Studio. Wir sind wieder hier, Ingo Quendler, und neben mir sitzt Dan Miesen.
Hallo wieder mal.
Heute mit einer, ja, wird wahrscheinlich eine ganz kurze Folge, wie immer. Es geht ums Thema, Hauptthema wird das Thema Indoor-Training sein, insbesondere Fahrrad-Indoor-Training und ja, mit der Technik, die man dazu braucht, mit mit dem inneren Schweinehund, mit Software, mit Zwift und so weiter. Ich habe da sehr, sehr viel zu aufgeschrieben, sehr umfangreich. Das ist auch die passende Jahreszeit, glaube ich, jetzt.
Wir sollen ja im Vorfeld sagen, teilt euch den Podcast ein und nicht zum Schluss.
Genau.
Das könnte vielleicht länger als 10 Minuten gehen.
Genau, und Regenwetter kommt gerade und die nächsten Tage sieht es auch nicht besser aus. Also es passt auch, zumindest hier in Niedersachsen jetzt momentan. Haben wir dann natürlich noch ein paar andere Themen, die wir ansprechen wollen.
Bisschen Feedback wie immer.
Bisschen Feedback, bisschen Komoot und ein bisschen Open Wide. Und von der letzten Folge, Jeroboam-Folge, da verlinke ich nur ganz kurz, da gibt es jetzt auch die erste Fotogalerie von 3T. Das Video habe ich noch nicht gefunden, aber die Fotos immerhin schon mal.
Ja.
Sind so ganz schöne Eindrücke. Das verlinke ich jetzt zumindest mal in den Shownotes, was die letzte Folge anging. Dann am Wochenende bin ich endlich meinen Open Wide das erste Mal gefahren. Haben wir auch ein Video gedreht. Dadurch, dass jetzt ungefähr so 20 Videos auf meiner Festplatte stehen, die noch nicht geschnitten sind, kann das sein, dass das noch 1-2 Wochen dauert, bis wir das hochladen können.
Aber wir können ja ein bisschen verraten.
Genau, genau. Also weil das Open Wide, wer mir bei Instagram folgt, hat sowieso schon gesehen. So ein bisschen in Kurkuma-Gelb.
Ja.
Und ja, da muss ich dir nochmal danken, ne? Also jetzt, wo ich das Rad habe und es wirklich gut aussieht, zumindest für meinen Geschmack, vielen Dank.
Die erste Idee war nämlich, du wolltest es weiß machen.
Genau, weiß-gräulich hatte ich erst so die Idee.
Wie diese Limited Envy Edition, die dir gut gefallen hat.
Dann sonst fahre ich ja eigentlich fast immer nur schwarz. Das heißt, dieses ist ein kompletter krasser Gegensatz und sehr gewagt für mich, dann so eine Farbe zu fahren. Und du hattest die im Urlaub entdeckt, glaube ich, ne?
Genau, an der Spitze in Grenen, wo die Nordsee und die Ostsee sich treffen, da war ich, habe ich einen Ausflug gemacht und auf dem Parkplatz stand so ein VW-Bus in diesem Kurkuma-Gelb. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es Kurkuma-Gelb ist. Und jetzt sieht man diese Farbe natürlich wie immer.
Wenn man also
so eine Farbe im Auge hat, dann sieht man die überall
das
auf der
krass,
Straße.
Ne?
Aber damals habe
ich
die,
gesehen, ne?
hab ich die nie wahrgenommen. Und dann bin ich, das war ein deutsches Kennzeichen, dann bin ich da hingegangen zu dem Fahrer und habe gesagt, Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ist das eine Original-VW-Farbe oder haben Sie sich das so lackieren lassen? Er sagte, ja, Sie sind nicht der Erste, der heute fragt. Also weil es auch wirklich so prominenter stand und so im Sonnenlicht geschimmert hat. Meinte, nein, ist eine ganz normale VW-Farbe, heißt Kurkuma-Gelb. Und dann hatte ich das fotografiert und habe sie aus dem Urlaub geschickt und sagte, jetzt weiß ich, was du für eine Farbe nehmen solltest.
Ja,
richtig krass.
Na und ich bin, Gold ist natürlich, es ist ja so ein leichter Goldton und Gold ist immer schwierig. Ne? Die haben es, finde ich, beim Cervelo Asfero gut hinbekommen, wo ich sage,
das ist ja eher so olivgrün, olivdunegrün, nicht richtig Gold.
Nee, das sieht man auf den Fotos vielleicht, ja, aber es geht in Richtung Goldener. Also es ist schon ein leicht goldener Touch, aber man kann es schwer sagen.
Also das ist ja auch das, wenn die Leute hier sind und sich die Farbe angucken und dann sagen die auch ganz oft, wow, es ist viel besser als in dem Video. Also wenn
genau.
Dann merkt man halt, dass es doch noch wichtig ist, dass Farbe muss man live sehen.
Also ihr könnt mal darauf achten, die fahren auch manchmal jetzt als Golf und glaube, der abfährt auch manchmal so
rum.
Ich
habe auch Crafter, glaube ich, Nutzfahrzeuge sogar schon gesehen in der Farbe. Passat auch.
Und die ist jetzt aber schon wieder weg vom Markt. Also ich habe, das ist jetzt, momentan sieht man sie noch, aber wir hatten hier einen Kunden, der bei VW arbeitet, die gibt es gar nicht mehr. Jetzt
aber
zumindest beim T6.1 oder so kann man sie zum Beispiel gar nicht mehr auswählen. Und die war dann in Realität wirklich cool, weil da ist so ein leichter Metallic-Glanz drin. Es ist, geht in Richtung Gold, ist aber nicht Gold, was ich cool finde.
Ich finde den Namen Kurkuma einfach super passend für den Farbton.
Ja. Kurkuma halt, genau, stimmt.
Also der Name ist auch Programm.
Ja.
Es heißt ja auch nicht Gold, sondern Kurkuma.
Und dann war es ja tatsächlich neben meiner ganz kurzen Probefahrt im Deister auf dem zu kleinen Rahmen jetzt auch meine erste Ausfahrt, die ich gemacht habe.
Mhm.
Und alle, die jetzt hier im Podcast schon länger dabei sind oder mich kennen, die wissen halt auch, da war mal ein Mountainbike, ein schönes S-Works sogar Mountainbike, was ich verkauft habe, um dann zu sagen, naja, das, was ich mit dem Mountainbike mache, kann ich auch mit so einem White machen, weil ich eben nicht die Downhill-Fraktion bin und nicht so wirklich ins Risikolimit reingehe. Und dann die Ausfahrt gemacht und sofort gewusst, alles richtig gemacht. Also zumindest für mich persönlich alles richtig gemacht. Das ist für mich das perfekte Bike, um im Dice da durch den Matsch zu fahren. Die Trails, die wir da fahren, da sind ja auch so kleine Single-Trails. Das ist natürlich nicht bergab mit Felsen und Springen und sonst wie, aber das sind zumindest auch Single-Trail, bedeutet eng irgendwo durchzufahren, sehr wendig das Rad.
Also ich habe es ja auch gesehen, es passt genau für das, wie du fährst. Ich hatte das ja auch schon mal gesagt, wenn das Vorderrad nicht abhebt, dass man da ein bisschen Sprünge macht oder ein paar Treppenstufen runterfährt, dann muss man die Federgabel vorne auch wirklich nicht zwingend haben. Und was bei dem Rad hervorsticht, ist die Übersetzung. Du hast jetzt fast die gleiche Übersetzung, wie du beim Mountainbike hattest.
Genau.
Das ist A, ein wichtiger Punkt, dass man halt keine Gänge hat, also dass man alle Gänge hat, um die Berge da hochzufahren, auch so 20% halt locker zu fahren. Und das Zweite ist, wir haben jetzt, und das ist noch krasser für mich als für dich, wir haben noch breitere Reifen mit den 2,35 Zoll breiten Reifen, als wir auf den Mountainbike mit 2,1 Zoll hatten.
Ja, ja.
Und da bin ja so ein Traktionsjunkie, das gefällt mir auch wirklich gut. Und ich freue mich jetzt eigentlich auf den kommenden Winter, bin so ein bisschen, mir steht noch eine Knie-OP vor, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen blöd sein jetzt. Und dann freue ich mich eigentlich auf den Winter, wo wir dann zumindest nicht nur Indoor machen, unser Hauptthema von heute, sondern wo wir dann trotzdem auch nochmal im Schlamm, im Dreck, im Regen auch sagen, ja, wir nehmen aber trotzdem auch nochmal eine Outdoor-Session mit.
Ja, ja, das ist so, wir haben, das erzähle ich später nochmal, wenn es darum geht, warum Indoor versus Outdoor, da habe ich ein kleines Thema, da erzähle ich mal, wie das die letzten Jahre bei mir so war und wie das auch gut war und wie es letztes Jahr anders war. Und ja, also zum Setup, das ist eine Eagle-Schaltung bei mir hinten, 10 bis 50er Kassette, also die Mountainbike-Schaltung, elektronisch, vorne mit Force geschaltet, habt ihr in vielen Videos, also bei den 3T-Rädern, die wir jetzt hochgeladen haben, da hat man das schon gesehen. Ich habe ein 44er Blatt vorne, da bin ich aber tatsächlich im Überlegen, jetzt ein 42er, das da nochmal zu switchen, weil ich bin relativ oft berghoch mit einer hohen Kadenz gefahren, also auch wenn es so 10-15% waren, wo ich gedacht habe, da war ich schon auf dem großen Ritzel, habe mich gefreut, da würde ich nochmal einfach zwei Zähne runtergehen.
Dann können wir durchtauschen. Ich habe jetzt 42, dann bekommst du meins.
Du testest mal meins. 40er.
Genau.
Nee, ich nehme den. Ach, du nimmst einen 40er dann?
Ja, ich hatte schon geguckt, ob es sogar einen 38er gibt, aber habe ich jetzt nicht gefunden.
Okay. Weil ich würde jetzt nämlich auch als nächsten Schritt das 40er, ist auch gut, weil es kann sein, dass ich ja dann sage, ja, 42, vielleicht probiere ich mal einen 40er. Dann brauche ich jetzt nicht, dann verschleißen
wir das. Also wir tauschen es halt einfach durch.
Genau. Und das war eine Sache, dann hatte ich 1,9 Bar auf die Reifen gepumpt, da habe ich unterwegs dann nochmal Luft abgelassen, weil die Reifen, und das war auch wirklich gut, weil ich gemerkt habe, die Reifen waren zu pralle aufgefüllt, dadurch, dass die so breit sind, brauchen die halt wenig Luftdruck. Und ich werde wahrscheinlich noch weiter runtergehen, mal versuchen, ich schätze mal, dass ich dann bei 1,7 war oder so, da habe ich schon gemerkt, es rollt weicher ab. Und das, was man schon gemerkt hat, dann war auch diese ruppigen Stellen, die man im Deister fährt, man hat genug Komfort. Ne? Also es ist durch diese dicken Reifen, die federn so viel weg. Und da werde ich mich jetzt langsam rantasten, vielleicht mal 1,5 fahren, gucken, wie das ist. Wir
können auch noch viele Videos dann machen, wenn wir am Wochenende auf Tour gehen, dann lassen wir die Kamera Vlog-mäßig einfach mal ein bisschen mitlaufen. Ja. Der Olaf, der letztes Mal hier im Podcast war, ist dabei.
Ja, genau.
Das heißt, das Trio ist unzerstörbar.
Ja. Nee, und das Video dazu, kleines Video habe ich gedreht, und zwar wirklich von A bis Z, wie ich den Rahmen ausgepackt habe und wirklich live ausgepackt habe, ohne ihn vorher je gesehen zu haben.
Ich habe den Preview schon gesehen.
Und dann geht es weiter, wie wir oben in der Werkstatt sind. Dann habe ich mal die ganzen Teile drapiert und erzählt, was ich wie, warum anbaue. Das wird, glaube ich, ein ganz interessantes Ding, auch für andere Kunden, die überhaupt generell sich darum, ja, denen, die das erstens interessiert, so eine Wunschfarbe zu nehmen, wie man da zu der Entscheidung kommt und so weiter, dann welche Teile nehme ich und so weiter.
War eine schöne Auswahl.
War toll. Also das wird, da werde ich, glaube ich, viele Kilometer mit abreißen diesen Winter.
Ja, freuen wir uns drauf.
Gut, dann kommen wir mal zum Thema Komoot, weil wir ja nun hier Komoot-Fans sind und das auch immer nutzen. Ja. Und Komoot hat jetzt ein Premium-Abo neu im Sortiment, sagen wir mal so. Das Schöne an Komoot war ja immer, dass man einmal 30 Euro bezahlt hat, das Kartenmaterial bekommen hat und danach konnte man den Dienst unendlich lang nutzen. Das heißt wirklich Lifetime und das ist auch weiterhin so für alle, die diesen Premium, ja, dieses Kartenmaterial einmal gekauft haben. Also das war das Premium vor, jetzt dieses Abo-Modell. Abo-Modell, ne? Software-Abo-Modell, das ist jetzt ja so, dass bei Adobe, wenn man Photoshop kauft, wenn man irgendeine App runterlädt, wenn man Strava oder Zwift benutzt, man zahlt halt monatlich momentan.
Ja.
Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist aus Kundensicht, wo man sagt, ja, so ein Blödsinn, ich will doch einmal eine Software kaufen und will die benutzen und möchte nur einmal dafür bezahlen. Und das ist auch wirklich was, wo ich mich anfangs auch immer drüber geärgert habe, dass ich gesagt habe, wieso? Ich kaufe doch jetzt ein Stück Software. Warum soll ich da mehr jedes Mal wieder neu bezahlen? Nutze ich die halt, ne? Bis sie alt ist und bis sie halt nicht mehr geht. Und genau das ist das Problem. Mittlerweile habe ich ein bisschen Verständnis dafür, dass die Softwarefirmen das machen, weil die müssen ja auch irgendwie leben und damit eine Software weiterentwickelt wird mit neuen Funktionen und so weiter, müssen die halt monatlichen Einkommen haben. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Die müssen halt monatlich ein Einkommen haben und das über das Abo-Modell kriegen sie halt monatlich, sagen wir mal, 5 oder 6 Euro jetzt hier bei Komoot, das kostet 60 Euro im Jahr. Das heißt, da bist du bei 5 Euro im Monat. Die kriegen sie halt jetzt monatlich rein und können damit kalkulieren, ihre Entwickler bezahlen und neue Funktionen einpflegen.
Das ist gerade vielleicht falsch durchgekommen. Du musst das nicht machen mit diesem Monat.
Nee, genau. Man muss es nicht bezahlen. Man kann es so weiter benutzen. Es gibt eine Free. Es gibt, glaube ich, diese 30-Euro-Geschichte, so wie es gibt. Und es gibt optional das. Genau. Das ist so wie bei Strava. Man kann,
also
muss
nicht, dass die Zuhörer jetzt geschockt sind und sagen, wow, vorher
musste
ich das doch nicht bezahlen. Da können wir ja nochmal drauf eingehen gleich.
Ja. Mhm. Was hältst du von diesen Subscription-Modell? Bist du da eher der Typ, der sagt, ich will einmal bezahlen und dann gehört es mir? Oder kannst du das generell jetzt, unabhängig von Komoot, auf die einzelnen Komoot-Funktionen gehen wir gleich ein?
Ja, also ich bin wirklich der Freund von einmal bezahlen und lieber einen Euro mehr bezahlen und dann bitte lass mich in Ruhe. Fand am Anfang das ganz wichtig, als ich Strava intensiv genutzt habe, dass ich das auch als Premium-Paket, damals hieß das noch Premium, oder hieß das Premium?
Ja, jetzt Premium, heißt das ja heute Summit. Ja.
Als Beispiel. Und jetzt, wo ich das kaum noch nutze, habe ich das wieder abbestellt, weil ich das wird immer mehr und immer mehr. Ich habe dann da einen Account und da ein Abo und hier ein Abo. Und Adobe kostet jetzt auch irgendwie 50 Tacken im Monat, ne? Nur Photoshop und diese ganzen Sachen, das wird ein bisschen viel. Und Zwift kostet 15 Euro, Bcool kostet 8, Fullgas 6 und dann, wenn jetzt auch noch, auch wenn es nur 5 Euro im Monat sind für Komoot, es wird mir alles ein bisschen viel und es geht auch gar nicht darum, ob ich mir das leisten kann. Ich will mir das alles gar nicht leisten, weil ich binde mir immer, ach, da musst du noch dran denken und da musst du noch dran denken. Das ist ja wie, die Kinder machen jetzt den Sport für ein Jahr, du hast so eine 3-Jahres-Mitgliedschaft abgeschlossen und dann nach einem halben Jahr sagen die, jetzt machen wir was anderes. Mir wäre es lieber, man würde jetzt sagen, pass auf, dann zahlst, ich verstehe das aber mit dem, wie du es erklärt hast, aber mir wäre es lieber, Komoot kostet 200 Euro und dann hast du für 10 Jahre Ruhe.
Ja, aber das Problem ist, durch diese ganze App-Store-Geschichte, wo so eine App dann nur noch ein Euro oder nur noch free sein darf.
Da kann man nicht 200, zahlt keiner. Das ist völlig utopisch.
Da ist natürlich die Hürde zu groß. Ne? Und mit diesem Trick des Abo-Modells kriegen sie es halt hin, dass sie die 200 Euro dann über die 4 Jahre doch einnehmen, ne? Oder 3 Jahre.
Also es sind da so 2 Herzen in mir. Ich finde Komoot spitze. Also deswegen empfehlen wir das ja auch immer hier und wir sind mit denen ja gar nicht geschäftlich verbunden. Ich finde das richtig, richtig gut und nutze das sehr, sehr gerne. Finde die damaligen 30 Euro, um alle Karten freizuschalten, super fair. Habe ich auch all meinen Freunden und auch Kunden und auch hier im Podcast haben wir das rumgetönt, dass wir das wirklich super finden vom Preis, super fair finden. Und ich glaube, auch viele sind da aufgesprungen, weil wir das auch so herzlich erzählt haben. Und wenn die wissen, dass wir mit denen nicht geschäftlich verbunden sind. Aber das ist nicht was, wo ich mich wohlfühle einfach und das mache ich. Also die Frage wird ja dann kommen, wirst du es machen denn? Mach's nicht.
Wir müssen erstmal die Funktion, was man überhaupt kriegt fürs Geld. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dieses Modell mit den einmal 30 Euro, da habe ich schon lange, also wirklich schon Jahre, wo ich immer dachte, naja, reicht denen das? Ne, reicht denen das, um zu überleben? Ne? Und dann sitzen wir da als Community und sitzen hier und sagen, ach, die Karten sind nicht so, wie wir es gerne hätten. Oder,
nein.
Oder die Funktionen sind nicht so, wie es hätten. Und dann reicht aber denen das Geld nicht, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen.
Das müssen wir aber klarstellen. Die Karten von Komoot, ich fand das immer gut und nicht, dass irgendwas Falsches jetzt durchsickert, wie du sagst. Es war eben in der Plattform OpenStreetMap, die ich auch gut finde. Und ja, selber in der Bredouille bin, ich muss ja auch was liefern. Also das ist vielleicht falsch jetzt, wie du es darstellst. Nee,
das war jetzt eine allgemeine Aussage. Oh, also wir sind ja zufrieden damit. Und dann, es ist aber so, dass eine Software-Community, egal bei welcher Software, man hat ja doch ein forderndes, oder viele Menschen haben dann so ein forderndes Ding und sagen, ja, warum gibt es die und die Funktion nicht? Komoot macht die, also jetzt... Bei Komoot fehlt mir nichts. Ne? Das werden wir auch gleich rausstellen. Das, was da jetzt kommt, sind nicht Sachen, die ich unbedingt brauche. Aber es gibt Software, wo dann doch so diese fordernde Haltung, ja, warum machen die und die Funktionen nicht rein und so weiter, aber möglichst nichts dafür bezahlen. Und das ist immer so dieses, wo man mal ein bisschen drüber selbst reflektieren muss und sagen muss, okay, ich möchte, dass in der Software vielleicht neue Funktionen reinkommen. Und das ist heutzutage wirklich nur noch realisierbar und Entwickler kosten Schweinegeld.
Klar.
Wirklich, um da die Software weiterzuentwickeln, muss man so ein Modell machen. Und das muss ich Komoot zugute halten jetzt. Das Premium-Modell schränkt die Software nicht ein in dem, was wir jetzt damit machen können. Und wir waren bis gestern, bis es dieses Premium-Modell war, komplett zufrieden mit den Funktionen, die wir hatten bei Komoot. Also und wir können jetzt mal die Sachen durchgehen, die es jetzt für 60 Euro im Jahr gibt. Gerne. Es gibt einen sogenannten Mehrtagesplaner. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, also ich bin kein Komoot-Premium-Mitglied, das heißt, ich konnte die Funktion noch nicht ausprobieren. Ich lese das jetzt einfach nur ab, so wie ich es verstanden habe und habe so ein paar Videos dazu geguckt. Mhm. Man plant eine Strecke von A nach B, sagen wir mal von Süditalien bis nach Dänemark, gibt eine Anzahl Tage ein und dann spuckt Komoot sozusagen eine fertige Tour aus und teilt das automatisch in 5 Tage ein, sagt dir genau, wie viele Kilometer du pro Tag fahren musst und so weiter. Ist eigentlich eine ganz coole, nette Funktion, finde ich.
Finde ich super, weil dann hast du im Prinzip sowas wie Italien-Tour als ein File gespeichert. Und das machen sie in der Premium-Version schon bei 6,5 Stunden. Planst du etwas, was länger als 6,5 Stunden ist, schlägt dir die Software schon vor, das auf 2 Tage zu verteilen. Ja.
Also das, jetzt muss ich aber, bevor ich weitermache, was ich nicht, bei Komoot, gibt es denn diese 30 Euro Variante überhaupt noch oder muss man jetzt Premium-Kunde werden, wenn man die 30 Euro noch nie bezahlt hat?
Ich habe das so verstanden, dass es die normale Version immer noch gibt.
Preise. Jetzt registriere dich für eine Region.
Ja, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so.
Einzelregion 3,99 Euro. Region, doch, das Komplettpaket
gibt es noch. Komplettpaket 29,99 Euro.
Verstanden, okay. Nicht, dass wir jetzt was Falsches sagen, ne? sorry.
Aber es wäre mein Wunsch, vielleicht wirklich mal die Leute von Komoot einzuladen, weil ich das auch wirklich, ich mag diese Software.
Genau. Und die können ja auch dann nochmal darüber erzählen, was die Entscheidung jetzt war.
Gerne.
Ne? Und ich glaube tatsächlich, sie müssen solche neuen Funktionen finanzieren über sowas. Ne? Das ist ganz klar. Also dieser Mehrtagesplaner, der ist interessant, ist jetzt aber für mich kein Abo-Grund, weil den brauchte ich bisher noch nie. Und wenn ich ihn brauche, das ist halt die große Frage, ob man denn für einen Monat oder für ein Jahr mal das subscribt und danach wieder loslässt.
Ja, ich vergesse das aber zu kündigen. Ich bin so ein klassisches Abo-Fallen.
Weil das ist eine ganz witzige Funktion, kriegt man aber sicherlich auch so hin. Und wir als erfahrene Planer, wir planen das wahrscheinlich sowieso und sagen, naja, wir gucken jetzt mal, wie lang die ganze Strecke ist, teilen uns das selber so ein bisschen ein, gucken noch nach den Höhenmetern und so weiter. Dann gibt es die Collections. Das finde ich ganz witzig, dass man seine geplanten Strecken einfach ja, in Ordner verteilen kann. Ne? Sagt hier La Palma, Mallorca und sonst wie.
Ist relativ cool, wenn du sehr, sehr viel hast,
ja,
dass du das gut wegsortieren kannst. Das ist Dänemark, das ist La Palma, das ist Mallorca.
Ja, ein kleiner Nachteil ist, oder ich habe gedacht, das wäre schon für mich so ein Punkt gewesen.
Also den finde ich schon nicht schlecht
mit den Collections. Genau.
Wo ich
auch dachte, und wenn das dann noch mit Wahoo, mit der Verbindung mit dem Wahoo Bolt so gegangen wäre, so nach dem Motto, ja, alles, was ich in den Ordner Wahoo packe, sehe ich dann auch auf meinem Wahoo. Dann hätte ich es gemacht, aber da stand tatsächlich, war irgendwo auch ein Foreneintrag bei Komoot, wo auch immer ich das gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr. Das geht wohl momentan nicht, aber das liegt wohl an Wahoo, dass Wahoo da diese Schnittstelle nicht entsprechend definieren konnte. Was ich natürlich auch nicht ausprobieren konnte, was für mich immer ein wichtiges Feature ist, dass ich, wenn ich jetzt eine Tour geplant habe, dass ich die auch in drei Ordnern verlinken kann. Ne? Nicht, dass sie immer nur im einen liegt. Ob das jetzt Label, also das sind sogenannte Labels sind oder wirklich dann immer nur ein Ordner, eine Fahrt, weiß ich nicht. Müsste man dann mal testen. Tourwetter, auch eine interessante Funktion. Das heißt, du planst eine Tour, guckst morgens in deine App rein und siehst genau, aha, da ist jetzt alles trocken und wenn ich da oben am Timmelsjoch bin, wird es wahrscheinlich regnen und so weiter. Man weiß, von wo der Wind kommt. Das heißt, du siehst, wo du langfährst und siehst, ah, da kommt der Wind aus der Richtung. Habe ich bisher mit einer anderen App gelöst oder mal reingeguckt. Also es gibt so Apps, wo man das auch machen kann. Auch eine schöne Funktion. Also muss man schon sagen. Ist jetzt,
jetzt kommt die
auch schon Funktion. Was, wo man sagt, naja. Okay. Also es ist schon so, also ich abonniere es nicht, aber es ist so, wo ich sage, es sind viele kleine Funktionen, wo ich sage, okay, die sind nicht doof. Dann spezielle Karten gibt es noch, das habe ich nur so halb verstanden. Das heißt, es gibt ein Wanderwegenetz, Fernfahrradwegenetz, Trails mit Schwierigkeitsgrad, die werden in Rot angezeigt.
Was finde ich eigentlich die Funktion, wenn das denn wirklich so funktioniert, finde ich die Spitze.
Ja, also du siehst dann sofort.
Für den Mountainbiker ist das wirklich genau. Eine Verbesserung.
Und du siehst halt genau, was ein Wanderweg ist, was ein Radweg ist und so weiter. Ja, das Kartenmaterial so basiert ja weiterhin auf OpenStreetMap. Das heißt, man verliert nichts als jemand, der das nicht hat, aber du hast nicht die Markierung, was jetzt ein Wanderweg ist und sowas. Das heißt, da steckt wahrscheinlich auch ein bisschen Arbeit drin, das zu pflegen.
Gigantisch viel Arbeit, würde ich tippen. Trails mit Schwierigkeitsgrad zu markieren.
Ja. Und dann kommt der nächste Punkt, den sie als ja fast am wenigsten bewerben, ist tatsächlich noch so eine Fahrradversicherung. Und die im zusammen mit AXA. Das heißt, du hast eine Versicherung, Reparaturdienst. Das heißt, du hast machst irgendwie eine mehrtägige Tour oder sonst was, du kriegst einen Reparaturdienst. Das ist meine Frage, wie schnell kommen die dann, um was zu reparieren? Wenn nicht repariert werden kann, eine Übernachtung, falls Reparatur nicht will. Ersatzfahrrad bis zu 350 Euro pro Woche. 50 Kilometer Servicetransport zu deinem Ziel. Diebstahl bis 1500 Euro, wenn du mehr als 100 Kilometer, also die Voraussetzung ist, dass es nicht bei dir zu Hause geklaut wird oder in der Nähe von dir zu Hause. Mhm. Das heißt, diese Arbeitswege fallen weg.
Ja, bis jetzt kein Punkt, den ich...
Bergungskostenübernahme, Helikopterrettungsmannschaft bis 15.000 Euro. Du stürzt irgendwo in den Bergen und die müssen dich per Hubschrauber abholen.
Ja.
Krankenrücktransport bei Unfall. Stand explizit bei Unfall, also nicht bei Krankheit, sondern du hast
bis einen Unfall. Bis 150.000 Euro.
150.000 Euro, dass sie dich nach Hause fliegen. Ja, du kennst dich mehr aus mit Versicherung. Das ist so eine Art...
Ich kann nicht mehr aus.
So eine Reiseunfallversicherung, würde ich mal sagen, ist das eine und ein bisschen Fahrrad, ne?
Also ich habe jetzt für diese Krankensache, habe ich jetzt so ein ADAC-Ding, so eine Mitgliedschaft, die mich im Fall zurückbringt.
Aber auch bei Krankheit, nicht nur bei Unfall, ne?
Genau.
Ja.
Und Bergungskostenübernahme, da bin ich momentan außen vor, das weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwas habe.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob 15.000 Euro nicht ein bisschen wenig sind, wenn da so ein Helikopter irgendwie kommen müsste.
Na, das kann ich dir auch nicht sagen.
Ich habe mal gehört, als ich die Alpenüberquerung gemacht habe, zu Fuß allerdings, aber ich möchte nicht hier Blödsinn verbreiten, den ich nicht genau weiß. Ihr könnt das gerne gerade rücken hier in den Kommentaren. Wenn du in diesem Alpenverein bist, wo du dann auch eine Vergünstigung auf diesen Berghütten kriegst, ich glaube, da hast du auch so eine automatische Versicherung abgeschlossen, falls dann wirklich mal ein Hubschrauber kommen muss. Der kommt natürlich auch für Leute, wo der Zeh weh tut. Das ist natürlich dann völliger Missbrauch.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man da in diesem Alpenverein oder wie das heißt, Mitglied ist, dann kriegst du immer noch das bessere Essen auf den Hütten. Tatsächlich gibt es für diese Mitglieder so ein extra Hütten, das weißt du gar nicht.
Okay.
Ne? Steht manchmal immer drin für diese Mitglieder. Und so einen besonderen Special-Preis für ein größeres Menü oder
sowas. Ne?
Und da ist, glaube ich, auch so eine Versicherung mit Hubschrauberbergung drin. Möchte aber hier auf gar keinen Fall super schlau rüberkommen, das weiß ich nicht mehr so ganz genau.
Das ist ja, ich habe mal, war mal, als ich, wir haben mich mal so komische Helikopter geflogen und so, da gab es auch so eine Mitgliedschaft in so einem Verein, wo gleichzeitig eine Versicherung dabei war. Das wird ja häufig gekoppelt. Und im Grunde machen die ja nichts anderes.
Ja.
Weil Komoot ist die Anlaufstelle für lange Radtouren. Und jetzt sind wir ja hier sportiv unterwegs, sind so ein bisschen eher die Rennradfraktion und so ein bisschen Gravel und sonst wie. Das heißt, ich glaube, Komoot spricht noch eine Zielgruppe an, die wir gar nicht sind. Nämlich die Leute, die du irgendwo, wenn du an der Donau langfährst, die mit ihrem E-Bike oder auch mit dem normalen Fahrrad, mit Bike, mit diesen dicken Ortliebtaschen rechts und links, vorne und hinten durch die Gegend fahren und Mehrtagestouren machen. Also ich kenne auch also so Rentnerpärchen, die sowas auch machen, ne? Wirklich 2 Wochen lang nur Fahrrad von A nach B, von einem Café zum nächsten und dann irgendwo übernachten.
Also ich
für
möchte
die ist diese Versicherung wahrscheinlich auch perfekt, weil die fahren auch nicht die 5000 Euro Carbonrenner, ne?
Ich habe jetzt nicht so die Lust, dieses Versicherungspaket niederzumachen, was sie sich da ausgedacht haben. Das ist gar nicht meine Intention. Für mich ist jetzt nicht ein Punkt da, den ich jetzt herausragend finde. Ich kann mir kein Ersatzfahrrad für 350 Euro die Woche mieten. Fühle mich richtig schlecht, wenn ich das jetzt, das will ich ja nicht. Mhm. Ein Diebstahl für 1500 Euro reicht auch gar nicht. Und
deswegen sage ich ja, deswegen habe ich ja gesagt, das ist tatsächlich für diesen normalen Radtourer.
Vielleicht hast du damit recht. Ja. Also vielleicht hast du einfach Punkt drunter, genau. Sondern das, was dein Gedankengang war, vielleicht hätte ich auch einfach sagen sollen, ja.
Ja.
Ich bin nur gedanklich gerade
in der Welt,
ich weiß nicht, ob ich das
brauchen kann. Mit unseren Open-Rädern das nicht, aber ich glaube, so ein normaler Radtourer, der geht zur nächsten Verleihstation und holt sich das nächste E-Bike.
Genau.
Und also macht da die Taschen dran.
Na, eigentlich sollte ich vielleicht das abkürzen, du hast wahrscheinlich recht.
Das sind die Fahrräder mit Gepäckträger und so.
Ja.
Also das glaube ich, ist tatsächlich eine Zielgruppe, wo dann auch dieses Mehrtagesplan und diese ganzen Collections sonst wie, für Leute, die das machen, für die ist das ein Segen, da jetzt so eine Art Alpenverein zu haben, nennen wir es mal so, nur fürs Radfahren, für solche Radtouren. Also so ähnlich kann man es ja vielleicht sogar hinstellen. Und für uns als Sportler ist es gar nicht so wichtig. Wir wissen sowieso, wie viele Höhenmeter wir am Tag schaffen und kriegen die Etappen auch so hin.
Aber sie bieten halt jetzt ein bisschen so ein Paket dafür. Und das ist wahrscheinlich auch reell für das Geld, was sie verlangen.
Interessant wäre
dann mal. Viel wichtiger finde ich eigentlich, dass sie genug Geld zur Verfügung haben. Der ursprüngliche Gedanke, den wir, glaube ich, jetzt beide unterschreiben, dass die Firma genug Geld zur Verfügung hat, die App nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln, das wäre mir wichtig. Ich denke gerade brainstormmäßig so nach dem Motto, du bist ein freiwilliges Supporter-Mitglied. Das würde mir tatsächlich besser gefallen, wie so ein Fördermitglied oder wie soll ich es denn nennen?
Ja,
weil
wir
bewegen uns ja immer noch in einer sehr harmlosen Preisklasse.
Mhm. Ja. Nee, also das, wie gesagt, also wer das interessant findet, guckt euch das mal an. Also ich, für mich, ja, machen wir das Upgrade, habe ich hier noch stehen. Ich mache es erstmal nicht. Ich habe noch nicht so diesen Punkt, wo ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt. Bei keinem der Punkte, am ehesten noch die Collections und der Mehrtagesplaner vielleicht mal irgendwann, aber sonst ist es für mich, jetzt bin ich nicht die Zielgruppe dafür. Bin zufrieden mit dem, was ich habe. Du ja auch. Hast
also bei den Collections wäre es nochmal, ich habe ja viel gemacht und auch wieder viel weggelöscht. Weil ich einfach sagte, damit meine Übersicht besser bleibt.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich noch der absolute Hauptgrund, so in der Cloud so eine Unterstruktur haben. Das ist jetzt hier mein Heimatgebiet, der Deister Mountainbike. Das ist meine Urlaubsregion. Das ist die und die Region. Das finde ich eigentlich am cleversten.
Na, falls Komoot mithört, da gibt es ja auch die Idee, das so ähnlich zu machen wie Strava Summit. Die hatten ja auch die 60 Euro im Jahr, die wahrscheinlich nicht oft geklickt wurden, weil es einfach... Du brauchst eine kleine Funktion, musst aber trotzdem die vollen 60 Euro bezahlen. Und dann hat ja Strava meines Wissens, ich glaube, das ist auch heute noch so, das aufgeteilt. Es gibt immer noch diese Vollmitgliedschaft.
Aha.
Aber du kannst auch sagen, ja, ich brauche nur die Segmente oder irgendwie Strava Live Segmente und dann zahle ich halt 20 Euro im Jahr. Und das wäre ja eine Variante, wo man sagt, naja, wenn sie das hier aufteilen, ne, die Versicherung brauche ich nicht. Ich brauche vielleicht nur Wetter und Collections, irgendwie Mehrtagesplaner. Ja, mach das doch zum halben Preis. Das wäre ja auch noch eine Variante. Vielleicht kommt sowas noch. Zumindest eine Idee.
Also für Strava habe ich die ultimative Einkaufsquelle, also Verdienstquelle. Es gibt Ranglisten nur noch für bezahlte Mitglieder.
Ja, die Segmente meinst du dann. Ne? Wer ein Kommen haben will, muss auch bezahlen.
Kannst dann nicht als kostenfreies Mitglied.
Ja, ich meine, aber Strava Live-Segmente gehen schon nicht, wenn du nicht bezahlst.
Das weiß ich nicht.
Aber ich bin mir auch nicht sicher, weil ich das gar nicht mehr nutze so richtig.
Aber das sind zum Beispiel jetzt zwei Apps, die ich sehr gut finde.
Ja.
Auch wenn ich jetzt da nicht sehr aktiv bin, aber Strava ist eine schöne App und Komoot zur Planung ist mein absoluter Liebling.
Überragend.
Ja. Überragend ist auch gut.
Ja.
Na gut, vielleicht hören Sie das.
Ja. Gut, dann habe ich, mach mal hier mal Wahoo. Wahoo kauft Speedplay. Hast du das mitbekommen?
Habe ich mitbekommen, verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Es sei denn, also deswegen habe ich es jetzt hier mal reingeschrieben, zur Diskussion freigestellt, weil ich habe auch gedacht, was soll jetzt Wahoo mit Pedalen?
Ich kann es dir nicht sagen.
Was passt Also wir haben ja den Speedplay-Gründer, haben wir ja mal interviewt auf der Interbike 2018 oder 2017? 2018. Gibt es ein Video, Interbike 2018, könnt ihr euch mal angucken. Und das
2018?
2018, ja. Ein sehr, sehr langes Video, aber das cooler Interview.
Typ.
Cooler Typ, ne? Und der war auch schon ein bisschen älter. Ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich sein Unternehmen vielleicht zum Kauf freigegeben hat, dass er gesagt hat, ich setze mich hier zur Ruhe und suche einen Nachfolger. Und dass Wahoo das mitbekommen hat, war so, der hat Wahoo angesprochen. Vom Spirit der Firmen, finde ich, passt es zueinander. Wahoo so als kleiner Player, jetzt im Trainerbereich sind sie schon groß, aber im Fahrradcomputer sowieso der kleine Player, immer wieder mit neuen Ideen. Also auch, die kommen ja mit innovativen Ideen immer auf den Markt. Der Kicker war der erste Direct-Drive-Trainer, den es überhaupt gab, glaube ich, meines Wissens. Und Speedplay geht halt auch, denkt halt auch die Pedale neu, ne? Komplett anders. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, was da noch kommen kann, was zu Wahoo passen würde, dass die irgendwo dran sind, da eine Powerpedale am Ende.
Ich wollte es nicht sagen, aber das ist total, wir raten nur. Wir wissen gar nichts. Wir haben wirklich keine Inside-Informationen.
Speedplay Powerpedale ist das Einzige, wo ich sage, naja, das wäre noch was zu Wahoo passen würde, weil sie hätten dann eine Möglichkeit, das Fahrrad wird eingespannt im Winter. Da sind sie im Markt drin, das Fahrrad kriegt vorne den Fahrradcomputer dran, da sind sie im Markt drin. Und das, was noch zum Fahrradcomputer fehlt oder was jeder oder wirklich auch ein Wachstumsmarkt momentan ist die Leistungsmessung, dass sie da vielleicht versuchen, irgendwie mit reinzukommen.
Who knows?
Das ist so mein Verdacht, dass da vielleicht schon irgendwas in der Schublade bei Speedplay liegt, was für Wahoo da Sinn macht, ne?
Wir wissen es nicht.
Aber ganz interessant, die haben auch das Sufferfest gekauft, wo wir jetzt schon bei Indoor trainieren, die haben auch diese Software gekauft.
Habe ich also noch nie benutzt.
Irgendwie kaufen die momentan Sachen. So, dann kommt ein kleiner Technikpark, wie immer Technik mit Ingo Quendler, der
hallo.
Auch mal so immer Fahrradcomputer und sonst wie. Letzte Woche war es dieser Karoo Fahrradcomputer, heute reden wir über Apple.
Herr Miesen hat immerhin eine 360-Grad-Kamera freiwillig getestet.
Ja, das stimmt. Stimmt.
Also,
ja, ja.
Ne? Der Mann mit den Schnürsenkeln.
Das habe ich übrigens jetzt in einem Video. Welches war denn das? Das Stein oder Meer Video, genau.
Da hast du zwei Aufnahmen von mir.
Zwei Aufnahmen von dir genommen und hab das Video trotzdem in 4K hochgeladen und hab's mir auf dem großen Fernseher angeguckt.
Und wie war's? Hast du Tränen in den Augen gehabt oder konntest du es verkraften?
Also ich konnte nichts erkennen, ne? Nein, es war tatsächlich, die positive Geschichte war, dass da kommt ja nur HD raus. Das HD wird dann in 4K hochgeblasen. Mhm. Es ist nicht viel schlimmer als die vermatschten GoPro-Aufnahmen, weil YouTube ja sowieso diese Action-Kamera-Aufnahmen sowieso immer so ein bisschen vermatschen lässt. Ne? Je nachdem, wie viel Bewegung drin ist oder überhaupt eine GoPro-Aufnahme bei schneller Bewegung ist auch nicht bombenscharf an den Rändern und so weiter. Und ich fand's, ja, war ich positiv überrascht, wo ich gesagt habe, okay, kann man machen.
Der Kameraschwenk war, glaube ich, auch Hauptaussage. Der Kameraschwenk war genau. Der, den man sonst hätte nicht machen können. Dann wärst du auf die Nase gefallen. Hätte ich jetzt so, das war jetzt so ein Kamera, könnt ihr euch angucken, das Video, so ein Kameraschwenk. Praktisch, wenn ich jetzt das machen müsste, nach hinten gucken, Leute fixieren und mit den Leuten mitschwenken, ist ja klar, dass du vorne auch verfressen bist, wenn du das wirklich machen würdest.
Nein, also es ist tatsächlich so, du schwenkst ja die Kamera gar nicht, sondern du hältst sie nur. Der Schwenk passiert sozusagen von alleine, den machst du hinterher dann auf dem iPad, falls es noch nicht gehört hat in der letzten Folge. Und dann kommt halt ein HD-Bild raus und das halt hochgepumpt auf 4K, also auf dem großen Fernseher. Man merkt, dass es von der Qualität nicht so gut ist, aber da geht halt einfach Kameraperspektive, also auch eine drohnenähnliche Perspektive, die man sonst während der Fahrt nicht machen könnte, vor perfekter Bildqualität, also Inhalt vor Qualität, muss man so sehen. Und es ist tatsächlich so, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Mittel, die leih ich mir vielleicht dann auch mal.
Das ist lieb von dir. Ich muss ja sagen, dass ich das, was für mich ganz witzig dabei ist, und dann lassen wir diese Kamera wieder außen vor, dass ich dir ja gesagt habe, ich möchte diese Kamera kaufen und du hast wirklich vehement gesagt, so eine Scheiße, so ein Quatsch.
Ja.
Nee, supporte ich nicht, will ich nicht. Dann war ich ein bisschen trotzig.
Und das hat auch drei Wochen gedauert, bis ich mich jetzt überzeugen lassen habe, bis ich gesagt habe, okay, also mit der Qualität kann ich leben.
Das ist ein Ritterschlag. Ja. Ich freue mich jedenfalls, dass man halt trotzdem mal was wagen muss, wenn man da Bock drauf hat. Egal, welche Fachmeinung da jetzt steht. Und natürlich schätze ich deine Meinung, sonst hätte ich dich ja nicht gefragt, wenn ich sie ignorieren wollte. Aber ich hatte so viel Bock auf, ich möchte das machen, weil ich hatte so viele andere Videos gesehen und dann werde ich so schnell Ja, ich will das auch. Das ist dieser Wilson-Effekt, will so ein Ding haben.
Ja, ja.
Und freue mich, dass du dann zumindest sagst, okay, ich bin ja auch klar, dass es nicht perfekte Qualität ist, aber freut mich. Das war mein Technikteil, jetzt kommt
auch
deiner.
Auch in 4K, okay. Ja, genau. Und ich, bin ich bei YouTube ja auch schon unterwegs gewesen, habe die Apple Watch getestet, schon 2 oder 3 Jahre her habe ich mal so ein Video dazu, 2, 3 Videos gemacht, die Apple Watch beim Sport. Ist die brauchbar? Ist das ein ganz guter Ersatz für ein Garmin oder nicht? Und mit der Quintessenz, dass ich sie sehr, sehr gerne beim Schwimmen benutze, weil die diese automatischen Sets macht. Das heißt, ich schwimme, starte die Uhr, habe dann leider nur so eine durchlaufende Zeit, sehe nicht, was so passiert während des Schwimmens. Da steht, und ich glaube, die Anzahl der Bahnen und die Strecke steht auch drin. Sie verzählt sich so gut wie nie. Das ist wirklich erstaunlich. Also gegenüber Garmin, wo immer mal eine Bahn verschluckt wird, das habe ich da nicht. Es sei denn, macht jetzt Schwimmübungen, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Ne? Aber wenn man normale Intervalle schwimmt, fortlaufende Zeit, ich komme an die Bande, mache meine 15 Sekunden Pause oder mache Abschlagschwimmen. Das heißt, alle 2 Minuten starte ich wieder und so weiter. Das funktioniert dadurch, dass ich eine fortlaufende Zeit habe, sehr gut. Anders schwimmt man, glaube ich, als Schwimmer auch nicht. Du hast normalerweise an der Wand eine fortlaufende Zeit. Und
genau, ich habe dir ja schon mal erklärt, warum
das mit der Uhr ist totaler Blödsinn.
Ne? Das ist sowieso Blödsinn, mit einer Uhr zu schwimmen. Ja, ja. Aber ich habe dir ja mal erklärt, dass du am Beckenrand als Schwimmer ja so eine Uhr hast mit diesen 4 Armen, weiß, blau, rot, grün und oder welche Farben auch immer. Und dann hast du mich ja schon mal gefragt, habe ich sowieso nie verstanden. Ne?
Ja, ja.
Weil man dann immer als Schwimmer sagt, wir schwimmen roter Zeiger bei 30 los. Oder
genau. Aber mittlerweile kenne ich das. Und im Leistungszentrum ist auch eine Digitalanzeige. Da geht man dann auch, guckt dann immer, ja, Minute und so weiter.
Ja, aber nichts ist besser als tatsächlich eine analoge Anzeige beim Schwimmtraining statt einer digitalen, weil du das viel besser erkennen kannst. Also kannst schneller wahrnehmen, wenn der blaue Zeiger auf 60 ist oder auf 15, das kannst du gut erkennen.
Ja, vor allem hast du mir erzählt, so schlimm wie ihr früher trainiert habt im Kader, du warst ja im Kader und sonst wie, so schlimm habe ich ja in meinem Leben wahrscheinlich noch nicht trainiert.
Da schielt man dann vielleicht auch mal.
Das heißt, ihr seid ja so im Laktatnebel, dass jedes Rechnen schon zu viel wäre, ne?
Genau, ab einer gewissen Laktatschmerzgrenze ist das schon, bist du froh, wenn du weißt, dass du jetzt los musst.
Gut, ja, und jetzt,
aber
jetzt,
die Apple Watch jetzt nochmal, das
Watch,
ist die neue, die du jetzt trägst.
Genau, ist die neue und ein großes Feature, was wir seit der ersten Apple Watch haben wollten, ist, dass das Display die ganze Zeit an ist.
Okay.
Normalerweise Apple Watch wird schwarz und du siehst nichts mehr. Und jetzt haben die so einen Stromsparmodus eingebaut, das heißt, das Display dimmt ab, das kann ich jetzt schwer in die Kamera zeigen.
Versteht man ja.
Das Display nimmt ab. Wenn ein Sekundenzeiger vorher war, der bewegt sich dann nicht mehr. Das heißt, das Display ist ganz coole Technik eigentlich. Um das überhaupt stromtechnisch hinzukriegen, wird das Display sozusagen einmal in einer Minute nur noch refreshed.
Ah, okay.
Während ja ein normales OLED-Display oder ein Handy-Display, du hast das an, 60 Hertz, 25 Hertz und das wird halt runter auf 1 Hertz. Und dadurch verbraucht es nicht mehr so viel Strom.
Sind Sie denn so clever, dass Sie das Display nur anlassen, wenn du es mit Hautkontakt hast? Das heißt, wenn du es auf den Nachttisch legst, geht es aus?
Nee, ich glaube, da bleibt es auch an. Und wenn du es auf den Nachttisch legst, in die Ladestation ist sowieso so ein anderer Modus drin. Da geht es dann aus, glaube ich. Okay. Und tatsächlich, jetzt ist das so ein zweischneidiges Schwert. Jetzt habe ich die Uhr um. Freue mich, dass ich nicht mehr, also jeder, der eine Apple Watch schon niemals, du kennst das ja nicht, ne? Aber jeder, der eine Apple Watch benutzt hat und schreibt es in die Kommentare, ich will es wissen, wer
nicht schon mal mit der Nase die Uhr.
Genau, du liegst, also dieses mit diesem Arm heben, also erstens diese blöde Funktion, diesen Arm so zu heben, um drauf gucken zu können, weil vorher ist sie schwarz, kann man sich ja noch dran gewöhnen. Aber wenn du im Bett liegst und willst auf deine Uhr gucken, den geht die nicht an, weil diese Armhebefunktion ist halt auf Sitzen und Stehen ausgelegt. Und du musst tatsächlich, drückst mit der Nase drauf. Und das kann dir unterwegs, das passiert auch Leuten unterwegs, ne, geht sie doch beim Armheben nicht an, du hast nur eine Hand frei, hast einen Koffer in der Hand, willst auf die Uhr gucken, drückst mit der Nase drauf. Schreibt rein, ob das euch auch schon passiert ist. Und ich will auch wissen, wem es noch nie passiert ist, weil das jeder Apple Watch-Nutzer, dem muss das passiert sein. Jetzt habe ich aber dieses Always-On-Display. Und fand es aber eigentlich auch ganz schick, wenn das Display schwarz war. Aber weil es auch irgendwie ganz cool aussah. Aber andererseits ist es natürlich jetzt extrem praktisch, dass man hier mal so eben aus dem Augenwinkel drauf gucken kann, ja, wie viel Grad sind gerade oder was auch immer. Ist tatsächlich was. Und einen kleinen Nachteil hat es tatsächlich. Die Apple Watch Series 4, die vom letzten Jahr, Also letztes Jahr gab es ein großes Update, Display wurde größer, also es ist ein sehr lohnenswertes Update von 3 auf 4 gewesen. Und dieses von 4 auf 5, jetzt ist so eine, das ist jetzt so das Thema, was ich jetzt anspreche. Lohnt sich das, wenn ich eine 4er habe, auf die 5er zu gehen, nur weil das Display die ganze Zeit an ist? Und da bin ich immer noch nicht so richtig zum Fazit gekommen, weil das so alles in Schwarz sah auch irgendwie ganz cool aus. Man kann jetzt die Funktion abschalten und einen zweiten Nachteil gibt's. Apple verspricht 19 Stunden Akkulaufzeit pro Tag. Also die haben immer schon, Apple Watch bedeutet immer schon gegenüber einer Garmin, die 2 Wochen läuft, morgens anziehen, abends ausziehen, aufladen. Jetzt haben die Series 4, die vom letzten Jahr, die nicht Always On war, sie haben 19 versprochen, aber du bist da teilweise 1,5 Tage mit hingekommen.
Okay.
So, jetzt versprechen sie wieder 19 und es sind aber auch nur 19, weil lass es vielleicht 20 oder 21 Stunden sein. Das nervt mich dann schon ein bisschen, weil ich ein Typ bin, ich will die Uhr, also es gibt für mich drei wichtige Punkte, warum ich die Uhr gerne mag. Also, was es nicht ist, ist, dass ich irgendwelche Nachrichten da drauf kriege, das nervt mich eher, will ich gar nicht haben. Für mich ist es das Schwimmen tatsächlich, also als Sportuhr. Laufen mache ich manchmal so, wenn ich nicht richtig trainiere, weil die zum richtigen Lauftraining mit Intervallen und so finde ich die doof. Also man hat keine Datenfelder, man kann die Datenfelder nicht individualisieren und so weiter. Deswegen beim Laufen nicht. Radfahren finde ich es erst recht doof, weil da brauche ich einen Tacho vorne. Aber zum Schwimmen finde ich es gut. Dann finde ich sie wirklich gut, nachts beim Schlafen umzuhaben, um zu gucken, was macht die Ruheherzfrequenz. Einmal, wenn man hart trainiert hat und dann weiß, okay, irgendwann ist sie wieder, also bei meiner Ruheherzfrequenz ist so bei zwischen, also so 45, manchmal auch geht so runter bis 41 oder so, dann weiß ich, ich bin fit. Wenn ich zu hart trainiert habe, 2 Tage hintereinander oder so, dann steht dann 48, 49, dann weiß ich, okay, jetzt ist besser mal ein Ruhetag angesagt. Also da steuere ich so ein bisschen mein Training auch mit und ich steuere damit auch, habe ich eine Erkältung. Wenn die Ruheherzfrequenz bei einer Erkältung immer noch bei 43 ist, dann weiß ich, ich kann auch trainieren gehen. Dann trainiere ich zwar trotzdem nicht ein Intervalltraining bis Puls 180, aber zumindest kann ich mal eine Runde laufen gehen oder Radfahren gehen, wo ich sage, ich muss jetzt keine Angst haben, dass ich mir vielleicht eine Herzmuskelentzündung hole. Zumindest ist das so ein kleines Indiz, denke ich zumindest. Jetzt sagen wahrscheinlich die Ärzte, ist totaler Quatsch, aber wenn ich wirklich, und das merkst du natürlich auch, wenn ich wirklich mich schlapp fühle, dann ist auch die Ruheherzfrequenz bei 50, die sonst nie bei 50 ist. Dafür nutze ich, was war jetzt das Dritte, wofür ich es nutze? Apple Pay. Damit bezahlen und so finde ich halt auch ganz nett. Und dann natürlich hier so Übersicht. Also tatsächlich eine der Funktionen, man guckt drauf, man sieht sofort, es sind 15 Grad draußen, es regnet draußen, wie viel Wind ist und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten. Man guckt auf die Uhr und weiß sofort, wie viel Grad sind. Finde ich eins der wichtigsten Features, was ich jeden Tag nutze. Tatsächlich.
Die Akkulaufzeit, ich habe die 9,35. Die finde ich übrigens super bei der 9,35. Die hält bei mir eine ganze Woche.
Richtig, naja, die gut. Müsste eigentlich, wenn du wenig trainierst, sogar 2-3 Wochen halten.
Ja, aber ich wollte damit nur sagen, ich trage ja noch nicht täglich, aber ich sehe, dass der Akku wirklich ewig
hält. Die läuft auch 20 Stunden in der Aktivität oder so.
Also war ja nur, weil du die Akkulaufzeit besprochen hast und dann sage ich ja, welche Sportuhr ich habe.
Bei diesen Smartwatches, egal ob Samsung oder sonst wie ist, muss man sich daran gewöhnen, dass die geladen werden müssen einmal am Tag. Jetzt war es bei dieser Series 4 so, dadurch, dass die mehr als versprochen konnte. Also sagen wir mal so, bei mir ist es so, ich trage die eigentlich den ganzen Tag bis auf 2 Unterbrechungen. Morgens lege ich die einmal aufs Ladegerät, wenn ich dusche, für eine halbe Stunde und abends, was ich vorm Schlafen gehen vielleicht nochmal. Meistens bei der Series 4 mit Aufstehen, Duschen und so weiter, wenn du eine halbe Stunde, Stunde unterwegs warst mit Frühstücken und so weiter, hat das gereicht, sie morgens einmal drauf zu legen. Seitdem dieses Always-On-Display da ist, muss ich sie morgens mal so meine halbe Stunde, Stunde drauflegen und abends vielleicht noch mal so eine halbe Stunde. Das nervt ein bisschen.
Ich bin schon raus.
Ja, du sowieso. Ja. Aber ich weiß, ich sehe ja viele Kunden, die auch reinkommen, die auch so ein Ding tragen und die jetzt vielleicht auch drüber nachdenken, wechsle ich von der 4er auf die 5er. Also man könnte es ja wieder abschalten mit dem Always On, aber dann brauche ich ja nicht von der 4er auf der 5er wechseln. Wenn ich eine 3er habe, der Wechsel von der 3er auf die 5er, definitiv eine Empfehlung, alleine wegen des Displays. Und auch von der Serie 3 auf 4 und 5 haben sie jetzt, wenn du Aktivitäten machst, das heißt, wenn du schwimmst, läufst oder so, kannst du bis zu 5-6 Stunden. Das heißt, sie verbraucht wenig Strom, wenn du sowas nutzt. Was natürlich auch, jetzt war ich einmal schwimmen mit der, war es auch super, das Display war die ganze Zeit an. Das heißt, der Sekundenzeiger wird ausgeblendet. Nee, der Millisekunden oder irgendwas, Sekunden werden noch mal stimmt, der macht ja nicht eine Minute, sondern eine Sekunde. Das heißt, Na, wie auch immer. Jedenfalls wird der Sekundenzeiger ausgeblendet. Du hast ja nur noch die Minuten, wenn du dann an die Bande kommst. Aber das war auch immer so ein Problem. Du kommst, willst tatsächlich Intervalltraining machen, willst deine Zeit wissen und nicht hinterher erst in der App gucken. Weil das, normalerweise guckst du hinter der App, der macht automatische Sets in der App. Das habe ich vorhin gar nicht zu Ende geführt. Ich überschlag mich hier gerade. Jedenfalls, du kommst an die Bande und siehst sofort die Zeit. Da war es auch manchmal so, dass du erstmal tippen musstest, bis du die sehen konntest. Also das ist so, ja, aber die Garmin als Uhr, die hat, zeigt halt das Wetter nicht so richtig an. Zumindest sie kann es zwar irgendwie, aber dann ist manchmal die Verbindung zum Handy nicht da und dann zeigt es doch nicht an. Also das ist die Apple Watch. Wenn ihr eine alte Dreier habt, der Wechsel lohnt. Ansonsten zwischen 4 und 5 bin ich noch unsicher, ob ich mich damit anfreunden kann, die andauernd aufzuladen da.
Ja, wenn man hier reinkommt, dann kann man auch eine schöne mechanische Uhr tragen und wird dann von Herrn Miesen begrüßt. Meistens gibt es einen Rückenschlag. Sie haben aber einen guten Geschmack.
Ja, ja.
Weil
ja.
Ich bin da drauf gepolt, ich weiß das genau.
Ja, ja.
Aber das ist ein. Das muss auch so sein. Man kann nicht Fan von allem Gimmick sein.
Ja, normalerweise, die Leute machen die Uhren ja nachts ab. Für die ist das gar kein Problem. Ich bin halt so ein Sonderfall, der sagt, eigentlich ist die Uhr mir nachts wichtiger als tagsüber. Dass ich sehen kann, na, was ist denn da los? Ne?
Also und dann gibt es Leute, die haben einen Uhrenbeweger.
Ja, ja.
Da brauchst du die Apple Watch nicht reinmachen.
Brauchst du mir nicht zu erzählen, weil ich früher auch.
Zieh dich doch nur auf, Ingo. Lass mir ein bisschen den Spaß. Was bleibt mir denn bei dem Thema?
Weil die mechanischen Uhren, die Fanzeit habe ich auch hinter mir und habe mich dann schwer getan. Erste Apple Watch, dann bei mechanisch geblieben oder immer so Wechselwähler. Ich bin auch jetzt noch Wechselwähler. Ich mache auch meine Garmin um. Ne? So ist es nicht. Aber von den tatsächlich nach 5 Jahren, sind das jetzt 5 Jahre Apple Watch mit der Temperaturanzeige oder sonst wie, ich habe. Mit mechanisch, weiß ich nicht, ich bin da zu technisch. Ich komme nicht mehr zurück. Das ist ja genauso, als würdest du mir jetzt so einen alten Nokia-Knochen in die Hand drücken. Würde ich sagen, ja, wie soll ich denn jetzt eine SMS schreiben? Das nervt ja. Und wenn ich unterwegs bin, wie kriege ich denn raus, wo ich gerade bin und Abbiegehinweise und so weiter?
Ingo, das ist doch wie Netzer und Delling, hatten neulich einen Kunde geschrieben.
Ja,
ja. Es muss auch so sein, dass wir unterschiedlich sind.
Ja.
Das ist auch okay.
Gut, bevor wir zum...
Ich fahre trotzdem noch mit dir Rad.
Ja. Da habe ich meistens auch eine Garmin oben dann. Ein kleiner Ausblick noch. Wir sind ja jetzt ja kurz vor der Urlaubszeit hier. Und das wird wahrscheinlich das erste Mal sein, dass wir unseren Podcast unterbrechen müssen. Nach 21 Folgen wird es dann tatsächlich wohl mindestens eine Woche so sein, dass keine Folge kommt. Da bereiten wir euch jetzt drauf vor. Ich weiß,
würde ja eine per Telefon machen.
Im Urlaub, das wird wahrscheinlich.
Ich würde eine machen, fände ich total witzig.
Können wir gucken, ob wir das spontan hinkriegen. Aber bereiten wir jetzt erstmal euch drauf vor. Es tut uns sehr, sehr leid. Die nächsten 2 Stunden, die wir hier reden, vielleicht hört ihr die irgendwie irgendwann später.
Vielleicht teilt euch die noch gut ein. Wolltest du noch so lange reden?
Ja, mal gucken. Jedenfalls, aber als kleinen Ausblick, ich habe eventuell noch eine Folge oder die ist zumindest geplant. Wenn da nichts dazwischen kommt, haben wir zumindest eine Folge in den Herbstferien, die wir hochladen können mit Christian Haupt. Das ist hier so Lokalmatador-Triathlet, Profi-Triathlet. Jetzt nicht so ein Profi-Triathlet wie Frodeno und Kienl und so, den jetzt jeder aus dem Fernsehen vielleicht schon kennt, sondern einer, der sich schon durchkämpfen muss auch so ein bisschen, nebenbei auch noch arbeitet. Und das wird, mit dem habe ich hier letztens, der war als Kunde hier, habe ich ein bisschen gequatscht, habe ich gefragt, na, hast du nicht mal Bock, ein bisschen was zu erzählen? Und ich glaube, das ist auch mal ganz interessant von jemandem, der nicht so im Fokus der Presse steht. Also je nach Lokalpresse sieht man das schon öfter mal was, aber nicht deutschlandweit. Da mal so ein bisschen so rauszufinden, ja, wie ist denn das so? Wie hält man sich da über Wasser? Was verdient man? Warum ist er überhaupt auf die Idee gekommen, da Profi zu werden und so weiter?
Ist doch schön. Gut.
Und über den Winter, ich war letzte Woche in Braunschweig bei ACS, da habe ich den Roger Mielek getroffen, den kennst du auch schon.
Sehr lange schon.
Sehr lange schon.
Von Urzeiten.
Der hat die Squeezy Gels ja mal irgendwie hier nach Deutschland gebracht und ist jetzt
früher auch. Früher Principia-Räder,
genau.
Vertrieben.
Und ich glaube, der hat auch viel zu erzählen. Mit dem habe ich auch ausgemacht, dass wir mal einen Podcast machen.
Also ich kann dir garantieren, Ausblick. Wenn du ihn einlädst, das wird der allerlängste Podcast.
Das habe ich mir ever. Auch schon gedacht.
Lieber Roger, wir kennen uns ein bisschen. Das wird ein 10-Stunden-Podcast.
Also
aber er hat auch viel zu erzählen.
Ja, ich habe mich da sehr angeregt mit ihm unterhalten und das war schon hochinteressant. Die halbe, dreiviertel Stunde, die wir da gequatscht haben über Squeezy und Co. Also da freue ich mich drauf, dass das nun mal schon mal vorab, falls jetzt mal eine Folge ausfällt, nicht wundern, kann passieren. Jetzt nochmal Feedback zur letzten Folge oder zu den letzten Folgen, insbesondere jetzt mit dem Gravel-Triathlon Jeroboam.
Ja.
Eine Frage war bei der Gravel-Bereifung.
Was wir empfehlen bei Gravel-Bereifung.
Und genau, da war es tatsächlich, da können wir euch eigentlich nur den aktuellen Stand und sehr subjektiven Stand geben, weil wir ja nicht alles ausprobieren und alles fahren können, was so derzeit auf dem Markt ist.
Ich glaube, da könnte ich.
Ja, ja, also das ist jetzt nur der kleine Disclaimer. Das heißt, wenn wir irgendeine Reifenfirma vergessen, die auch gefahren wird, von der wir die wir vielleicht jetzt nicht ansprechen, dann liegt es daran, dass du oder ich da noch nie was mit zu tun hatten. Aber wir können zumindest drüber sprechen.
Wir können ja die Beratung ohne einen Markennamen zu nennen geben. Das ist doch das Beste.
Ja, aber man kann ja schon erzählen, was man so gefahren ist, welche Erfahrungen
man gemacht hat. Kann man, aber ne? Okay.
Ne, weil gut. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Hintergrund der Frage gewesen, na, welchen Reifen. Das ist ja immer so, wenn wir jetzt so allgemein sagen, ja, nimm dicken, nimm dünnen.
Okay, dann können wir ja vielleicht wenig. Mal.
Nur wenn wir jetzt.
Also, dann können wir es auch umdrehen. Dann können wir ja auch einfach sagen, welche Reifen ganz genau fährst du und welche Reifen ganz genau fahre ich. Und dann können wir ja vielleicht nochmal eine markenunabhängige Beratung machen. Also, das. Ich meine, wir verheimlichen da ja nicht.
Nee, genau. Also, die Gravel-Bereifung im Allgemeinen muss man ja schon sagen, das geht los mit 28 Zoll Reifen, so bei 35 Millimetern, die viele fahren, bis hin zu 40, glaube ich, bei 28 Zoll Laufrädern.
Richtig, ja.
Dann kommt die 650B, also 27,5 Zoll Laufräder, die gehen ja meistens so bei 47, 45 Millimetern los bis 50, vielleicht 55 genau. Millimeter und im Wide mit dem Ausnahmefall ja sogar hoch bis 65 Millimeter sind das, glaube ich, diese 2,4 Zoll ungefähr.
Genau.
Das heißt, die verschiedenen Varianten gibt es und für mich fängt tatsächlich Gravel schon an. Ich habe auf meinem Diverge, mit dem ich hier durch die Stadt fahre, habe ich ja so einen Conti 28 mm Tubeless-Reifen drauf, den ich schon für Gravel benutze. Mit 28 mm, der baut auf der Felge ein bisschen breiter auf, den fahre ich mit 3-4 Bar und damit kann ich jeden Schotter hier fahren. Das heißt, das ist schon was losgeht, würde ich aber nicht fahren wollen, wenn es so ein bisschen steiniger wird. Nächste
Größe? ich würde jetzt einfach mal sagen, was fährst du für Reifen, ansonsten zähle ich mal im Setup auf,
dann mache ich erstmal weiter, okay. Dann auf dem Open habt ihr schon gesehen oder habt ihr in meinen ersten Videos gesehen, dass ich den Byway gefahren bin. Glatte Lauffläche in der Mitte, außen ein bisschen Stollen. Und habe gewechselt, da hat auch übrigens einer gefragt, warum irgendwo, das war aber glaube ich bei Instagram. Fahre ich jetzt einen Horizon mit glatter Lauffläche, weil ich einen Kollegen habe hier, der gesagt hat, diese Stollen an der Seite, die brauchst du doch wahrscheinlich gar nicht so unbedingt. Zumindest schon gar nicht, wenn du Asphalt und Gravel nur fährst und nicht im Matsch rumfährst. Und da habe ich mich dann von dem Kollegen, der neben mir sitzt hier, eines Besseren belehren lassen, habe dann glatte Reifen. Habe gesagt, okay, stimmt eigentlich, nehme ich die ganz runden Reifen. Freue mich jetzt auch, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich im Gelände oder auf Schotter was verliere.
Und du warst ja auch bei der Gravel-Tour mit dem Stein oder Meer Aktion mit den Reifen
unterwegs. Genau, da war ich mit den Reifen unterwegs. Ich bin durch den Harz damit 100 Kilometer gefahren, steile Pisten, wo auch ein bisschen Gras gewachsen und so weiter. Das hat alles im Sommer genug Grip, auch ohne die Stollen an der Seite und hat den extremen Vorteil, den ich natürlich in den Alpen gemerkt habe, auf den Abfahrten. Stollen in der Kurve sind immer doof, da verlierst du Grip und dadurch, dass der natürlich komplett rund ist, bin ich natürlich auch durch die Kurven extrem gut durchgekommen. Das ist so der Vorteil, warum ich ganz glatte 47 mm Reifen für, sagen wir mal, Sommergravel gerne fahre. Mhm. Und für das Wide, wo man jetzt ja noch mehr Breite haben darf, da habe ich ja tatsächlich einen Mountainbike-Reifen jetzt draufgezogen für den Winter, weil da wird es im Deister schlammig, das weiß ich schon. Da waren wir jetzt schon im Schlamm unterwegs und regnerisch und so weiter. Und da würde ich im Sommer, gibt es ja auch diesen G1 mit diesen ganz kleinen Noppen, würde ich dann für den Sommer auch einen sehr, sehr breiten, ja nicht ganz Slick, so mit Noppen-Slick nennen wir den mal, draufziehen. Zumindest ist das die Idee, den bin ich noch nicht gefahren, aber das ist so das, was ich sage, okay, vielleicht auch La Palma den draufziehen, damit man da auf Asphalt und weil man, wenn man diese Grip-Problematik nicht hat, kann man halt mit so einem Reifen, glaube ich, auch gut fahren. Das war jetzt erstmal meine Zusammenfassung, mehr habe ich glaube ich gar nicht. Und jetzt kannst du sagen, deine Meinung dazu abgeben, ob das okay ist, was wir da so machen. Ein paar Sachen doppeln
erstmal,
sich ja auch.
Erstmal ist das völlig okay, weil wir stehen ja doch schon in Diskussionen, gerade was Reifen angeht, reden wir relativ viel. Und das wäre auch ganz witzig, wenn man eigentlich, was wir nicht haben, so eine versteckte Kamera hättet, wie wir über Reifen diskutieren. Tatsächlich ist das etwas, was wir sehr intensiv machen, uns austauschen. Und das ist eigentlich auch ein schöner Erfahrungsbericht. Merkst du das, wie gut angefangen hat das, Entschuldigung, dass ich mich überschlage und nicht sortiert bin, angefangen hat das eigentlich, als wir uns kennengelernt haben mit Continental Competition Rennradreifen, wo wir dann mal irgendwann diese Gesprächsebene hatten, man, ich merke das, wie geil der Reifen klebt und rollt und greift und ich hatte dir das mal gesagt, probier doch mal diesen Continental Competition Schlauchreifen als Rennradreifen. Und wenn man dann von einem Kunden ein Feedback kriegt, Mensch, du hast recht, Wahnsinn, wobei, ganz anders. Dann fängt es an, dass man auch mal mehr über Reifen redet. Kommt der Kunde zurück und sagt, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, dann fängt man das Gespräch nicht nochmal an, weil dann hat man nicht diese Ebene.
Wobei das damals noch die Zeit war, wo mein Popometer noch nicht so gut ausgeprägt war wie jetzt, wo du ja, also du hast ja die Gabe oder die Erfahrung, dass du genau weißt, oh, der ist jetzt gut in den Kurven, der hat Grip, der hat nicht Grip, der ist komfortabel und so weiter. Du hast da ein sehr feinfühliges Gefühl für einen Reifen, was ich damals noch nicht hatte. Ich bin halt meine Drahtreifen 4002S gefahren und das war's. Was anderes kannte ich nicht. Mittlerweile ist es schon so bei mir, wie auch letztes Wochenende, dass ich wusste, oh, da ist ein bisschen viel Druck drauf.
Genau, das ist.
Dass ich jetzt merke, okay.
Macht mir Freude, das zu sehen, dass du da wirklich ein gutes Gespür für kriegst.
Genau.
Das macht einen
wirklich. Vielleicht noch nicht ganz so gut wie bei dir, weiß man nicht, aber es ist zumindest da, dass ich auch auf dem Rennradreifen merke ich sofort, oh, da ist zu viel Druck drauf.
Und das hat gar nicht mit so gut wie bei dir, ist vielleicht das falsch, das liegt einfach nur daran, dass ich viele Reifen schon gefahren bin und lange gefahren bin. Für euch als Podcast-Hörer und auch wenn ihr jetzt vielleicht erst 2-3 Jahre dabei seid, ihr werdet das schon merken, wenn ihr mal einen anderen Reifen ausprobiert. Genau. Mensch, ist der wirklich besser als der davor oder nicht? Das kann man natürlich nicht in der ersten Saison so sagen. Aber wenn man jetzt mal irgendwann sagt, jetzt wechsle ich wirklich absichtlich mal zu einer anderen Marke, zu einer anderen Gummimischung, zu einem anderen Reifendruck, zu einer anderen Breite, das ist ja klar. Die Erfahrung kommt einfach über die Zeit. So blöd kann man gar nicht sein, dass man es nicht merkt.
Ja, ja, und das ist tatsächlich diese... wo wollte ich jetzt drauf hinaus?
Ja, aber du kriegst dieses Popometer.
Und genau, dann noch mal, das ja, ist und jetzt diese Nummer, das ist ja auch meine Erfahrung jetzt, ich krieg's mit, wenn ich den Reifen wechsle und merke, oh, der ist jetzt besser, der ist da schlechter, der hat mehr Grip. Was ich nicht mitkriege, da bist du natürlich ein bisschen mutiger, diesen extremen Grip in der Abfahrt wirklich sich in die Kurve reinzulegen, das traue ich mich halt einfach nicht, egal welchen Reifen ich fahre. Bei mir geht es dann so um Komfort, Rollverhalten und so weiter. Rollt der schnell, rollt der nicht schnell, das kriege ich aber schon mittlerweile gut mit und die Luftdrücke.
Du weißt ja nicht, dass wir demnächst im Sommer, im nächsten Jahr in diese Phase gehen, dass wir Videos drehen mit Schräglagenmessung, wo du dann so einen Integralhelm kriegst, so einen Rückenschutz ja. Oder so eine Ducati-Kombi. Genau. Und dann musst du das auch mal testen. Ja, ja. Ab wann fliegt der Reifen weg? Ja. Freue ich mich drauf. Also, angefangen hat das tatsächlich mit den Reifen, wo wir mal uns ausgetauscht haben bei Rennrad. Da gab es ja noch nicht Gravel. Dann sind wir ja Cyclecross gefahren. Und in der Gravel-Bereifung war es jetzt so, meine Empfehlung ist ja nach wie vor, wenn ich 27,5 Zoll Felgen habe und Feldwege fahre und mich nicht im Schlamm tummle, also das ist ja vielleicht eine wichtige Information, sondern in dem normalen Feldweg, Waldautobahn, wo es nicht wirklich darum geht, dass ich wie so ein stolliger Reifen greifen muss, dann ist mein Favorit tatsächlich, wenn wir jetzt die Marke so nennen wollen, der WTB Byway. Mit 47 mm Breite auf 27,5 Zoll.
Trotz mit den Kleinstollen.
Genau. Und weil wir ja wo ich am liebsten ja so eine minimal allgemeingültige Empfehlung geben kann, weil ich auch nicht jeden Kunden und jeden Fahrer, mit denen natürlich auf Tour gehe und analysieren kann, was hat der für einen Stil, wie fährt der, wo fährt der, was macht der. Dann habe ich das sogar mit dir begleitet, wo wir den Speedtest gemacht haben und ich dann sagte, das ist super, jetzt haben wir aber den Reifen mehr oder weniger fast nur auf Asphalt und auf sehr guten Untergrund getestet, da brauchen wir diese seitlichen Noppen, die der Reifen hat, gar nicht und das hatte ich dir gesagt und dann hatte ich gesagt, pass mal auf, ich teste mal den Horizon, der an der Seite gar keine Noppen hat und komme mit dem auch gut im Feldweg zurecht. Empfehle den aber nicht jedem. Ich empfehle das dem Kunden, der sagt, naja, ich will auch wirklich schnell den Berg runterfahren, Schräglage, all diese ganzen Sachen haben, dann ist der Horizon besser. Würde ich aber in der Minderheit der Kunden sehen. Vielleicht jeder zehnte Kunde, der so Feldwegfahrer ist. Deswegen ist so eine allgemeingültige Antwort schwierig. Allgemein würde ich sagen, für den Feldweg, der trocken ist, für die Waldautobahn, die trocken ist, keinen stolligen Reifen nehmen, der macht euch langsam. Also in der Mitte was Glattes. Welcher Reifenhersteller das jetzt auch mal wieder unabhängig von einer Marke ist. Und meine momentane Setup ist ja ein Witz, weil es gar nicht ein sehr preis-, also gar kein teurer Reifen ist. Und weil er auch noch dummerweise leider sehr schwer ist, ist es trotzdem mein absoluter Liebling und auch Olafs Liebling. Das ist der, ich glaube, er heißt Conti Kontakt, aus dem E-Bike-Sektor von Conti. Und witzigerweise hat der so ein diamantenes Profil, so ganz leicht, so ähnlich wie der Conti Competition, aber komplett rum um den Reifen. Das ist der Reifen, mit dem ich die schrägste Lage mit dem maximalen Grip hinkriege. Deswegen fahre ich den. Und den wirst du nie draufziehen, weil er so schwer ist. Und da bist du, das willst du nicht. Ne?
Nee, das sind 300 Gramm mehr als der Horizon, das genau. Horizon Setup. Genau.
Und jetzt, und das finde ich ja auch völlig gut, und das unterscheidet uns auch. Ich hätte auch gerne den leichteren Reifen. Jetzt muss ich natürlich als Klops hier sagen, okay, am Ende des Tages, was ist mir wichtiger? Rasend schnell den Berg runterfahren mit maximaler Schrittlage ist noch wichtiger als das Gewicht. Von daher nehme ich den Reifen. Ne? Also das ist jetzt meine Auswahl. Ich habe also einen kompletten Reifen in 50 mm Breite auf 27,5 Zoll draufgezogen von Conti mit diesem kleinen minimalen Waffelprofil und finde den Wahnsinn. Also, und der ist nicht teuer.
Ja, ich bin den auch gefahren. Fahren tut er sich super. Genau. Also das ist ja, also das ist, muss man vielleicht auch zum Verständnis noch sagen, diese Schotterwege und sonst wie, was man so fährt, dadurch, dass man jetzt nicht mehr 35 mm Breite fährt, sondern tatsächlich bis 47, haben die Reifen auch ohne wirklich Stolle in der Mitte genug Grip, ne? Normalerweise.
Genau. Den klassischen Cyclecross-Reifen mit 33, 35 mm Reifen, den habe ich, habe gerade was ich teste, mit 28 Zoll Felge von DT Swiss da oben in der Werkstatt, aber das wird nicht mein Hauptaugenmerk sein. Ich gehe dann lieber auf 27,5 Zoll. Also ganz klar. Also das ist mein Reifen, den ich im Gravel fahre.
Man ist wirklich nicht viel langsamer als mit dem Rennradreifen. Ne? Also auf eine Stunde vielleicht ein, zwei Minuten oder so. Ne? Oder drei. Lass es drei sein.
Dann habe ich einen, Fast Track heißt der, von Specialized. Als 2 Zoll breiten Reifen. Der geht in die Mountainbike-Schiene. Der aber immer noch super auf Asphalt.
Ja, der ist ein ganz schneller. Der Specialized Fast Track ist ein ganz schneller Reifen. Stollig.
Das ist dann das gleiche Setup mit 27,5 Zoll, was ich habe, mit Mountainbike-Bereifung.
Aber den dann nicht im Wide, sondern im normalen Open, ne?
Genau, ja. Genau. Und jetzt hast du es vorweggenommen, in dem Open Wide mit 2,35 Zoll breiten Reifen. Aber einfach, ich habe keine Tests gelesen, gar nichts. Wir hatten das Open Wide in einem Videotest gefahren. Da hatte ich Rock Razor. Das war aber mehr oder weniger Zufall.
Die waren drauf von dem, oder wie?
Nee, wir hatten einfach 27,5 Zoll Reifen gesucht mit 2,6 Zoll Breite, Matthias und ich. Haben ein bisschen die Hersteller durchgescrollt.
Ach, und dann kamen die.
Okay. Und dann kamen die und dann waren die lieferbar und dann haben wir die drauf gemacht. Das hätte jetzt auch zufälligerweise Maxxis sein können oder Conti sein können oder Michelin. I don't know. Ja. Und dann waren es aber die von Schwalbe und dann sind wir da, dieses Video, wo ich mich peinlicherweise den Berg da hochgequält habe, immerhin, ich habe es hochgefahren und hatte auch, und das ist so ein kleiner schöner Moment im Video, wenn es so unverblümt rüberkommt, Mann, ist der Reifen gut. Also zumindest kann ich sagen, die Traktion ist sensationell gewesen von dem Reifen. Und als es jetzt darum ging, für mein Open, das Wide, was ich jetzt fahre, welchen Reifen nehme ich, dann kann man ja mit Komplimenten auch so umgehen. Ich fand diesen Rock Razor Reifen spitze als Mountainbike Reifen und dann habe ich den in 2,4 Zoll drauf gemacht und wie das so ist in der Zweckgemeinschaft, ne, habe ich dir den auch empfohlen.
Naja, da habe ich mich dann auch blind auf dich verlassen, ne, weil ich dachte jetzt, bevor ich nochmal anfange zu recherchieren oder sonst wie, und dann müsste man ja theoretisch auch probieren. Ich fahre den jetzt, der ist in der Mitte gar nicht so ultrasteuerlich, genau, also immer noch schnell, genau. Trotzdem greift er gut, also durch die Breite wahrscheinlich auch. Also das sind jetzt so unsere Reifen-Setups, also, die wir so kennen.
Um die Frage ganz kurz mal eben runterzubrechen vielleicht, ich empfehle bei Gravel-Bereifung vielleicht darüber nachzudenken, 27,5 Zoll Felgen zu benutzen statt 28 Zoll Felgen. Ja. dass man eigentlich nichts unter 40 mm Reifenbreite macht, das empfehle ich für Gravel, sondern dass man eher sagt 45, 47, 50, 2,1 Zoll breite Reifen drauf macht. Je schlammiger das wird, je mehr sowas wie rutschender Rasen ins Spiel kommt, dann vielleicht drüber nachdenken, dann muss eine Stolle ins Spiel kommen, weil klar, bei Schlamm.
Ja, da hat ja WTB jetzt auch eine so mit so einer ganz feinen Stolle gebracht, die auf den
3Ts
auch
drauf sind. Dieser Venture heißt er, den bin ich auf Asphalt gefahren, der ist natürlich auch auf Asphalt echt langsam. Also da muss man dann überlegen, ob man dann also vielleicht dann sagt, so ein Fast Track nimmt oder welchen Hersteller. Also das wäre jetzt meine Empfehlung auf diese konkrete Frage.
Genau, die eierlegende Wollmilchsau ist wahrscheinlich immer noch der WTB Byway. Die haben es ja
das, ganz, genau.
Damit kann man wirklich nichts verkehrt machen. Man ist schnell auf Asphalt, man hat ein bisschen Stolle auf ein bisschen Grip, falls es mal schlammig wird. Und alles andere, ja, das ist der bleibt auch, den gibt es auch, glaube ich, kaum, weiß nicht, ob andere Hersteller da jetzt schon Alternativen bilden, aber das ist schon echt ein toller
Reifen. Der Reifenmarkt ist riesig und eigentlich würde ich eher.
Farbe ist noch, ne? Manche mögen das mit dem Braun nicht, aber da kommt jetzt, müssten wir die schwarze Version noch bald bekommen.
Ja, die kommt ja auch offiziell jetzt.
Ja.
Mhm. Okay.
Gut.
Dann noch eine Frage, die hatte ich rauskopiert von Daniel He. Den hatte ich eben geschrieben, dass ich auf die Antwort vielleicht im Podcast nochmal eingehe, weil sonst das Getippe für mich zu viel wird. Weil wir beim Jeroboam, wo wir jetzt waren, Olaf und ich, gemerkt haben, fast alle fahren nur noch One-By und finden wir auch super.
Also
und
nur ein Kettenblatt, kein Kettenblatt, Umwerfer mehr.
Kein Umwerfer mehr. Und dann hatte der Daniel in dem Kommentar bei YouTube geschrieben, ja, er hat jetzt ein Rennrad gekauft mit Zweifach und bei den Gravelbikes würde er doch auch denken, dass das Sinn macht und warum wir dann so auf dieser One-Bay-Schiene sind. Das möchte ich kurz nochmal erläutern, auch wenn wir das in anderen Podcasts schon mal gesagt haben. Es ist vielleicht auch für Leute, die nur diesen Podcast hören, ganz interessant. Je geländegängiger ein Rad wird und je weniger Augenmerk auf Topspeed liegt, desto weniger brauche ich ein Zweifach-Setup. Das heißt, wenn es mir darum geht, ich bin im Gelände, ich habe viel mehr mit dem Gelände zu tun, will mich gar nicht auf den Umwerfer konzentrieren und ich brauche eine sehr, sehr leichte Übersetzung, um den Berg hochzufahren. Da haben wir ja gerade auch schon so Antworten gegeben, wie wir unser Open Wide gespeckt haben oder wie jetzt die 3T Exploros gespeckt sind. Vorne eine One-By-Rennradkurbel und hinten in dem Fall jetzt von SRAM eine 1050er Kassette, also die Mischung, Kettenblatt vorne, Rennrad und hinten eine Mountainbike-Kassette. Das gleiche könnt ihr bei GRX Shimano machen. Ihr könnt also, die gibt es bis 46, die Kassette hinten. Das ist dann die Mountainbike XT-Kassette. Und ihr könnt aber vorne auch von vielen Marken bis auf 38 das Kettenblatt runtergeben, sodass ihr bei One-By folgende Funktion habt. Ihr könnt also im Gelände euch ganz drauf konzentrieren, wie ist das Gelände, wie ist der Schotter. Und braucht euch jetzt nicht darüber einen Kopf machen, habe ich gerade den richtigen Gang, wo ist mein Umwerfer, ist der auf dem großen, kleinen Blatt, diese ganzen Sachen gibt es halt gar nicht. Und man konzentriert sich lieber darauf, schaffe ich die Steigung jetzt hochzufahren und habe ich einen leichtgängigst möglichen Gang. Und lege ich im Gravel sowieso nicht Wert darauf, dass ich mit 70 Sachen noch tretenderweise den Berg runterfahre, und das ist im Gelände natürlich oft so. Und explizit beim Jeroboam, wo wir es hatten, du kannst sowieso gar nicht kurbeln bergab. Du bist nur mit Steuern und Lenken, du bist nur mit Bremsen beschäftigt. Ja, was soll ich dann noch ein dickes 50er Kettenblatt mit rumschleppen? Für welchen Topspeed denn? Ja. Ich schleppe es für nichts mit. Und die blödeste Antwort von allen, im Gelände, wo ich auf Reliability,
dass es nicht runterfällt, die Kette, ne?
Dass ich auf, mir fällt das auch schon. Also,
dass es reliable sein muss. Ne?
Also das
mir fällt das deutsche Wort
jetzt nicht ein. Es muss verlässlich sein, genau. Und es darf nicht ausfallen. Das wollte ich sagen. Ist mir nur gerade nicht durch den Kopf gerauscht. Dass ich halt wirklich was habe, was ich nicht habe, kann auch nicht kaputt gehen. Habe ich keinen Umwerfer, kann der Umwerfer nicht kaputt gehen. Habe ich keinen Baudenzug, kann auch kein Baudenzug reißen. Habe ich keinen Umwerfer, dann kann er auch nicht durch Schlamm verblocken. Also ich bin dann auch wirklich einfacher und sicherer unterwegs für meine Tour. Und vom Kopf her brauche ich mich auch nicht mit beschäftigen. Ist einfach raus. Und deswegen nur noch mal, ich hoffe, ich habe das jetzt dir ein bisschen geholfen in der Antwort. Und ein gutes Beispiel sind unsere beiden Gravel-Bikes, das, was mehr Rennradbereifung, mehr rein Gravel bekommt, da habe ich mich für Shimano 2x11-fach entschieden, du jetzt neuerdings für SRAM entschieden, 2x12-fach. Aber bei dem Wide, was wir uns jetzt angeschafft haben, sind wir beide d'accord, 100%, das ist einmal zwölffach.
Das ist halt das Geländerad, da kommt es nicht auf die feine Gangabstufung ab. Ne? Das heißt, wir haben sowieso 12 Gänge.
Die ruppelig springen genau, von der Höhe hoch.
Wenn man jetzt zweimal 11-fach fährt, hat man sowieso effektiv sowieso auch nur 14, 15 Gänge. Also es fehlen also auch nur 3 Gänge am Ende des Tages. Es geht eher um das Berghochfahren und das technische Bergabfahren, wo es dann nicht darauf kommt, da bergab nochmal richtig reinzulatschen. Geradeaus kriegst du trotzdem 40 km/h auf der Straße hin. So ist es ja nicht mit dem 10-fach. Ding. Und wie gesagt, wenn man dann aufs Rennrad geht und sagt, so das Open, wie wir es jetzt fahren mit dem Zweifach, da fahre ich auch mal mit Rennradbereifung und will vielleicht mal eine RTF fahren und da brauche ich dann vielleicht auch die feine Abstufung, um dann in meinem Leistungsbereich oder treten zu können.
Bei dem Ötztaler, wo du jetzt warst.
Alp Extrem oder so, ne? Da brauchst du die Gänge dann wieder. Ne? Gerade auf Asphalt ist das auch was anderes im Gelände. Hohe Sprünge im Gelände zu haben, ist völlig egal. Du fährst, ob du da dann 1, 2 km/h mehr oder weniger fährst oder mehr Umdrehung oder nicht, ist völlig egal. Auf dem Rennrad, wo du spezifisch unterwegs bist, ist das schon wieder was anderes. Ne?
Eine gute Frage ist hier noch reingekommen, die können wir für die Allgemeinheit, dann haben wir dann noch den Mehrwert geschafft. Gab es eine Frage nach, wie machen wir das bei Steckachsen, wenn wir den Reifen gewechselt haben, weil Steckachsen wieder reinschrauben ins Fahrrad und anziehen, da braucht man doch einen Drehmoment. Da habe ich schon geantwortet bei YouTube, aber ist, glaube ich, im Podcast jetzt auch noch ganz gut, dass man den Leuten das mitgibt. Wir nehmen unterwegs gar keinen Drehmomentschlüssel mit, weder für die Steckachsen, noch für den Lenker, noch für die Sattelstütze, was natürlich auch ein bisschen mit der Erfahrung zu tun hat und man muss nicht immer alles natürlich nachmachen, wenn man das so sieht. Also was die Steckachsen angeht, wenn da jetzt 8 oder 10 Newtonmeter draufsteht, dann lassen wir mal 5 gerade sein, wenn es denn 9 oder 11 sind. Es dürfen nicht 20 sein und dürfen auch nicht nur 3 sein. Mhm. Wer so ein bisschen mal mit anfängt, mit Drehmoment Sachen anzuziehen, der kriegt irgendwann auf die auch wieder durch die Erfahrung mit der Zeit ein Gefühl, ja, das müssen jetzt so irgendwie 8 bis 10 Drehmoment sein und dann ist auch gut. Und die Antwort ist, ja, wenn wir das denn wirklich machen müssen unterwegs, das Hinterrad rein und rausnehmen, dann nehmen wir gar keinen Drehmomentschlüssel.
Normales Multitool und das hat man dann schon irgendwann im Gefühl, wie fest mache ich denn das? Ne?
Und ein gutes Beispiel ist auch, dass, deswegen muss ich immer die Sattelstützen anziehen, wenn wir in La Palma zum Beispiel landen, weil dann kommen Olaf und Ingo an und sagen, hier mach mal die Sattelstützklemme fest, weil am Ende des Tages nehmen wir auch selbst in den Radurlaub keinen Drehmomentschlüssel mehr mit, weil wir genau wissen vorne am Lenker, was 5, 6, 7 Newtonmeter sind. Das sollt ihr aber auf gar keinen Fall als Vorbild nehmen. So einen Drehmomentschlüssel könnt ihr ja trotzdem kaufen und mitnehmen.
Also ihr kauft den erstmal, macht das ein Jahr lang und dann habt das irgendwann im Gefühl. So muss man, also grob gesagt.
Man könnte ja so eine Challenge mal machen, wie beim Kindergeburtstag. So, jetzt hier, liebe Leute, das könnt ihr ja als Fahrrad-Party-Gag machen. Ja. Wer genau 5,5 Newtonmeter ohne, mit verbundenen Augen, ohne Drehmomentschlüssel anzieht, der kriegt ein Bier ausgegeben.
Ist
das kriegt man ganz gut hin.
Ist übrigens bei Reifen ähnlich. Ne? Ihr habt jetzt vielleicht... ein Trick ist, um den Reifenluftdruck ungefähr ein Gefühl dafür zu kriegen, mit aufzupumpen, zu gucken, was auf der Skala geht und drücken. Und dann weißt du irgendwann, aha, das ist ungefähr der Druck, den ich fahre. Und dann weißt du auch, ah, muss ich jetzt nachpumpen? Nee, das ist noch das, was ich ungefähr gestern... Also irgendwann hast du da so ein feines Gespür für, wenn du das immer wieder machst, dass du genauso wie ich jetzt beim Fahren sogar das Gespür schon dafür kriege. Das ist gar nicht so ein blöder Trick zu sagen, jedes Mal zu gucken, weil du landest irgendwann, hast eine Panne mit deiner CO2-Kartusche mit der Handpumpe und dann sitzt du da und hast nämlich keinen Nanometer. Nanometer heißen die, ne?
Manometer.
Manometer.
Hier für Wörter fehlen.
Jedenfalls sitzt du dann unterwegs mit deiner Handpumpe und hast genau im Gefühl, ah, das reicht jetzt. Also es ist tatsächlich ein ganz guter Tipp, den ihr euch den ich euch auch nochmal mitgeben kann.
Gut.
Kanntest du noch nicht, oder wie?
Doch, Bingo. Nein, wir sind schon wieder weit drüber mit unseren Vorgesprächen, aber nehmt da vielleicht was mit aus dem Podcast. Teilt euch den, wie gesagt, ein.
Gar
nicht so lang.
Jetzt würde ich gerne, weil wir ja letztes, unser Gravel-Triathlon war ja so ein bisschen, ja, unser eigenes Event, was wir da gemacht haben, da haben wir auch so ein bisschen drauf aufgerufen, na, wer kennt ihr jemanden, der solche Events macht, der sich rechtlich ein bisschen auskennt? Und da kamen auch 2, 3 Feedbacks, vielen Dank dafür, auch ein Kajakfahrer, der sich schon angeboten hat, mal mit uns mitzufahren, der gesagt hat, der macht richtig krasse Sachen, der macht auch so bei Extremschwimmen 40 Kilometer, manchmal fährt er mit dem Kajak nebenher und solche
Aber
Sachen.
Aber der allerbeste Kommentar, auf den ich noch nicht gereagiert habe und du hast auch nur mit so einem Bild so reagiert, war, was sagen eigentlich eure Ehefrauen dazu, wenn ihr euch so peinlich präsentiert vor der Kamera? Da kann ich nur sagen, Dale Carnegie, blamiere dich täglich, dann ist nicht mehr so schlimm.
Ja, ja, genau. Meinte sie, weil wir da mit den Neos im Auto saßen,
ich
wahrscheinlich.
Keine Ahnung, weil wir vielleicht auch so pummelig aussehen. Ja, du jetzt nicht, aber ja. Du siehst dann ausgetrocknet aus und ich sehe pummelig aus. Keine Ahnung. Du,
als dieses Video von dem Gravel-Triathlon, als ich dann in die Kamera gesprochen war, als ich aus dem Wasser kam, ich konnte ja die Lippen kaum. Man hat das richtig gemerkt, dass ich die Worte gar nicht.
Man hat, du musst mit diesem Botox-Spritzen aufhören.
Ja, aber so muss ich das anfühlen mit Botox-Lippen. Das kann ich mir vorstellen. Also es war wirklich so ganz komisch. Man konnte kaum sprechen noch. Also es war echt krass.
Aber da haben sich unheimlich viele Leute gemeldet, die das gut fanden. Und das
einer hat sich gemeldet, der auch einen ganz coolen Event gemacht, wo ich gleich drauf ausgehe. Die haben auch keine Ahnung. Also der hat uns gefragt, wenn wir es rausfinden können, wie man das rechtlich absichert. Die haben jetzt für sich selber halt auch gesagt, haben sie schließen, sie machen eine private Radfahrt, haben auch so eine kleine Ausschreibung gemacht, wo sie gesagt, jeder kommt privat, wir treffen uns hier und fahren zusammen. Allerdings ohne Schwimmen, weil Schwimmen sehe ich tatsächlich noch als das Sensibelste an. Ne? Beim
Rad, genau.
Zusammen losfahren mit dem Rad mache ich mir gar nicht so einen Kopf drum. Schwimmen ist tatsächlich, wenn da einer ertrinkt oder in Notfall hast und du hast kein Boot nebenan oder so, dann ist es, glaube ich, wirklich ein echtes Problem. Das ist so das Einzige, wo ich jetzt darüber nachgedacht habe im Nachhinein, nach unserem Podcast auch, wo ich gesagt habe, naja, wenn man Schwimmen sagt, man macht zwei Gruppen, die immer zusammenbleiben müssen, dass sich das Feld nicht über 4,7 Kilometer dann auf 2 Kilometer auseinanderzieht, wo man sagt, okay, man muss zusammenschwimmen, so wie wir es beim Radfahren ja auch machen. Wir fahren zusammen und auf jeden wird gewartet und so weiter. Das wäre noch eine Variante, wo man mit zwei Booten vielleicht hinkommen würde, ne?
Also.
Wo man sagt, eine langsame, eine schnelle Gruppe oder ähnliches, ne?
Also ich würde jetzt nochmal, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir sind kurz davor zu sagen, wir veranstalten es. Also es ist, glaube ich, für uns schon mal klar, das war auf gar keinen Fall das letzte Mal. Das war so genau. Witzig und toll. Das machen wir in jedem Fall nochmal.
Ja.
Und wir müssen jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Wie kriegen wir da eine Rechtssicherheit ein, dass das ein private Veranstaltung ist und überhaupt, obwohl wir hier im Podcast als gewerbetreibendes Unternehmen darüber reden, ist das trotzdem, wir berichten über etwas, was wir privat machen. Hm. Wir müssen also noch ein bisschen unsere Hausaufgaben machen.
Genau. Dann werden wir den Jungs ja auch vom Taunustaler, die uns geschrieben haben.
Genau, da reden wir ja gleich drüber. Ja. Und was definitiv auch noch Zeit ist, jetzt haben wir nun wirklich bis nächstes Jahr Sommer genug Zeit, dann kann man ja hier nochmal ein paar Vereine ansprechen, ob die irgendwie sagen, hier wollt ihr ein bisschen was machen, vielleicht gibt auch jeder, was weiß ich, 10 Euro für UNICEF oder irgendeine schöne, wohltätige Sache, wir wollen da ja nichts Kommerzielles mitmachen, dass man sagt, hier, wir haben mal die DLRG angesprochen oder den Kanu-Club oder was auch immer, weil dieses Schwimmen ist schon wirklich, das macht mir Bauchschmerzen, wenn da was passiert. Ich brauche das in meinem Leben nicht, dass ich sagen kann, ja, aber bei deiner privat organisierten Tour ist jemand abgesoffen oder irgendwas, der hat sich völlig überfordert und dachte, er kann und er kann doch nicht. Das brauchen wir nicht.
Ja, es gibt ja Leute, denen wird dann schlecht unterwegs und sonst.
Verstehen
wir. Die musste zumindest die Chance haben, dass du die aufs Boot ziehen
kannst.
Und
für die Radfahrt, ich glaube, da kann man doch auch einfach mal den Triathlonverband anrufen oder den Radsportverband anrufen und sagen, was ist denn da jetzt mal eine rechtlich verbindliche Aussage? Wir halten uns alle an die öffentlichen, also an ganz normale Verkehrsregeln, sodass keiner bei Rot rüberfahren darf. Das ganz normale Programm.
Und ganz klar ist, da sind wir uns aber, glaube ich, auch einig. Wir wollen dann keinen Wettkampf draus machen, wo dann irgendwann drauf geschrieben wird, wer der Erste. Gibt's das heißt, spätestens beim Radfahren wird dann zusammengeblieben. Und dann kann man im schlimmsten Fall oben an der Bergkuppe mal warten, wenn hinten noch zwei hinterherkommen. So wie man es halt kennt. Aber es geht nicht darum zu sagen, ja, da ballert jetzt mal einer richtig schön und kommt als Erster an. Da haben wir keine Lust drauf. Ne?
Nee. Das soll eine Freizeitveranstaltung sein. Man muss danach auch gerne nochmal ein Getränk zusammennehmen oder einen Kaffee oder
und das ist
einen
halt
schönen
das,
Tag haben. Darum geht's, ne? Und
dafür gibt es ja auch andere Veranstaltungen dann.
Okay. Aber diese Taunus-Veranstaltung.
Genau, die haben uns geschrieben hier,
Taunustaler.
Taunustaler 5000. Eine Mountainbike-Veranstaltung, ich verlinke das unten, ne? Ich habe das Video auch gesehen, da sind sie mit Mountainbikes unterwegs gewesen und haben da 5000 Höhenmeter gerissen.
Mit
Mountainbikes, was auch schon mal richtig krass war. Jetzt,
14 Teilnehmer, 8 Finisher.
Für 2019 sind wir auf die Idee gekommen, dass wir den Taunustaler auch mit Rennrad fahren könnten. Aber dann müssen es dann mit mehr Höhenmeter. Der Taunustaler 7500 war gesetzt. Von 20 gemeldeten Teilnehmern sind elf am Start. Also sie haben auch tatsächlich eine Ausschreibung gehabt. 11 sind mitgekommen und 2 sind noch später zugestiegen. Am Ende
sind 6 ins Ziel gekommen
von den 11. Ne? Das heißt, die haben sowas auch veranstaltet. Das ist natürlich auch 7500 ist mal eine richtige Ansage, ne?
Naja, der Taunus, das ist doch da bei Frankfurt.
Ist das in Frankfurt? Weiß ich gar nicht. Hm. Also gar nicht so weit weg von uns. Nee, jedenfalls fanden wir das ganz witzig. Ich habe mir den Kontakt mal aufgeschrieben, falls wir dann wirklich mal, die haben auch so PDFs auf ihrer Webseite, ich verlinke das mal, könnt ihr euch angucken.
Aber die haben auch ein Thema, wo deswegen haben sie uns angeschrieben.
Das nee, die Recht, haben gar keine Webseite.
Das rechtssicher zu machen ist, ja. Ne, sie haben jetzt einen Strava-Club, glaube ich, hat er
genau,
geschrieben.
Genau, das hat er jetzt in der letzten E-Mail, den habe ich, den Strava-Club, muss ich mal gucken, dass ich den hier auch noch rein verlinke.
Sportliche Grüße aus dem Taunus Högni.
Genau, Hügni okay. War das, genau. Und die Gypsies-Strecke habe ich, ein YouTube-Video habe ich dazu. Eine Webseite hatten sie gar nicht, stimmt, die Anmeldung hat er mir per E-Mail, das waren so PDFs, die er mir geschickt hatte, wo aber drin stand, ja, kein Rennen und so weiter. Das, und die haben das gleiche Problem, die machen was Geiles, wollen das mit Leuten zusammen.
Wollen kein Geld verdienen, wir genau. Auch nicht.
Wollen auch nicht irgendwie, dass da jetzt 100.000 Leute mitmachen, sondern so ein, irgendwie ein überschaubares Grüppchen wahrscheinlich. Und 20 wahrscheinlich, also das wäre auch so eine Variante. Ich würde auch sagen, so mehr als 40, 50 Leute brauchen sie auch nicht zu sein, ne? Weil dann
müssen wir jetzt aufhören, ne? Im Podcast darüber zu reden.
Naja, wenn wir 4,7 Schwimmen schon mal haben, da fallen ja schon mal ein paar wieder hinten.
Ja, aber willst du denn das wirklich, dass man Leute, die sagt, dass ich möchte gerne mit Gravel mit euch fahren, die 80 Kilometer und da 10 Kilometer laufen? Da
kommen ein paar zusammen, ne?
Das wäre doch auch völlig okay. Also, ja. Also ich würde das auch so machen wollen. Also was soll denn das? Also wer jetzt nicht schwimmen kann oder nicht will,
genau,
der kommt halt nicht zum Schwimmen, der sagt, ich warte mal da.
Wie der Kajakfahrer, der fährt halt Kajak und gravelt danach mit uns weiter.
Genau, mit dem Kajak auf dem
Rücken. Ja. Nee, also wie gesagt, wir sind dran. Also
wir haben ja noch Zeit.
Es dauert ja jetzt ein Jahr, bis die Gewässer überhaupt erstmal wieder schwimmbar werden. Ich glaube, die sind jetzt
bestimmt. Oder wir machen den Winter Gravel-Triathlon. Das wird ja hart.
Das lassen wir mal lieber. Da kommt jetzt die Duathlon-Zeit, die gibt es ja sogar auch hier in der Gegend, welche. Gut, dann kommen wir jetzt endlich zum Hauptthema, das Thema das Indoor-Training.
Ja, freue ich mich drauf.
Wird viel um Zwift, um Wahoo und andere Geräte gehen. Aber bevor wir anfangen, ein bisschen meine Erfahrung aus Indoor und was machen wir mit Indoor versus Outdoor-Training. Warum überhaupt Indoor-Training? Macht das überhaupt Sinn? Was sind die Vor- und Nachteile? Macht es nicht auch Spaß, im Winter draußen zu trainieren und so weiter? Und da ist ja auch tatsächlich, jetzt bin ich das beste Beispiel. Ich war letztes Jahr so angefixt von Zwift, dass ich bis auf meine Pendelei relativ wenig draußen gefahren bin. Das heißt, unser Wochenende, wir hatten davor die Jahre eigentlich immer Wochenende, einen der Vormittage sind wir im Deister rumgefahren. Und zwar wirklich lange, 3 bis 4 Stunden.
Ja.
Und das hatte, ich weiß gar nicht, letztes Jahr mit dem Mountainbike, eigentlich war der Grund, ich habe ein Open bekommen und hatte keine Lust mehr aufs Mountainbike. Deswegen genau. War letztes Jahr so die Geschichte, ja, wollen wir mal Open fahren oder nicht oder sonst wie, und dann ist es irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, das heißt.
Herr Quendler hat halt einfach oft abgesagt.
Ja, genau. Und es war tatsächlich so. Ich hatte das Mountainbike war immer so eine Hürde, wo ich sage, ach, eigentlich hast du keinen Bock auf Mountainbike. Dann fährst du lieber mit dem Open. Ab und zu bin ich dann auch bei mir da am Kronsberg mal rumgefahren. Dann ab und zu passte die Zeit nicht. Dann war einer krank und so weiter, wie das halt so ist. Aber wir sind mal gefahren, aber viel, viel weniger als sonst. Und jetzt mit dem Ride haben wir uns alle wieder vorgenommen, das wieder zur Institution zu machen. Zumindest einen, da fällt immer auch mal wieder am Wochenende flach, weil die Familie irgendwas macht oder sonst hier. Aber wir wollen jetzt versuchen, wieder einen Sonntag oder einen Samstag oder was auch immer, wie es passt, da im Deister rumzugurken. Und dann auch wieder 3-4 Stunden schön Höhenmeter sammeln.
Genau.
Und Spaßveranstaltung, kein Wettkampf, wie immer. Einfach Spaß fahren, auch mal im Anna-Turm Kaffee trinken und so weiter. Genau. Und das habe ich tatsächlich auch ein bisschen vermisst. Bin dann viel Indoor gefahren, das hat Spaß gemacht. Indoor hat natürlich einen großen Vorteil. Auch für die Familie ein Vorteil. Ich kann dann trainieren, wenn sowieso keiner mich braucht. Egal, ob es dunkel ist, regnet, hell oder sonst wie. Weil eins muss man sagen, dieses Draußen-Trainieren am Wochenende hatte tatsächlich bei mir, da bin ich jetzt auch ein bisschen entspannter, aber damals war es auch immer so, oh, jetzt hast du mal ein schönes Wochenende, dann scheint die Sonne und dann klappt es nicht, weil die Familie oder weil wir irgendwas anderes vorhaben. Und das relativiert sich immer, wenn du sagst, naja, ist nicht schlimm, ich kann mich ja abends auf die Rolle setzen. Also so dieses Gefühl, man will unbedingt was machen, schafft es aber nicht. Dafür ist das Indoor-Training dann perfekt zu sagen, naja, und unter der Woche sowieso. Kommst du abends irgendwie um 6, 7 oder wann auch immer nach Hause, ist es sowieso dunkel draußen, du kannst dich auch um 9 noch draufsetzen. wenn es dann die Wohnung nicht zu hellhörig ist oder ihr einen Keller habt, was auch immer. Ne? Das ist erstmal generell so die Geschichte. Ich bin auch einer, der gerne draußen fährt, aber dieses Indoor nimmt so ein bisschen den Stress. Im Sommer hast du den Stress nicht. Da ist es abends auch noch hell, da kannst du immer fahren. Ne? Da gibt es immer gutes Wetter. Ne? Und im Winter mal das Gute, hast irgendwie eine schöne Woche mit schönem Wetter, du verpasst sie, dann hast du immer noch die Chance zu sagen, naja, dann sitzt du halt drin und es macht trotzdem Spaß.
Das hat sich ja auch mit dem Spaßfaktor dramatisch geändert. Zu der Technik, die heute verfügbar ist für Geld, was es früher gab für Geld, da gab es diese normale fixe Rolle oder eine freie Rolle, aber es gab kein Computer-Entertainment-Programm am Rande. Und das hat sich ja geändert. Wir kommen ja drauf.
Genau, da kommen wir später noch drauf. Das ist ja auch tatsächlich was.
Das heißt, da ist es nicht nur so ein stumpfes Indoor-Training, sondern es gibt diesen Entertainment-Teil auch. Der macht es ja wirklich anders.
Seit Kicker und Zwift macht es auf einmal Bock.
Genau.
Und seitdem sitzt man auch, also längst, ich habe meine längste Tour war 100 Kilometer Indoor, hätte ich früher nie im Leben gemacht.
Ja, ich habe Col de la Madeleine über 2 Stunden mich mal hochgequält, wo ich dachte, das hätte ich im Leben auch nie vorher gemacht.
Das sind so die großen Vorteile, die man jetzt hat, da komme ich später drauf. Ne? Jetzt würden wir, habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nee. Jetzt kommt ein relativ umfangreicher Teil, wo es darum geht, aktuelle Technik, Lautstärke, Nachbarn, was nehme ich denn jetzt für einen Rollentrainer überhaupt und warum und weshalb? Muss der smart sein, muss der nicht smart sein? Alles muss ja smart sein heutzutage.
Deswegen machen wir das ja, genau. Gründlich auch hoffentlich.
Also.
Weil diese Fragen kommen natürlich auch tonnenweise bei uns im Service an. Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass man auf diesen Podcast dann vielleicht verweisen kann, bei 1 Stunde 25 einsteigen. Da kommt der Teil, das merken wir uns jetzt mal. Ja. Und wo wir dann mal ausführlich darüber gehen, was kaufe ich, was ist gut. Ich denke, das nimmt auch dem Service viel Druck weg.
Genau.
Wenn man darauf mal verweisen
kann.
Ja,
einfach diese Fragen, die man...
Die häufig gestellt werden.
Ne? Und dann ist ja die grundsätzliche Frage erstmal, kaufe ich einen dummen Trainer oder einen Smart Trainer? Dummer Trainer bedeutet, ich stelle irgendwo, da gibt es ja diese ganz einfachen Rollen, wo man einfach mit so einem Hebel doller und nicht so doll einstellt. Und die smarten Trainer sind ja so, dass man eine Wattzahl eingibt, dass die Software sagt, es geht jetzt bergauf, hinten wird es automatisch schwerer und solche Sachen. Das Ganze wird mit Bluetooth verbunden, ANT Plus mit diesen Protokollen und so weiter. Man kann Software ankoppeln, man kann seinen Fahrradcomputer ankoppeln und so weiter. Das sind die Unterschiede. Und es ist so, dass ich tatsächlich und du ja wahrscheinlich auch früher mit diesen, nennen wir sie jetzt mal, dummen Trainern angefangen haben.
Freie Rolle.
Freie Rolle hast du angefangen. Ich hatte einen Rollentrainer zum Einspannen, wo ich dann mit so einem Hebel, ja, mehr Widerstand, weniger Widerstand.
Ich bin freie Rolle gefahren bis Kicker.
Okay, vorher gar nichts anderes.
Nee, das andere war wirklich blöd.
Ja, und ich hatte auch keinen Spaß dran. Da habe ich dreimal mitgefahren. Also früher war es so, man kaufte sich einen Rollentrainer, hat den dreimal ausprobiert, hat man keinen Bock mehr gehabt. Und das ist, glaube ich, das ist auch eine Erfahrung wie mit der Nase auf der Uhr. Die haben, glaube ich, auch einige gemacht, dass das Ding dann doch nur zu Hause rumstand. Die Erfahrung mache ich heute, auch mit Kunden. Das ist mit einem Smart-Trainer
anders.
Ist das anders. Da ist die Motivation oder die Hürde, das zu machen, viel weniger und die Motivation viel größer, weil einfach dann, wenn es nur ein Belohnungssystem da ist oder wenn man nur die Wattzahl sieht, es gibt ja auch Leute, die müssen nicht Zwift fahren mit einer Simulation und sonst wie, sondern die fahren dann nach Watt. Aber alleine das, dass die dann im Kopf dieses Belohnungssystem haben oder einen Trainingsplan haben, mit einem Erfolgserlebnis, wo man sagt, ja, ich sollte jetzt dreimal 300 Watt fahren, dann bin ich dreimal 300 Watt so und so viele Minuten gefahren und dann habe ich das gemacht und das ist ja dann ergebnisorientiert und hat man ein Ziel erreicht, zielorientiert und weiß genau, was man gemacht hat. Ja. Das sind so Sachen, die ein motivierender Faktor sind, wo jetzt auf einmal die Outdoor-Branche mit den Klamotten Probleme kriegt, weil die Leute viel zu viel drin fahren.
Ja, wir rücken das ja wieder gerade.
Ja.
Aber um die Frage... Dummer Trainer oder Smart Trainer, ich glaube, ihr habt schon selber rausgehört, es sollte, wenn man sich was anschafft, wirklich ein Smart Trainer sein, weil die Möglichkeiten, die ihr damit habt, sind vielfältig. Ob ihr jemals damit Zwift oder Be Cool oder Fullgas als Softwareunterstützung dazu nehmt oder ob ihr nur, genau wie du es beschrieben hast, das Telefon rausholt und sagt, pass auf, ich habe jetzt vor, ich möchte 40 Minuten 200 Watt treten. Mal sehen, ob ich das kann oder der Trainingsplan gibt es voll. Also ein Smart-Trainer, die Antwort war ja eigentlich schon auf der Hand, das war ja schon präsentiert. Und die Preise sind auch nicht mehr so hoch, wie man sie jetzt erschreckenderweise vorher hatte. Es gibt also immer deutlich was für unter 1.000 Euro. Das heißt, früher war das auch sehr, sehr, sehr teuer und man hatte gesagt, wow, ob ich das wirklich brauche, reicht nicht so ein normales Ding für 400 Euro mit dem Hebel.
Mhm.
Und jetzt sind die Preise auch runtergekommen, davon profitieren ja alle.
Smart Trainer gehen die einfachsten Varianten bei 300 Euro schon
los. Bei 300?
Bei 500, glaube ich. 300, also wenn du das Rad einspannst, nicht jetzt mit Kassette.
Ja, da kommen wir ja zu. Da also kommen wir als Beratung zu.
Genau, das ist auch der nächste Punkt, Direct Drive oder den Reifen einspannen.
Also die das Antwort Rad einspannen. Ist dann klar.
Also ich würde, außer für meinen Sohn, wo es nicht anders ging mit seinem kleinen Kinderfahrrad, da habe ich tatsächlich mal so ein Ding kaufen müssen, wo man das komplette Rad einspannt. Das heißt, an den Schnellspannern wird festgebacken. Man hat hinten sein eigenes Laufrad drin, so wie man es von früher kennt. Aber die Revolution ist eigentlich Direct Drive, steht auch hier hinter uns.
Das Hinterrad wird ausgebaut und ihr spannt statt einem anderen Hinterrad praktisch den Trainer, den Smart Trainer.
Der Trainer ist das Hinterrad.
Genau. Habt so natürlich den Hauptpunkt eliminiert, ihr habt keinen Reifenverschleiß.
Ja, und ein viel, viel realistisches Gefühl, weil ihr hinten schaltet und das mit diesem, die Schwungmasse, ein Qualitätsmerkmal bei allen Trainern ist, also je teurer der Trainer, desto größer die Schwungmasse. Da reden wir dann von so und so viel Kilogramm Schwungmasse hinten. Das ist das, was sich dreht. Das kennt ihr auch vielleicht aus dem Fitnessstudio bei Spinning Bikes. Da ist ja auch so eine riesige silberne Scheibe drin. Und je größer die ist, desto besser ist es eigentlich. Und das ist das, was es realistisch macht. Weil wenn du auf der Straße fährst, bewegen sich ja die Räder auch alleine dadurch, dass sie sich bewegen, ohne dass du Kraft hinzugibst. Und das wird simuliert mit dieser Schwungmasse. Und diese Rollentrainer, wo man das Fahrrad einspannt, komplett einspannt, da ist halt einfach hinten nur dieser ganz kleine Teil, da kriegst du gar nicht so eine große Schwungmasse rein physikalisch nicht. Und das ist beim Direct Drive Trainer natürlich, dadurch sind die viel realistischer, weil die einfach ein riesen Gewicht da hinten drin haben.
Also, es wäre halt unsere ganz klare Empfehlung. Seid ihr unsicher, was? Ich würde in jedem Fall den Trainer mit Entfernung des Hinterrades direkt einspannen.
Ja, das sind so die beiden Rollentrainer, um das Fahrrad einzuspannen. Jetzt gibt es mittlerweile natürlich auch noch was anderes. Und zwar diese sogenannte, oder gibt es immer noch, die freie Rolle.
Die ist auch für Techniktraining super.
Ja.
Die macht natürlich gar keinen Spaß, wenn man da nebenbei, da kommen wir ja dann zu, unkonzentrierterweise vielleicht einen Spielfilm sehen will, eine Reportage im Fernsehen sehen will, sich auf was anderes konzentrieren will. Bei freier Rolle muss man halt sich auf die freie Rolle konzentrieren. Was mir immer noch mal, jetzt mache ich das ja wirklich immer nur wirklich super sporadisch mal, Spaß macht, kann ich es noch?
Ja, ja.
Oder habe ich jetzt an meiner Balance verloren?
Also freie Rolle ist,
nicht einhändig fahren, aber das macht Spaß.
Dies besteht ja, glaube ich, aus drei Rollen. Hinten im Hinterrad sind zwei Rollen, wo das Hinterrad sozusagen eingeklemmt ist. Vorne noch eine Rolle fürs Vorderrad. Das Ganze mit Gummibändern irgendwie verbunden. Und dann fährt man da drauf, ohne dass man eingespannt ist.
Genau, man hat halt dann diese 40, 50 Zentimeter vorne, wo du dann sehen musst, dass du deine Balance hältst.
Genau.
Und das wird dann spannend, wenn man meint, dass man das kann, dann kann man ja mal versuchen, eine Hand vom Lenker zu nehmen, dann wird es schon sehr spannend.
Ja, ja. Oder im Wiegetritt oder so.
Ihr seht das gerne, wenn ihr das nicht wisst, wovon wir reden, könnt ihr ja mal so gucken, bei den Track-Weltmeisterschaften auf der Bahn oder überhaupt. Die Leute, die auf die Bahn gehen, die fahren sich ganz oft auf einer freien Rolle warm.
Ja, ja.
Ne, mit ihrem Trackbike dann.
Okay. Ja, und dann gibt es eine Stufe, ich weiß gar nicht, gibt es die schon smart, die freie Rolle? Ich glaube, von Elite gibt es eine smarte Rolle, wo so ein bisschen...
Gibt es schon, aber das wäre jetzt keine Kaufempfehlung, ehrlich gesagt. Bei dem so eine freie Rolle, die ist nicht kompliziert, die ist nicht teuer und du kannst ja deine ganze Gangschaltung nutzen, du kannst dich da schon richtig an die Schallmauer fahren.
Okay.
Das wäre keine Kaufempfehlung von mir.
Großer Nachteil ist tatsächlich so dieses entspannte auf der normalen Rolle sitzen, entspannt sitzen, nebenbei vielleicht noch auf dem Handy rumspielen und vorne noch einen Film gucken und so.
Das geht mit der Rolle nicht.
Das geht mit der Rolle nicht. Da musst du dich wirklich konzentrieren. Also selbst wenn du es kannst,
musst du schon
vorsichtig sein, dass du dich da nicht hinlegst. Ne?
Ja.
Habe ich tatsächlich mal einen YouTube-Film drüber gemacht, den gibt es aber nicht mehr. Vor 10, 15 Jahren, da kannten wir uns noch nicht, habe ich so eine Elite-Rolle mal gekauft und habe keinen Film gefunden, wo drin stand, wie das geht oder irgendwas, und habe das mal selber aufgenommen mit so einer Flip-Kamera, so eine ganz einfache, also es war noch nicht mal HD oder sonst
schade,
wie.
Schade, das ist das.
Oh, weiß ich nicht, ob ich das noch irgendwo finde.
Lach ich mich kaputt.
Und dann habe ich ihn, wie ich in meinem Schlafzimmer, in einem alten Haus irgendwie, da muss ich das im Schlafzimmer aufbauen, habe die Matratze aus dem Bett rausgenommen, falls ich umkippe, dass ich auf die Matratze falle und habe einen Helm aufgesetzt.
Ist auch süß. Also für Leute, die mit der freien Rolle anfangen wollen und nicht Ingos Erfahrung machen wollen und die wirklich das wirklich lernen wollen, dann sage ich euch, wie es wirklich geht und nicht mit der Matratze und Helm, sondern stellt ihr die freie Rolle in eine Tür, also in
Durchgang. Ja, habe ich versucht, die Tür war zu schmal. Ja. Also es war ja tatsächlich, ich habe tatsächlich rechts die Wand gehabt, wo ich mich festhalten konnte.
Nein, eine Tür ist 80 Zentimeter breit und da passt der Rollentrainer durch.
Ja, aber nicht in dem Haus, wo ich da gewohnt habe. Zumindest nicht da im Obergeschoss, dann hätte ich die Rolle unten aufbauen. Okay. Es war tatsächlich so. Tür war keine Option. Das war der erste
nicht
Versuch.
Ja, ich möchte nicht wissen, was das dann für komische Türen waren. Aber ist ja auch okay. Ich nehme es so zur Kenntnis.
Ja, ja. Nee, zwischen der Tür war tatsächlich.
Das macht man, damit man sich am Türrahmen festhalten kann.
Ja, ja, ich weiß. Aber da oben war irgendwas war. Das war so ein Schrägdach und sonst. Ja, ich glaube, weil das Dach schräg war, wäre ich mit dem Kopf gegangen. Das kann gewesen sein. Irgendwie sowas.
So war es.
Ja, ja.
Nicht, dass die Tür.
Die Tür war noch breit, aber das war, da legst du lieber eine Matratze hin, falls du umgibst. Und das bin ich auch nicht. Ne? Aber es ging dann relativ, das war wirklich so das erste Mal. Also ich habe es tatsächlich gefilmt, wie ich noch nie drauf gesessen habe, das erste Mal gemacht habe. Und ich glaube, so nach 1-2 Minuten geht es aber. Denn man kriegt es relativ schnell hin.
Ich habe tatsächlich meinen Teppich angesenkt damit. Fällt mir gerade jetzt ein. Echt? Ja, ja. Da war ich irgendwie 12, 13, 14 und dann hatte ich diese Rolle im Wohnzimmer meiner Eltern aufgebaut. Und dann früher gab es hier von, weiß nicht, was das für ein Teppich war, so ein floriger Vorwerkteppich. Die waren dann ein bisschen länger, nicht so kurzgeschorene Sachen, wie man heute hat. Und dann habe ich die Rolle dahingestellt und habe gar nicht gemerkt, dass die Rolle an diesen Teppichhahn da lang schleift. Und dann habe ich da richtig Gas gegeben, weil der ganze Teppich verkohlt. Gab auch. Weiß ich nicht mehr, ob es da richtig Ärger gab, aber es war deutlich sichtbar. Ja, ja, verbrannt.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich habe es dann auch nicht weggeschnippelt.
Ja.
Aber nee, das also sind das die sogenannten
die freien Rollen. Ne?
Und jetzt die wären jetzt nicht mehr in unserer Kaufempfehlung, wenn man Smart Trainer mäßig unterwegs sein soll. Die sind aber natürlich ganz toll, wenn ihr jetzt wirklich hardcore an eurer Technik arbeiten wollt und auch gerne sowas braucht als Rolle, um euch warm zu fahren, das ist nicht doof.
Die laufen ja auch, wenn sie nicht smart sind, ganz einfach ohne Strom, ne?
Da ganz muss man ohne sich gar Strom. Keinen. Und die sind vor allen Dingen wirklich preiswert.
Ja. Dann gibt es jetzt von Oreca, da habe ich auch ein Video zu gemacht, ja, die coolste
von coolen?
Eigentlich die beste Fahrerfahrung, die ich je gemacht habe.
Ich auch,
muss ich sagen. Ich habe es jetzt mal Fahrband genannt. Und zwar ist das im Grunde wie eine freie Rolle, nur sind da drunter ganz viele Rollen und halt wie so ein Laufband drüber. Gibt es von Tax übrigens auch, aber Tax ist tatsächlich meines Wissens ein angetriebenes Band, während das Oreca wirklich so ist wie bei einer freien Rolle. Da ist eine ganz leichte Grundgeschwindigkeit, wenn du losfährst, aber den Rest macht dein Fahrrad. Dein Fahrrad bewegt sozusagen dieses Laufband, Fahrband, wie auch immer. Ne? Und das habe ich im Keller getestet, war echt vom Fahren auch so, dass ich eine Stunde drauf fahren konnte, hat mich überhaupt nicht gestört. Das Ganze war smart, das heißt, ich konnte bei Zwift Rennen damit fahren und so weiter. Vom Powermeter nicht ganz so genau, aber wenn man dann einen Powermeter am eigenen Fahrrad hat, konnte man das dann zusätzlich mit Zwift koppeln, dann war es wieder genau. Also das hat dann auch gut funktioniert. Das Ding ist bergauf auch langsamer geworden, hat Zwift auch rüber gemacht. Das heißt wirklich mit der Smart-Funktion, die auch gut funktioniert hat, fühlt sich natürlich viel, viel sicherer an als auf einer freien Rolle, weil man hat wirklich Bewegung und man ist hinten, das Fahrrad ist hinten einmal so angeschnallt. Man kriegt so einen bestimmten Schnellspanner oder einen Steckachsenadapter rein, sodass es hinten angeschnallt ist. Da wird dann auch die Wattmessung gemacht. Beste Fahrerlebnis ever.
Von uns also, beiden, würden wir sagen. Ja,
das,
und auch Sprints.
Ja, macht richtig
Bock. Total geil, da drauf zu sprinten.
Und Wiegetritt. Ich habe den Wiegetritt habe ich da gemacht. Wirklich so mit so einem Gefühl, wie ich es draußen kenne. Natürlich Wiegetritt eher so im Sprintbereich, weil es nicht geneigt ist.
Na gut.
Weil das Beste, was ever geht, leider laut, ne?
Ja.
Also nicht übertrieben laut.
Wer den Platz hat und den Raum hat.
Also das geht wirklich gut. nur im Einfamilienhaus. Es ist natürlich nicht beweglich. Das Ding steht einmal und dann lässt man es da stehen, 90 Kilo. Es ist nicht sehr leise, vor allem in meinem kleinen Kellerraum mit niedrigen Decken oder sowas reflektiert das natürlich 100 Mal in diesem Kellerraum auch. Das heißt, das ist nicht so geeignet, um da jetzt noch irgendwie Serien zu gucken oder irgendwas nebenbei. Das ist so ein kleiner Nachteil. Als wir es jetzt auf der Messe gesehen haben, da waren die auch als Aussteller in einem großen Raum. Da merkst du das mit dieser Lautstärke schon wieder gar nicht so, ne? Also es ist richtig cool. Auch natürlich.
Aber es ist eine Nische.
Ist eine Nische. Aber. Muss man wissen. Aber ich finde es cool. Ich, wie gesagt, das ist so vom Realismus das Beste, was es geht.
Ja, würde ich auch sagen.
Und dann geht es jetzt noch weiter, dass ja jetzt jeder Hersteller mit dem Smartbike kommt. Mhm. Das Kickerbike habt ihr auch schon gesehen in unseren YouTube-Videos vielleicht von der Eurobike. Haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen. Scheint irgendwo ein Trend zu sein, wo wir aber auch schon hier diskutiert haben, ist das jetzt ein Trend, der sich durchsetzen wird oder nicht, oder ist doch lieber eingespannte Rolle oder doch lieber Kicker statt Kickerbike und so weiter. Das ist jetzt so ein Ding. Ich habe gerade gestern, wir haben ja ein Bike hier gehabt, habe gerade gestern versucht, 2 oder 3 Videos, mal gucken, ob ich die alle hochlade, weil eins davon war ein Zwift-Rennen, wo ich mal gucken muss, ob das was geworden ist als Videofeed, ob das überhaupt spannend genug ist. Wurde ich auch schön abgehängt. Die erste Gruppe konnte ich so 4-5 Kilometer halten und dann war wieder vorbei. Aber ich habe halt alles getestet. Ne? Ich habe einmal jetzt ein strukturiertes Training gemacht, dann habe ich gestern vor dem Video ein Zwift-Rennen gemacht und bin mal durch das Bike durchgegangen. Es ist schon geil, aber hat halt Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz mit dir diese Vor- und Nachteile durchgehen hier.
Ja.
Smartbike versus Kicker nenne ich das Ganze mal, weil das ist auch das, was ich gestern als Video schon gedreht habe, wo ich jetzt so ein bisschen im Thema drin bin.
Wir sind im Thema drin, wir haben noch letztes Mal auch schon darüber geredet, aber jetzt
habe ich es wirklich mal auf
den Punkt gebracht. Der explizit dedicated Podcast dafür.
Also das Smartbike, zumindest das Kickerbike, ist für mich auch das Smartbike schlechthin, weil es diese Neigung kann. Das heißt, deswegen gucke ich mir andere Hersteller momentan auch für mich gar nicht in Frage, weil das ist der große Vorteil, dass es sich berghoch nach oben neigt.
Auch Steigungen, die sich gewaschen haben, nicht nur 5%, ne?
Und also bis 20%. Den kleinsten Footprint hat, von der Größe des Rades ist es auch sehr kompakt. Also es ist ein Gerät, beliebig einstellbar. Das heißt, ich habe tatsächlich meinen Sohn drauf gefittet. Echt? Also der 11-jährige Sohn mit 1,50 Meter und war das 70 Zentimeter Schrittlänge, glaube ich, haben wir eingegeben in der App. Und der kann da gut drauf fahren. Okay. Das heißt, es ist ein Gerät für die ganze Familie, was ich gut finde. Das heißt, wenn man wirklich mehrere Nutzer hat, ist das super. Steht extrem stabil und das bei einer Steigungssimulation bis 20% und bergab 15%. Das heißt, bergab merkst du richtig, wie auf einmal deine Arme wehtun, wenn du bergab fährst. Das ist natürlich auch ein gutes Training, davon mal ab, also um diesen Nacken auch zu trainieren. Und
macht ja auch Spaß, wenn du bei Zwift den Berg runter rast.
Steht extrem stabil, trotzdem, dass es ja nur so einen kleinen Footprint, nenne ich das immer, also relativ wenig Standfläche hat. Also nimmt wenig Platz ein, ist also ein großer Vorteil. Es nimmt tatsächlich weniger Platz rein als Kicker Climb plus Fahrrad plus Kicker hinten. Also alleine von der Länge ist es viel kürzer. Dann wartungsfrei. Dafür hat es beim Fahren, macht es ein bisschen mehr Vibrationen, was man so beim Anfang des Fahrens auch ein bisschen merkt. Wenn das Gerät dann warm ist oder man sich dran gewöhnt hat, merkt man das nicht mehr. Dann fühlt es sich sehr realistisch an. Mhm. Mehr Personenhaushalt, habe ich schon gesagt. Kind passt drauf. Nachteil, Wechsel zwischen Zeitfahrrad und Rennrad ist überhaupt nicht einfach, insbesondere wenn man beim Zeitfahrrad, also wenn man wirklich sein echtes Zeitfahrrad simulieren möchte. Also ich habe jetzt mein Cervelo P5 auf den Kicker jetzt geschnallt, weil ich im Winter wirklich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, weil ich draußen lieber Gravel und Rennrad fahre und dieses Jahr beim Triathlon auf dem Zeitfahrrad gar nicht zurechtkam, habe ich gesagt, dann setze ich mich einfach den ganzen Winter drauf oder lege mich drauf und dann wirklich die gleichen Extensions und so weiter überhaupt zu bekommen, geht beim P5 zum Beispiel gar nicht. Das heißt, ich könnte nie einen Vorbau vom P5 auf dieses Kickerbike bekommen. Das heißt, wenn man da wirklich ganz, ganz spezifisch Zeitfahren drauf trainieren will,
dann ist das ein Problem. Dann wäre das gar nicht die Empfehlung.
Wenn man sagt, man kann aber eine Annäherung finden, indem man einfach Auflieger draufschraubt, ne, und den Lenker entsprechend runter macht. Vom Fitting kriegt man es definitiv hin, dann Zeitfahrer zu simulieren. Das heißt, das ist nicht so einfach, das Wechsel zwischen TT und Rennrad, ne? Da muss man dann wirklich gucken, wie man das hinbekommt. Kicker, ich rede jetzt mal vom Kicker in Verbindung mit Climb, weil da habe ich auch, das ist das Einzige, was auch mit Steigungssimulation geht, ist natürlich auch fürs Triathlon-Bike, fürs Gravel-Bike und fürs Mountainbike geeignet. Wenn man wirklich sagt, man möchte auf verschiedenen Rädern trainieren, dann ist das natürlich perfekt, muss man so sagen. Es ist viel flexibler, mal in die Ecke zu stellen, zu transportieren, mal irgendwo mit hinzunehmen. Also es gibt ja Leute, die den Trainer dann auch, ja, was weiß ich, ins Trainingslager oder zum nächsten Rennen mitnehmen, um sich damit aufwärmen zu können. Wenn mal was kaputt ist, kann man einen Kicker mal schnell austauschen. Bei so einem Rad wird das dann...
Kickerbike, was 50 Kilo wiegt, ist schwierig.
Ja, da muss man halt gucken, wie man das macht. Da weiß ich auch nicht, wie Wahoo sowas dann später macht, wenn mal was passiert. Gehen wir mal davon aus, dass nichts passiert. Der Antrieb fühlt sich im normalen Kicker immer noch mal ein bisschen realistischer an, weil es eine echte Kette ist, so wie man es von draußen kennt. Es ist einfach nur mal so eine Gefühlssache. Der Kicker ist auch ein bisschen leiser nach meiner Erfahrung. Je höher die Geschwindigkeit geht, kehrt sich das aber wieder rum und dann ist das Kickerbike wieder leiser. Weil je höher die Geschwindigkeit, desto höher das Kettengeräusch, desto höher das Laufgeräusch von der Kassette und so weiter.
Was man ja nicht eliminieren kann.
Genau, das kann man nicht eliminieren. Das heißt, da kehrt sich dann irgendwann wieder rum. Und dann gibt es natürlich noch einen Nachteil, den der Kicker 4 hat, der zu vernachlässigen ist in meinen Augen. Aber man muss es mal dazu sagen, normalerweise erlauben die Hersteller ja nicht, dass man sein Carbonrad da einspannt. Spannend. Also die Fahrradhersteller wollen das eigentlich nicht.
Auch eine häufige Frage von euch. Ja. Wer ist eigentlich jetzt dafür verantwortlich, wenn was an meinem Rahmen kaputt geht? Also offiziell gibt es, glaube ich, keinen einzigen Carbonradhersteller, der sagt, ihr könnt das in dieser Home Smart Trainer einspannen.
Ja. Ja.
Aber es geht voll auf eure Kappe.
Man muss sich immer so bildlich vor Augen führen, wenn man wirklich sein Fahrrad draußen an die Grenzen bringt, passiert meistens auch nichts. Und so habe ich für mich zumindest entschieden, dass ich mir da keinen großen Kopf drum mache und das trotzdem einspanne. Aber empfehlen werde ich das offiziell hier nicht.
Genau, das ist eine häufig gestellte Frage, ja. Die taucht wirklich sehr oft auf.
Aber ich habe tatsächlich auch noch nie gehört, dass jemand in einem Rollentrainer sich das Fahrrad kaputt gefahren hat, oder? Hast du schon mal irgendwas gehört? Ich persönlich noch nicht.
Ja, das kommt bei uns nicht durch.
Oder es kommt nicht an hier, das kann auch sein. Gut, dann gehe ich mal kurz auf die Marken ein. Also wir selber haben Elite und im Verkauf jetzt einfach, um das auch gleich als Disclaimer zu sagen, haben wir im Verkauf Wahoo und Elite.
Kein Problem.
Aber
der Markt ist gigantisch.
Der Markt ist gigantisch.
Es gibt Cycle Ops.
Genau, es kommt immer mehr dazu. Welche Geräte ich momentan am interessantesten finde, ist tatsächlich nach wie vor Kicker und Kicker Core.
Ja.
Einfach, weil die Option bieten, diesen Kicker Climb, wer bei YouTube guckt, der sieht das bei uns im Hintergrund stehen, diesen Kicker Climb, also diese Simulation, berghoch zu fahren, ist für mich momentan immer noch das Killer-Feature bei allen Smart-Trainern.
Müssen wir nochmal den Hörern minimal klar machen, du spannst also hinten das Hinterrad raus, da kommt der Smart-Trainer rein und der Kicker Climb ist ein Ersatz für das Vorderrad. Also dann ist es so, du nimmst also Vorder- und Hinterrad raus, hinten der Widerstand und vorne eine Rampe, die hoch und runter geht. Wollte ich nicht unterbrechen.
Genau.
Das ist nur nochmal, wenn man nur weiß, Kicker Climb, ich weiß gar nicht, worum es geht.
Warum ist das Killer-Feature? Du fährst eine Simulation oder du kannst es auch per Hand einstellen, dass du berghoch, bergunter fahren möchtest. In dem Augenblick bewegt sich dein Fahrrad, was es normalerweise indoor nicht macht. Das heißt, du kriegst eine andere Sattelposition, du sitzt deinen Po nicht mehr so platt, sagen wir es mal so irgendwie.
Erstmal ist es eine schöne Animation.
Es macht erstmal richtig Laune.
Genau.
Und du hast eine Abwechslung im Fahrradfahren. Du kannst einen realistischen Wiegetritt fahren, so wie du ihn berghoch fährst. Ein Wiegetritt mit einem Fahrrad, was gerade steht, ist muskulär immer anders als ein Wiegetritt, wenn das Fahrrad wirklich nach oben geneigt ist.
Mit einer Einschränkung, Ingo, sorry, dass du das Rad natürlich nicht zur Seite kippst, weil dann fliegst du natürlich ins Wohnzimmer.
Das seitliche nicht. Kippen
aber
fehlt.
Aber von der Neigung schon sehr, sehr gut.
Da gehe ich nachher im Zubehör nochmal auf diese Roller, auf diese Rockerplates ein, wo man auch seitlich noch ein bisschen Neigung hat.
Die Neigung ist da und kannst dann schon wirklich schön im Wiegetritt gehen.
Und das war wirklich so, das ist wie, womit soll ich das vergleichen? Jedenfalls, wenn ihr den Kicker Climb einmal gefahren habt, dann geht's nicht mehr ohne. Also das habe ich tatsächlich jetzt
wie bei Spülmaschine, nicht kaufen.
Das habe ich bei.
Geht's nicht mehr ohne.
Es ist tatsächlich bei YouTube-Kommentaren und auch bei Kunden, die uns geschrieben haben, haben gesagt, die haben tatsächlich auch einen defekten Kicker gehabt, den sie umtauschen mussten. Da gab es letztes Jahr auch tatsächlich mal so eine Aktion, wo eine Charge ein bisschen doof war, wo wir viele umtauschen mussten.
Aber das ist
passiert halt auch, hat der CEO sich sogar auch mal zu geäußert. Und da habt ihr bei uns als Händler natürlich immer einen ganz guten Vorteil, weil wir hier relativ schnell das auswechseln können. Jedenfalls hat da auch einer in irgendeinem Forum oder hat irgendwie geschrieben, ja, mir ist der auch kaputt gegangen und eigentlich wäre ich jetzt vielleicht zum anderen Hersteller gewechselt, aber ich kann nicht mehr ohne den Kleinen. Also das ist wirklich so.
Ja, ja.
Also einmal probiert, will man wirklich nicht mehr ohne. Selbst wenn man ihn gar nicht immer nutzt, selbst wenn man die Simulation gar nicht nutzt, ist es ja auch so, du kannst es ja auch manuell hoch und runter schalten.
Also es gibt so Dinge im Leben, so keine Spülmaschine kaufen, dann ist Küche ohne Spülmaschine Mist. Keine elektronische Schaltung kaufen, dann sind alle Schaltungen, die nicht elektronisch, sind blöd. Ja. Und keinen Kleim kaufen, weil dann ist Fahrradsimulation ohne Steigung auch blöd.
Ja, genau.
Das sind so witzige Sachen.
Und es steht wirklich stabil drin, das Vorderrad. Also das Vorderrad, also als Vorderradersatz, es steht, das Rad steht sogar stabiler, als würdest du nur vorne das Vorderrad drin haben.
Ja. Das es ist gibt wirklich cool. Zu dem Kleim auch noch einen super Tipp, den ich dann beisteuern kann. Und übrigens, unabhängig von mir, hatte das der Chip auch gesagt, der CEO von Wahoo. Wenn du das nicht automatisch haben willst, also die eine Funktion ist, da die Steigung geht automatisch nach dem, was dir jetzt Swift anbietet, oder wenn du bei einer anderen Software dann Col de la Madeleine oder Alpe d'Huez oder was auch immer fährst, dann geht die Steigung dementsprechend, was du auch wirklich gerade fährst, auf 10-15%. Du kannst aber auch diese Funktion deaktivieren und sagen, ach, jetzt tut's aber wirklich ein bisschen weh, der Hintern, ne, in dem Sattel, dann nimmst du einfach freiwillig, also kannst den Lenker ja,
genau.
Du kannst ja den Lenker auch einfach als Riser nehmen und drückst auf den Knopf und sagst, fahr mal den Lenker jetzt ein bisschen höher. Ja. Ich will jetzt entspannter Tatort gucken und der Hintern brennt.
Ja,
das ist also auch eine Funktion, die nicht zu unterschätzen ist, ne? Kann man halt aufrechter fahren und sich einfach das Leben nicht so schwer machen.
Ja, und bei Wahoo gibt es halt den Core und den großen Kicker. Wir haben hier im Hintergrund den Core stehen.
400 Euro dazwischen.
Tatsächlich, die gängigste Kaufempfehlung ist es, lieber nicht den großen, wenn man jetzt, je nachdem wie viel Geld zu verfügen, lieber nicht den großen Kicker nehmen und lieber den kleinen und dafür den Climb dazu. Hast du mehr von?
Absolut, der Climb als
der kleine,
Spaßfaktor kaufen. Ne?
Der kleine Core bewegt sich mit 800 Euro in einer Liga, die vor 2 Jahren noch 1200 Euro gekostet hat bei Wahoo. Nämlich der hat das gleiche Schwungrad wie der Kicker vorher. Und wie gesagt, Schwungradgröße ist das, was Realität beim Fahren ausmacht. Und damit.
War das für uns?
Weiß ich nicht.
Ich gehe mal eben kurz gucken. Einen Moment.
Ja, Dan hat sein Auto schlecht geparkt. Hier wird gerade gehupt draußen. Wenn wir jetzt muss ich hier die Redepause noch überbrücken. Dan klettert gerade aus dem Fenster. So, wo war ich stehen geblieben?
Ich habe gehört, dass der Core in jedem Fall natürlich besser ist, wenn man jetzt sich zwischen den beiden entscheidet. Der Core war, das war mein letztes, was ich noch gehört habe, natürlich die Qualität, die vor ein paar Jahren noch 1200 Euro war, und kauft lieber den Core mit dem Climb.
Genau.
Aber der Climb macht halt viel Spaß.
Ja, also deswegen, das heißt,
versucht das im
Schwungmasse war die des Kicker 3, die jetzt im Core ist. Man hat ein bisschen anderes Gehäuse, ist aber vernachlässigbar. Er ist die von der Laufruhe ein Tick lauter vielleicht als der Kicker 4.
Nö.
In meinen Augen auch fast vernachlässigbar.
Die sind super leise beide.
Wenn man das Optimum haben möchte, ist der Kicker immer noch State of the Art, und ich meine auch, dass der im Wettbewerb sich nicht verstecken muss, weil der hat wirklich jetzt noch eine größere Schwungmasse bekommen. Extrem laufruhig. Ich fahre den seit letztem Sommer und tolles Gerät, muss ich auch dazu sagen. Dann
kommt ohne Kassette, das ist noch wichtig.
Der Core kommt ohne Kassette, der große Kicker kommt mit Kassette.
Genau, ihr könnt für beide Geräte jetzt mittlerweile, das ist für manche Leute auch jetzt wichtig, einen Body kaufen, um 12-fach SRAM-Kassetten zu montieren. Das ist jetzt neu.
Ja. Und dann gibt es das Einsteigerklasse Core, Profiklasse
Kicker. Der normale 4. Kicker.
Dann ein Gerät, was wir nicht im Sortiment haben oder derzeit nicht im Sortiment haben, der immer mit dem Kicker im Vergleich steht, ist der Tax Neo. Den würde ich hier fairerweise, den gibt es auch in Neo 2 oder was auch immer. Die haben auch schon ein paar Iterationen da jetzt rausgeholt. Die beiden sind wohl so die leisesten Geräte, die man bekommen kann und auch realistisch wirklich sehr gut sind. Tax gibt es viele Liebhaber für, Wahoo gibt es viele Fans von. Wie gesagt, wenn man climb will, muss man momentan leider auf Wahoo zurückgreifen. Deswegen wäre das mein Favorite auf jeden Fall. Bei Elite gibt es den Drivo, der in der gleichen Klasse spielt.
Der liegt, glaube ich, bei 600 roundabout.
Achso, nee. Nee, nicht der Direto, der Drivo ist
der Der Drivo ist der über 1000, genau.
Genau, das ist sozusagen der in der Liga spielt. Der ist auch sehr leise. Da finde ich das Gehäuse relativ groß und sperrig, muss ich sagen. Bei Elite mag ich die kleinen Trainer lieber. Da ist so Direto ist einer, der gerne genommen wird. Ist vielleicht so von der Schwungmasse, ist irgendwie so 100-200 Euro günstiger als ein Kicker Core.
Und die Einstiegsklasse, jetzt, da haben wir auch ein Video von Suito.
Genau, Suito, das Video haben wir noch nicht online gestellt, das haben wir nur schon gedreht auf der Eurobike mit dem Suito, der ist auch ganz interessant. Und je günstiger man kommt, desto, ja, etwas weniger fahrrealistisches Gefühl, aber alles immer noch viel, viel besser als ein eingespanntes Rad. Also wir bewegen uns insgesamt auf einem sehr nur hohen Niveau. Das heißt, wenn ihr einen günstigen Direct Drive Trainer kauft, trainiert ihr wirklich super.
Also auch der Suito mit 500 Euro ist eine Kaufempfehlung, wenn es um den Preis geht. Wo es nicht ganz eine Preisempfehlung ist, er ist natürlich nicht so, wie soll man sagen, hochwertig verarbeitet wie die nächste Liga in der 800 Euro Preisklasse. Das ist ja, irgendwo müssen Abstriche gemacht werden. Und die Wattmessung bei den Einstiegsgeräten wird errechnet und nicht gemessen. Das sind nochmal ein paar Faktoren.
Ja,
und wenn man so ein Gerät für viele Jahre anschaffen will, überlegt euch das, ob ihr eine Schippe drauflegen könnt, weil ihr das ja nicht nur für ein oder zwei Saisons kauft, so ein Gerät.
Ja, genau. Also das muss man auch eine ganz klare Empfehlung für mich. Je mehr ihr fahrt, desto mehr gönnt euch vielleicht ein paar Euro mehr. Wenn ihr sagt, das brauche ich sowieso nur dreimal im Jahr oder ich trainiere da sowieso nur einmal in der Woche drauf.
Für alle Dinge im Leben,
gilt genau.
Auch für die Bohrmaschine. Ne? Wenn du die lange benutzt, kaufst du die bessere.
Ja, ja.
Entschuldigung, platte, blöde Sprüche. Aber das meine ich doch auch so.
Ja, aber das ist so die Entscheidungshilfe. Was gebe ich aus? Ne? Wo habe ich Spaß dran? Und das habe ich jetzt, glaube ich, hier auch nichts vergessen. Und egal mit welchem
Trainer. Ein paar sinniges Zubehör sollten wir vielleicht nochmal erzählen. Da gibt es ja schon ein paar Sachen, über die denkt ihr gar nicht, dass ihr die braucht. Die braucht ihr.
Jetzt kommt das wichtige Zubehör. Jetzt, was kauft man, was kauft man nicht und wo kauft man es? Kauft man, und da gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, um ein paar Euro zu sparen. Das gibt es ja auch.
Das Wichtigste ist erstmal, ihr schwitzt euch ganz schön. Ja. Also ihr kommt wirklich zum Schwitzen, weil indoor keine Kühlung ist.
Genau.
Und
genau.
Dem müsst ihr gegenwirken, sonst steht ihr im eigenen Saft und der Fußboden ist auch hin.
Ja, das also. Handtuch und irgendeinen Ventilator solltet ihr haben. Da gibt es jetzt mittlerweile bei Wahoo auch was für Spezielles, was ich... Aber es reicht auch jeder Ventilator aus dem Baumarkt.
Also denkt nur dran, das ist gerne ein unterschätzter Punkt.
Also es ist tatsächlich so, dass ich habe irgendwann einen Rippenbruch gehabt oder sowas und bin dann indoor auch 2,5 Stunden gefahren.
Hand war das, glaube ich.
Nee, Rippe war das noch vorher. Bei der Hand, da hatte ich schon einen Ventilator.
Okay.
Das war vor 2, 3, 4 Jahren oder so auch mit dem Kicker damals. Ich im Wohnzimmer das Ding aufgestellt, gefahren ohne Ventilator, im Sommer. Das war auch im Sommer auch noch. Ne?
Oh, ja, ja.
Oh. Und dann war wirklich der ganze Flur ist das runtergesuppt. Ne? Und das ist tatsächlich so, sobald du einen Ventilator hast, passiert das nicht mehr. Es kommen immer noch Tropfen. Ne? Wenn du wirklich im Wiegetritt bist, dann tropft immer noch mal was. Das kannst du aber relativ schnell wegkommen. Da war es wirklich eine richtige Lache. Also das heißt, Ventilator ist Pflicht. Und da gibt es, wie gesagt, ich habe damals so einen Dyson, relativ teures Ding mal gekauft für 400-500 Euro oder so. Den konnte man aber auch super als normalen Ventilator benutzen. Das ist so ein Gerät, wo halt kein Propeller mehr drin ist, wo so ein bisschen die Luft diffus rauskommt. Mir war damals mit Fernbedienung auch wichtig fürs Trainieren, dass du das höher, kleiner stellen kannst, weil mir wird dann schnell zu kalt oder zu warm,
je nachdem. Das ist ein wichtiger Profi-Tipp, ja. Hat euer Ventilator keine Fernsteuerung und ihr müsstet nur auf diese 1, 2, 3, 4 Tasten drücken, bedeutet ja immer, euch passt das nicht von der Kühlung, ihr müsst runter vom Trainer dahin latschen oder das Familienmitglied anrufen.
Ja, ja.
Schatz, der ist viel zu kalt.
Ja, es wird halt zu kalt oder zu warm, also es ist zu wenig oder zu viel. Das ist tatsächlich also ein Problem bei Ventilatoren.
Ja, ja. Ventilator, mal gucken, ob er was findet mit Fernbedienung. Die professionellen Geräte für die Heimtrainer haben das natürlich mit Fernbedienung oder sogar automatisch. Da kommen wir dann zu.
Genau, der von Wahoo gibt es eigentlich noch einen anderen Hersteller, der was für Trainer macht? Nee, eigentlich nicht. Es ist nur Wahoo, die jetzt diesen Headwind, Kicker Headwind nennt sich das. 250, glaube ich, Euro oder 260. Der steuert entweder nach der Geschwindigkeit des Trainers hinten, was ich für Quatsch halte.
Oder nach Puls.
Ja, weil Geschwindigkeit des Trainers, je schneller, desto mehr Wind, bringt dir nichts, wenn du bei Zwift berghoch fährst und der Trainer nur 8 km/h unterwegs ist. Dann, was ich für sinnvoll halte, ist die Geschichte per Puls. Das heißt, du koppelst dein Pulsmesser mit dem Gerät. Dann
mit dem Ventilator, das muss man den Leuten ganz klar erklären. Du koppelst dein Herzfrequenzmesser, ob jetzt am Brustgurt oder am Arm, mit dem Ventilator. Und je nachdem, welchen Puls du hast, bläst er mehr oder weniger.
Genau.
Das ist schon mega cool, wer das noch nicht glaubt. Das ist wirklich cool.
Das ist echt cool, kommt aber auch manchmal an die Grenzen. Und zwar in dem Augenblick, wo du hart trainiert hast, harten Intervall, irgendwie 180er Puls, bist komplett durchgeschwitzt, dann geht dein Puls auf 120 runter, das Ding geht aus, aber du bräuchtest eigentlich noch ein bisschen. Ne? Also du musst, ich erwische mich dann doch oft, weil den Kicker Headwind kann man halt auch mit dem Smartphone, mit der
Wahoo App, wie eine Fernbedienung
bedienen. Kannst du dann auch über die App hier einstellen. Also das ist so das Perfekte. Gibt es eigentlich noch nicht. Also da, oder zumindest hätte eine kleine Nachlaufzeit hätte da geholfen. Genauso umgekehrt, dass ich manchmal, dass mir bei 100, manchmal gibt es einen Tag, da wird mir bei 100er Puls schon warm, wo ich dann schon ein bisschen mehr hätte. Das ist, also vom Ventilator-Dings.
Also was auch immer Thema Ventilator ist Thema.
Genau.
Da solltet ihr darüber nachdenken.
Und ein Handtuch wäre nicht schlecht.
Ja, und vor allen Dingen so eine Bodenmatte. Oder ihr müsst dran denken, wenn ihr jetzt wenn ihr so einen schönen Holzparkettboden habt, ihr macht, das ist eine Wasserlache unter euch.
Da müsst ihr erstmal denken. Das, die Bodenmatte. Und die Bodenmatte nimmt auch nochmal Vibrationen weg letztendlich und schont den Untergrund. Und was hatte ich jetzt noch?
Eine Ablage für das, was man
um sich Handtuch und Stirnband ist nicht doof. Für so Leute, die so eine Frisur tragen wie ich. Aber auch so eine Leute, die nicht so eine Frisur tragen wie ich, weil sonst tropft dir, also vom Kopf tropft dir das Zeug dann trotzdem irgendwie in die Augen oder sonst wie rein. Also es ist tatsächlich fürs Indoor-Training ist ein Stirnband fast schon Pflicht, würde ich sagen.
Siehst du nicht damit aus wie Björn Borg?
Ich sehe damit aus wie Lionel Sanders.
Stimmt. Und Björn Borg hatte, glaube ich, lange Haare.
Und bei dem habe ich mir das auch abgeguckt und habe gedacht, ach, wieso hat der Idiot immer bei seinem Indoor-Training diese Stirnbänder auf? Der sieht doch total kacke aus, ne? Und dann habe ich irgendwann das auch gemerkt und gesagt, ja, da tropft ja die ganze Zeit, dein ganzer Lenker tropft voll und das läuft dir an deinem Auge vorbei und sonst wie. Also ist nicht doof. Stirnband ist nicht doof. Kleiner Tipp am Rande. Dann beim Zubehör generell die Kassette. Da wollte ich nochmal drüber sprechen, weil wir da auch viele Kundenfragen kommen. Beim Kicker kommt jetzt eine 11,28 mm Kassette mit. Was machen wir denn jetzt mit mehr Personenhaushalt? Der eine fährt die Kassette, der andere die. Kann ich einen 11,28er auch mit meinem 11,2, also ich habe auf dem Fahrrad einen 11,32er, kann ich trotzdem die 11,28er fahren oder muss ich wechseln? Mein Tipp wäre jetzt, da kannst du ja auch nochmal so als Techniker was dazu sagen, am besten sehen, dass alle die gleiche Kassette fahren, wenn es mehrere Familienmitglieder sind und wenn man sein Hinterrad auf 11,32 hat, da auch 11,32 draufschrauben, oder?
Genau, ich würde natürlich mich am schwächsten orientieren, weil Kassette umschrauben ist ja gar kein guter Plan.
Nö.
Also eine Kassette kommt drauf und dann wird sich am schwächsten orientiert. Und wenn so ein, das gefällt mir jetzt gar nicht, weil es ein klassisches Rollenspiel ist, er fährt eine 11,25, aber sie sagt, das ist mir zu hart, braucht eine 11,28, ja, muss er eben auch die 11,28 fahren, weil man muss sich ja einer schwächeren Person.
Naja.
Das kann auch gerne umgekehrt sein.
Gibt's, glaube ich, auch.
Gibt's 100%, aber ich habe jetzt hier so eine Klassiker-Showbie-Nummer draus gemacht. Aber es kann ja auch mal der Nachwuchs sein. Und dann muss man halt sagen, hey, du kannst ja nicht den 17-Jährigen immer diese harten Sachen treten lassen. Dann machst du halt eine 11,32er-Kassette drauf. In jedem Fall haben ja viele Leute auch schon vorne eine kompakte Übersetzung. Meine Erfahrung ist, dass du bei den Trainern dich manchmal so abschießen kannst, viel mehr als du im echten Leben dich abschießen kannst.
Naja.
Du kannst da ja eine ganz andere Intensität reinbringen, wo du
weil
sagst,
du nicht umkippen kannst.
Ja, und gutes Beispiel ist ja so Col de Telegraph, Col de la Madeleine, das ist ja richtig mit Schmerzen verbunden, wenn du da richtig reinlatschst, so schnell fährst du den Col de la Madeleine in echt nicht hoch.
Ja.
Du bist konzentriert und also
naja, und du kannst
denk dran, dass ihr leicht genug die Kassette habt.
Du brauchst ja auf der echten Straße brauchst du ja 5 Pulsschläge, bevor du am Maximalpuls bist, um nicht vom Rad runterzukippen. Und das fehlt. Wenn Indoor kannst du tatsächlich 5 Pulsschläge nochmal mehr fahren. Also da habe ich Maximalpuls auf dem Rad natürlich schon mehr geschafft als draußen. Ganz klar. So, dann, also einfach auch, damit man die Schaltung nicht jedes Mal umstellen muss oder Kettenlänge auch gleich ist und solche Sachen.
Also das guter sind, Punkt, die Rolle, leichte ne? Kassette wäre jetzt ja. einfach die Antwort. Ne? Und es kommt ja bei dem Kicker, nicht bei dem Core, eine 10, eine 11-28er ja. mit und das ist ja schon ganz gut.
Genau, und Kassetten, da eine neue Kassette noch zu kaufen, eine 105er reicht da völlig aus. Das heißt, da braucht er auch nicht viel Geld zu investieren, um da jetzt irgendeine andere Kassette draufzuschrauben, wenn die mitgelieferte nicht die perfekte ist. Gut, dann haben wir den Vater. So, dann gibt es die Geschichte, was immer noch, ja, wie ihr euch behelfen müsst, wie, wo stelle ich jetzt mein Tablet drauf, mein Handy, wenn ich das brauche, um die Software zu spielen und so weiter.
Gibt es wilde Eigenbaukonstruktionen?
Eigenbau oder man kauft für wirklich relativ teures Geld den Kicker Desk. Da weiß ich auch nicht, ob andere Hersteller was haben. Ich glaube, das ist auch nur Wahoo, die da was gebaut haben. Hast du schon was anderes gesehen, so ein Indoor-Training-Desk?
Nee, habe ich tatsächlich nur den gesehen. Aber wir haben beide nicht damit angefangen. Wir haben beide das später gekauft.
Ich habe so einen Hocker.
Genau.
Man kann ja so einen Ikea-Hocker hingestellt. Ne?
Genau. Also das wäre jetzt auch, damit es nicht so nach Verkaufswolldeckenveranstaltung rüberkommt. Das ist nicht das, was ich vielleicht am Anfang sofort kaufe, wo ich sage, boah, das muss in mein Budget noch rein, da würde ich tatsächlich eher den Lüfter, welchen auch immer, und wenn es nur einer für 40 Euro ist, aber ein Lüfter und eine Bodenmatte, das wäre fast schon
fast
Pflichtprogramm.
Schon Pflicht, genau.
Und wenn man jetzt sagt, ihr wollt ein bisschen vielleicht eine Fernbedienung, das Telefon, das Handtuch, den Laptop irgendwo hinstellen, ja, muss halt irgendwo eine Ablage geschaffen werden und entweder ein kleines Stehpult oder ein hoher Hocker.
Stimmt, Stehpult kann man ja auch noch kaufen.
Genau, also da kann man natürlich jetzt,
oder was
ja,
auch immer,
ja. Ja, und man kann das natürlich auch wirklich mit, wenn man das denn wollte, mit einfachsten Mitteln
Rollen drunter schrauben, dann ist
aus dem Baumarkt wirklich, selber basteln. Ja. Und natürlich ist die kommerzielle Antwort, das gibt es natürlich fix und fertig zu kaufen.
Ja. Der Kicker Desk, muss man auch sagen, 250 Euro, oh, auch so roundabout.
Es ist teuer.
Aber bei mir steht er jetzt 3 Jahre.
Keine Bastelei.
Bei
ne?
mir steht er jetzt schon 3 oder 4 Jahre unten drunter. Das ist schon fast so günstig wie eine Komoot-Subscription. Also wenn man das über die Jahre, also das ist ja ein Gerät, die Smart-Trainer, die sind ja immer zumindest so, dass man sie mal wieder verkauft und vielleicht das neue Modell kauft. Aber das ist ein Gerät, das kannst du jetzt wirklich 20 Jahre benutzen, wo du sagst, okay, da ändert sich ja nichts.
Ja, und dann denk doch mal im Hinterkopf dran, das muss nicht immer alles sofort im ganzen Paket angeschafft werden. Das brauchen wir den Leuten aber gar nicht mit auf den Weg geben, wie sie ihr Budget zu planen haben. Die sind ja nicht blöd. Ja,
meine eigene Erfahrung ist...
Man kauft das über kurz oder lang, kauft man das, weil man das zu schätzen weiß.
Kicker Desk ist tatsächlich...
Das Letzte, so, was man kauft dann.
Aber es ist tatsächlich eins der Sachen, die wirklich beim Training für mich ein extrem, also eins der spannendsten, praktischsten
Problemlöser sind.
Ne? Das heißt, das iPad, klack, steht. Mein Handy, klack, steht daneben. Selbst die kleine Apple-Fernbedienung für den Apple-Dings.
Ich stecke meine Trinkflasche gar nicht in den Rahmendreieck rein. Ich stelle die Trinkflasche
steht auch da oben drauf. Gummierte Oberfläche, also, das Handtuch liegt da
das
oben.
Das Fahrrad drauf. Auf der Straße fahren, dann muss ich natürlich die Trinkflasche ins Rahmendreieck machen.
Ich schiebe das Ding nach vorne, nach hinten, je nachdem, wo ich es gerade haben will. Also das ist schon ziemlich durchdacht. Das ist auch seit Jahren ja nicht irgendwie was.
Aber es soll nicht falsch rüberkommen. Nee, ne? Genau. Das ist ein teures Teil, was man vielleicht als Erstbestellung nicht zwingend braucht, wo man sich erstmal behelfen kann, wo man sagen kann, das kaufe ich vielleicht 3 Monate später oder eben auch nicht.
Dann waren wir ja bei dem Thema, soll jetzt mein guter Carbonrahmen da eingespannt werden oder nicht? Da ist für mich ist auch
wir haben beide Lösungen, wir haben beide eigene Lösungen dafür. Ja. Rede also bitte.
Ich habe mein altes Fahrrad da eingespannt, außer für diesen Winter, wo ich sage, ich spanne jetzt wirklich mein Triathlonrad da rein. Ja. Das heißt, mein ausrangiertes Fahrrad einfach eingespannt. Das ist der eine Tipp, alte Fahrrad jetzt nicht irgendwie versuchen, bei eBay Kleinanzeigen für 100 Euro zu verkaufen. Nehmt es weiter für den Rollentrainer. Wenn ihr keins habt, nehmt das von dem, der sein 100-Euro-Fahrrad verkauft und kauft euch vielleicht so ein Ding bei eBay Kleinanzeigen, irgendeinen Alurahmen oder sonst wie. Der braucht ja jetzt, wenn...
Der kann eine Beule haben im Oberrohr.
Der kann sogar defekt sein. Der kann, wenn ihr einen Climb habt, braucht er nicht mal Vorderrad. Das heißt, irgendein Rad, wo eine 105er Schaltung drauf ist oder was auch immer, was da gerade passt oder irgendein altes RAM funktioniert, Dann hatten wir es tatsächlich mit dem Kunden, dem haben wir tatsächlich einen defekten Rahmen mal verkauft. Ne? Also, genau. Was heißt mitgegeben?
Sogar. Ja, war ein Kunde, der hatte einen Open Upper gekauft und den konnte man da nicht einspannen.
Das war diese SRAM-Geschichte damals noch.
Ne? Genau, wegen dem SRAM. Jetzt würde das gehen. Und dann habe ich mit dem Kunden hin und her überlegt und dann hatten wir halt einen kaputten Rahmen in der Werkstatt von einem anderen Kunden, der netterweise gesagt hat, jawohl, was mache ich damit? Den schmeiße ich eh nur weg. Dann sage ich, okay, kann ich das dem anderen Kunden schenken, diesen kaputten Rahmen? Weil für die Rolle geht es ja noch. Ja. Und dann muss auch wirklich natürlich, die müssen ja alle kapieren, der ist entwertet, der Rahmen, der ist gefährlich, auf der Straße zu fahren, damit fahre ich nicht 70 Sachen den Berg runter. Und bohre vielleicht noch absichtlich irgendwo ein Loch rein, das auch jeder kapiert.
Ja, ja.
Aber das war dann die Lösung.
Ja, also das ist tatsächlich ein Zubehörtipp. Kleinanzeigen, sich irgendein Rad kaufen, schon schonst du dein Carbonrad und gehst dieser Herstellergeschichte auch aus dem Weg.
Ich habe jetzt einen ausrangierten alten Bianchi Aluminiumrahmen, ganz einfachste Qualität mit Shimano 105er Schaltung da drin und mit ganz abgerockten Kurbeln. Ja, also irgendwelche alten FSA-Kurbeln drin und das ist egal.
Ja.
Und die Bremsen auch, gibt es ja, ist völlig unwichtig.
Ja.
Kein Vorderrad, kein Hinterrad. Und so steht es bei mir dauerhaft als Setup, weil das ja auch eine Frage kommen wird. Ne?
Ja, und jetzt kommt als nächstes Zubehörteil, was immer mal wieder auftaucht und kontrovers diskutiert wird tatsächlich, sind diese sogenannten Rockerplates, nennen wir sie jetzt mal.
Das musst du aber richtig erklären, das ist ein schwieriger Begriff und die Leute, wenn sie sich das gar nicht so vorstellen können.
Ich habe so ein Teil mir beim kellersprinter.de gekauft, hab ich auch ein Video mal zu gemacht. Das sind zwei Platten übereinander, die in der Mitte irgendwie miteinander fixiert sind. Rechts und links sind zwei aufgepumpte Bälle und dann bewegt sich das Ganze so ein bisschen seitlich. Das heißt, man hat irgendwie so das, was du vorhin gesagt hast, im Wiegetritt, die seitliche Bewegung fällt, da kriegt man sie so ein bisschen wieder. Das heißt, das Rad wird einfach ein bisschen durchbewegt. Da gab es jetzt auch auf der Eurobike ein so ein Teil, was da fertig zu kaufen war. Die Kellersprinter-Geschichte ist so ein bisschen Do-it-yourself-Geschichte. Da hat er sich lange Gedanken drum gemacht, verkauft das Zeug jetzt auch. Und ich bin das auch eine Zeit lang gefahren und ich bin auch mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, dass wenn ich ein Zwift-Rennen fahre oder wo es auf Watt ankommt und so weiter, dass ich sogar vielleicht ein paar Watt verliere, wo ich es gar nicht so gut finde, dann ist es wirklich ein schwieriges Austarieren, weil jetzt beim Kicker das Gewicht ja auf der einen Seite ist. Das heißt, auf der einen Seite habe ich das Schwungrad, auf der anderen Seite nicht. Das heißt, diese beiden Bälle so aufzupumpen, dass das genau funktioniert. Jetzt habe ich mir Hanteln auf die rechte Seite gelegt, um das so ein bisschen auszubalancieren. Das heißt, es muss immer irgendwie ausbalanciert sein, genau in der Waage sein, weil sonst sitzt du schief drauf. Was schon so ist, eigentlich vor jeder Fahrt muss man eigentlich mal gucken, ist das noch in der Waage? Und dann habe ich eine Wasserwaage unter mir liegen gehabt, bin wieder aufgestanden, habe da noch ein bisschen nachgepumpt. Das ist also so ein bisschen aufwendig. Ist nicht so dieses Gefühl, ich setze mich einfach drauf und trainiere. Andererseits ist der Kicker direkt draufgeschraubt und sitzt bombenfest und stabil.
Der bewegt sich gar nicht.
Der bewegt sich nicht mehr. Das heißt, wenn ich in Wiegetritt gehe, kann ich noch mal mehr in Wiegetritt gehen. Jetzt habe ich für mich die Lösung gemacht. Benutze ich das mit diesem Beweglichen? Vor allem dann, wenn ich sage, ich will vielleicht tatsächlich anderthalb Stunden, zwei Stunden einen Film gucken, will aber gar nicht trainieren, sondern gucke nur den Film und dann habe ich so ein bisschen Bewegung, habe so ein bisschen Entlastung auch am Po, wenn sich das Ding so ein bisschen bewegt. Das heißt, dann mache ich halt einfach so eine gemütliche Session. Und wenn ich sage, ich mache eine extrem harte Session Zwift-Rennen oder so weiter, habe ich jetzt so zwei, fünf Zentimeter große Dinge, weil das sind genau 5 Zentimeter die beiden Platten auseinander, wo ich das Ganze fixiere. Schiebe ich da unten rein, zwei Wasserwagen. Ich bin im Baumarkt gewesen, habe was gesucht, was genau 5 Zentimeter hoch ist. Die Holzflöcke alle 6 Zentimeter oder 5,5. Ich bin da mit dem Zollstock rumgelaufen und so weiter. Und das Billigste, was ging, was auch stabil genug war, sind einfach 5 Zentimeter hohe Wasser. Die sind aus Metall, so lange Dinger, eine rechts, eine links. Und die kann man ja auch so mal gebrauchen, wenn man im Haushalt ist. Ne?
Die sind ja auch total gar nicht verbogen danach. Für Ingos Bilder reicht das.
Ich glaube, die sind wirklich nicht verbogen. Sehr genau.
Da kannst du auch einen Richtscheit nehmen und in der Mitte durchsägen. Wofür brauchst du denn eine Wasserwaage?
Ja, du kannst das.
Säg Carbon-Schäfte ab, aber eine Waage kann er nicht zersägen. Alles gut, aber das hast du einfach, um das zu stabilisieren.
Um zu stabilisieren, um zu sagen, ja jetzt, weil mal will man das mit dem Bewegen, mal nicht. Und es ist tatsächlich kontrovers diskutiert, wo Leute sagen, es ist totaler Blödsinn, weil es sowieso kein, also gibt es auch von Shane Miller irgendwo ein Video, das finde ich aber glaube ich jetzt nicht mehr, wo auch Leute sagen, naja, man suggeriert eine natürliche Bewegung, aber es ist ja keine natürliche Bewegung. Im echten Wiegetritt bewegt sich das Rad eigentlich genau zur falschen Seite, also zur anderen Seite, als es jetzt da macht. Also es ist letztendlich, es ist für mich wirklich nur interessant für lange Fahrten, um so ein bisschen Bewegung zu haben, so ein bisschen das Gefühl, dass der Körper stabilisieren muss, aber eigentlich ist es auch egal, weil wir diesen Winter sowieso draußen fahren und dann kann ich drinnen auch starr sitzen. Und was man aber sagen muss, als ich damals dieses Fahrband gefahren bin und dann auf den Kicker damals noch ohne dieses Bewegliche rübergewechselt bin.
Das ist krass, ne?
Du fährst auf dem Fahrband, schön bewegt sich alles so wie im echten Leben, dann setzt du dich auf den Kicker und denkst, oh, das ist aber ein bisschen starr hier. Also man sitzt schon relativ starr. Hat aber auch seine Vorteile, weil man natürlich gezielt trainieren kann. Also Rockerplates, ich wollte es mal nennen, es gibt jetzt auch so eine Kicker-Move-Platte, die kann ich mal mitverlinken, die von Inside Ride.
Finde ich ganz unglücklich.
Die bauen vorne und hinten irgendwie was an diesen Kicker ran, dafür passt
ohne Climb.
Ohne Climb und so. Also ich fand es auch nicht interessant, aber ich kann es zumindest mal verlinken, weil es irgendwie mal durch die Presse ging und auch da schon jemand mal nachgefragt hat. Halte ich auch wenig von, dann lieber gleich eine ganze Platte unten drunter stellen.
Tja,
so,
jetzt kommt der Riesen, jetzt einmal tief durchatmen, Ingo.
Jetzt haben wir das geschafft.
Dich, weil jetzt kommt ja nicht nur Hardware, jetzt kommt ja bei Smart Trainern auch das Thema Software hinzu. Was benutze ich denn? Benutze ich überhaupt eine Software? Wir beide unterscheiden uns da schon wieder,
Metzer
und Delling.
Genau.
Und dann fangen wir mal an. Hast du Luft?
So, Software, alle wollen Swift oder doch nicht, ne? Das ist so die Fragestellung hier, welche Software, was gibt es für Alternativen zu Swift und so weiter, da komme ich später zu. Ah, also, jetzt ist erstmal die grundsätzliche Frage, auf welchem Gerät, na, was machen wir denn? Also,
du musst den Leuten, die das
also wir fangen
nicht
jetzt,
verstehen, erklären. Wir haben jetzt eine Sache, die
wir fangen kapiert. Wir fangen jetzt wirklich an mit Swift. Danach gehe ich auf die Alternativen zu Swift ein, also Vor- und Nachteile von Swift. Und ganz danach gehe ich darauf ein, was mache ich denn, wenn ich überhaupt gar keine Software haben will? Also auch kein Be Cool und kein gar nichts. Das war so die drei Themen.
Das haben wir ja schon gemacht. Das heißt, dass du einen Ergo-Motor-Modus einstellen kannst, dass du praktisch ja so einen Smart-Trainer mit deinem Telefon koppelst und sagst, was du
dir jetzt aber da gibt es noch ein paar Punkte, die ich noch besprechen möchte.
Okay.
Oder wo die noch darüber hinausgehen, als zu dem, was wir schon besprochen haben. Und Zwift deshalb jetzt als Hauptpunkt, weil ich glaube, das war bei mir so und bei vielen anderen so, Zwift ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Outdoor-Branche weniger Klamotten verkauft. Weil da auf einmal ein Spaßfaktor mit ins Spiel kommt, den es vorher nicht gab. Und ich weiß, du bist die Ausnahme, weil
nein.
Zwift nicht so gerne fährst.
Wir reden da. Wir kommen dazu. Erzähl erstmal.
Aber bevor wir überhaupt mit Zwift anfangen, wo installiere ich denn jetzt die Software Zwift? Da ist meine Empfehlung ganz klar das iPad als Alternative PC oder Mac. Und als dritte Alternative gibt es ja auch das Apple TV jetzt auch heutzutage, wo man das installieren kann. Für mich am unproblematischsten ist tatsächlich das iPad. Also wenn ihr ein iPad habt, was so vielleicht maximal 2-3 Jahre alt ist, da läuft das stabil drauf. Seht zu, dass ihr eine Stromversorgung da habt, wo ihr trainiert, weil das, wenn ihr da, ja gut, wenn das mit 100% geladen mit dem iPad kommt, funktioniert das, aber die Software frisst halt auch ein bisschen, die ist sehr umfangreich. Apple TV finde ich auch okay, aber das ist bei mir manchmal so mit der Anzeige, da muss ich jetzt mal gucken, ob das an meinem Fernseher liegt, da ist es dann so, dass ich oben die Prozent, dass es so ein bisschen aus dem Bild rausläuft, die Anzeige, aber das ist natürlich ein schönes, großes Bild, wenn man mal ein Rennen fährt oder so, macht das natürlich richtig Laune.
Ich kann ja meine Sachen noch dazu
schreiben. Und dann gibt es als dritte Alternative den PC, der macht mir nicht so viel Spaß, weil ich glaube, ja, das ist dann so, da startet man Swift, dann kommt eine Softwareaktualisierung, die eine Viertelstunde braucht und so. Und das läuft halt alles bei iOS, zumindest auf dem iPad, alles ein bisschen schneller und einfacher. Und der Apple TV hat einen großen Nachteil, dass er maximal 3 Bluetooth-Signale empfangen kann. Das erste ist die Apple TV-Fernbedienung, die ja sowieso, die braucht er irgendwie, um das Ganze benutzen zu können. Dann koppelt ihr ein Kicker und vielleicht noch ein Herzfrequenzsensor. Ja, was machen wir jetzt mit der Trittfrequenz? Da hat jetzt Gott sei Dank Wahoo ein Update gebracht, dass der Kicker auch gleichzeitig die Trittfrequenz sendet. Das heißt, ich koppel jetzt an Apple TV Kicker und bei der Trittfrequenz wähle ich auch den Kicker aus, plus meine Herzfrequenz. Das heißt, ich habe alle wichtigen Daten, die ich brauche. Wattwerte sowieso, die sind ja bei Kicker mit drin. Weiß ich gar nicht, ob das bei Tax und Elite ähnlich ist oder nicht, aber das war immer so ein Pferdefuß. Da gibt es auch so Kopplungsgeräte oder es gibt die Companion-App von Zwift. Das heißt, man koppelt dann alle Bluetooth-Geräte mit der Companion-App. Die sendet dann ein Signal zum Apple TV. Da hatte ich aber Unterbrechung schon. Also das fand ich nicht reliable, wie du so schön verlässlich. Das heißt, da hat man ein Problem, dass man auch mal eine Bluetooth-Unterbrechung hatte, weil das ja erst ans iPhone, dann ans Apple TV, das ist halt eine Fehlerquelle mehr, würde ich mal so denken. Das heißt, das sind so die Sachen, die wichtig sind. iPad tatsächlich das Problemlose und da kriegt man mittlerweile ja aktuelle Geräte, glaube ich, schon, die vielleicht nicht jetzt das ganz neuest vorgestellte Gerät ist, schon für 200 Euro. Und das kann man ja auch für andere Dinge nutzen. Also man kauft es ja nicht nur fürs Rollentraining, ist vielleicht keine schlechte Anschaffung oder liegt vielleicht sowieso schon im Haushalt rum.
Jetzt ich?
Ja, gerne.
Zwift. Das Schlechteste für Zwift ist, finde ich, tatsächlich das Laptop oder der PC. Bin ich völlig deiner Meinung. Ist ein extra bulky Gerät. Es ist sperrig, es ist langsam. Auch meistens selbst Top-Laptops, das gefällt mir nicht. Ein- und Ausschalten dauert schon manchmal zu lange.
Das ist auch meine
Erfahrung. Braucht Platz, braucht viel Platz.
ANTD und du brauchst vielleicht noch einen Dongle, um es überhaupt anschließen zu können.
Genau. Also mit den Laptops funktioniert oft die Bluetooth-Verbindung nicht so schön wie eine ANT-Plus-Verbindung. Die Smart-Trainer können in der Regel beides. Mein Setup für Zwift unterscheidet sich in zwei Sachen. iPad habe ich nicht ein großes, habe ich zu Hause nur so ein Mini. Mhm. Das finde ich ein bisschen klein. Okay. Das nutze ich aber gerne, wenn ich auf dem Fernseher was anderes sehen will. Irgendein Fernsehfilm, eine Dokumentation oder irgendwas. Ja, ja. Ne? Dann finde ich die Variante mit dem iPad super, weil dann ist das, ich gucke, dann läuft Zwift und ich gucke aber mehr Fernsehen.
Das kenne ich auch. Wenn ich einen Film gucke und Zwift nur so nebenbei, guckt man gar nicht drauf.
Und
ne?
Am cleansten finde ich tatsächlich Apple TV. Ich bin der aufpasst, dass die Leute mitkommen hier. Technisch, weil ich ja auch viel mit den Kunden mehr Kontakt habe. Für uns ist es alles sonnenklar, was Apple TV ist. Wir lachen uns kaputt. Du denkst, das weiß die ganze Welt. Das weiß die Welt nicht. Apple TV ist in der Regel nicht ein Fernsehsender, den ihr einschaltet. Apple TV ist ein kleines Zusatzgerät, was ihr bei Saturn Media Markt, wo auch immer Amazon, einfach kauft. Und dieses Hardwaregerät könnt ihr mit HDMI zum Beispiel an eurem Fernseher koppeln. Dieses Gerät kann sich in euer WLAN einwählen, ihr könnt damit iTunes-Filme gucken, ihr könnt Sachen von eurem iPad dann zum Beispiel gespiegelt drauf machen, ihr könnt YouTube darüber abspielen, was auch immer. Es ist also ein Hardware-Gerät, was ihr einmalig kauft, wo ihr kein Geld ausgeben müsst, außer diesen einmaligen Kauf, wo wir vorhin bei den Abos waren. Und da könnt ihr dann auch Apps installieren. Und es gibt zum Beispiel diese App Zwift, die installiert ihr auf diesem kleinen Hardware-Gerät Apple TV. Das kostet alles noch gar kein Geld. Erstmal dieses Gerät monatlich, nur die Softwarenutzung, die, wenn ihr die wirklich dann startet, die kostet dann irgendwann logischerweise die monatliche Nutzungsgebühr. Und die könnt ihr monatlich auch wieder abschalten. Das finde ich am super komfortabelsten. Okay. Ich habe das Apple TV hinter meinem Fernseher geklebt und das finde ich schön. Das finde ich wirklich gut. Bedeutet natürlich, ihr könnt nicht zwei Sachen machen. Ihr könnt nicht einen Film gucken und Zwift auf dem Fernseher laufen lassen. Und dann bin ich wieder bei der Lösung, die du propagierst, mit dem iPad. Ja, dann würde ich sagen, Fernseher ist dem Fernseher oder was auch immer ihr gerade da macht, vorgegeben. Und könnt dann auf dem iPad Zwift laufen lassen.
Ich habe es übrigens schon vice versa gemacht, je nachdem, wie ich Bock hatte. Ich habe auch schon auf dem iPad den Film geguckt, wo ich wusste, oder eine Doku geguckt, wo ich wusste, da muss ich nicht die ganze Zeit hingucken und habe Zwift dann auf dem großen Fernseher laufen lassen und umgekehrt.
Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du, dass nicht alles genau eingepasst wird in den Fernseher, wie es denn passen soll.
Das ist auch nicht schlimm.
Ist nicht schlimm.
Also und die Bedienung ist nicht so schön, wie mal eben Touch und ins Menü gehen.
Da unterscheiden wir uns sofort. Ich bediene gar nichts.
Ja doch, ich wechsle dann schon mal das Fahrrad für ein Rennen oder sowas.
Nicht ja doch.
Ja, doch, meine ich
ja, nicht. Ja, doch mit. Heißt du, ja, ich nicht.
Ja, nee, da, bei mir
ist also ich biege auch bei Zwift immer gar nicht ab und so. Ich verpasse das auch immer alles. Da können wir ja später drüber reden.
Nee, da spiele ich schon manchmal an den Einstellungen rum irgendwo, ne? Und das
dafür ist natürlich das iPad super, weil das iPad habt ihr natürlich in Fingerreichweite und könnt sagen, das sind so Funktionen, die es bei Zwift dann gibt. Ich möchte hier rechts abbiegen oder ich möchte umdrehen, die Strecke andersrum fahren. Ja. Das geht am Apple TV dann nicht so easy.
Ja, und letztendlich, auch wenn Zwift teuer ist, 15 € pro Monat, ist das ja tatsächlich für viele, viele, viele von Kunden, von allen, die ich höre, eigentlich insbesondere mit den neuen Trainern, mit diesen Direct-Drive-Trainern, überhaupt jetzt so dieser Zugang, wo man sagt, es macht Spaß. Man sitzt auch mal 1,5 Stunden auf der Rolle, wo man früher nach einer halben Stunde schon keinen Bock mehr hatte. Also man sitzt länger drauf, man macht ein Trainingsprogramm, fährt irgendein Group-Ride mit oder sonst wie. Da sagt man ja auch nicht, ja, ich höre jetzt auf mittendrin, sondern man hat irgendwie das Gefühl, man fährt weiter. Bis hin dazu, dass selbst mein kleiner Sohn da total Bock drauf hat, weil es so eine Art Computerspiel ist, Simulation. Ja. Und die Computerspiele fesseln ja viele Leute. Und da können wir uns, glaube ich, weiß nicht, ob du schon Computerspiele früher hattest, wo du gesagt hast, das hat ja Bock gebracht, habe ich lange vorgesessen. So ähnlich ist das, glaube ich, auch, so ein kleiner Suchtfaktor.
Galaga.
Kenne ich nicht.
Weiß ich. Aber andere Zuhörer kennen das.
Also ich weiß nicht, ich habe da manchmal so Phasen, wo ich wirklich viele Computerspiele gespielt habe. Zum Glück hat das dann wieder aufgehört, aber ich erinnere mich gar nicht mehr. So FIFA haben wir mal gespielt, glaube ich, früher schon, Basketball. Und dann sitzt du da mit deinen Freunden ewig und spielst das, ne? Und das ist so, diesen Nerv treffen sie halt. Und das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, vielen, diese Psychologie, dass man nicht alleine ist. Bei Zwift ist tatsächlich ja so, jeder, der da fährt, sitzt auch in seinem Keller. Und so bescheuert das ja eine Gehirnverarsche ist, weil du fährst alleine, ne? Das ist auch der Unterschied zu dem Ding im Wald, wo wir wirklich nebeneinander fahren und quatschen. Das fällt da natürlich weg. Da fährst du nebeneinander. Theoretisch können wir uns auch verabreden, da nebeneinander fahren, aber wir quatschen nicht, sehen uns trotzdem. Aber trotzdem hast du das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Dir fehlt aber dieser Socializing-Aspekt. Es gibt zwar Leute, die tippen da irgendwelche Nachrichten rein, die da so manchmal auch ganz schlimm, aber es fehlt dieses, ja, man quatscht mal eben und sonst wie, aber trotzdem hat man das Gefühl, oh, ich bin ja nicht der einzig Dumme. Und wenn man dann noch dieses Belohnungssysteme dazu nimmt, diese Gaming-Systeme, die dann auch natürlich meinen Sohn angefixt haben, ja, da kriegst du eine Auszeichnung, dann kriegst du ein Trikot, wenn du das gemacht hast und für mich sind wieder die PRs interessant. A, bin ich jetzt den Berg schneller hochgefahren als damals? Das fühlte sich jetzt gut an. Wie waren die Zeit? Langzeit-Challenges, ne? Willst du das blöde Tronbike dann irgendwann kriegen? Wenn du deine 50.000 Höhenmeter voll hast, kriegst du das Tronbike.
Was ist denn das?
Das mit den leuchtenden Rädern, was du da manchmal rumsiehst. Das musst du dir verdienen. Dann die Statistiken in Watt ist auch wieder eine motivierende Geschichte. Das heißt, du hast so viele motivierenden Faktoren. Der eine pickt sich das raus, was er interessant findet, diesen Gaming-Aspekt. Der nächste pickt sich die Watt raus. Dann kommt dazu, dass du ja Rennen, Group Rides und Workouts dort machen kannst. Und Workouts auch alleine oder auch in der Gruppe, Gruppenworkouts machen kannst. Das heißt, ein Gruppenworkout, das kann ich hier vielleicht nochmal kurz erklären, ist, das heißt, alle machen das gleiche Trainingsprogramm. Der eine hat einen FDP von 150 und der andere hat einen FDP von 300. Alle bleiben aber wie so ein Gummiband in der gleichen Gruppe und bewegen sich nur in ihrem FDP-Level. Das heißt, du trainierst gemeinsam, jeder auf seinem Level, was im echten Leben ja gar nicht geht. Und das ist ganz interessant. Dann diese Rennen, die wieder so ein Faktor ist, oh, ich will der Schnellere sein und ein motivierender Faktor wieder. Die Workouts an sich, Trainingspläne da durchzuarbeiten, das will ich dieses Jahr mal machen, statt dieser immer nur Rennen zu fahren, auch mal strukturiert zu trainieren. Dann, was war das an? Diese Gruppenfahrten sind auch nicht doof. Gruppenfahrten ist so ein, das ist dann kein Rennen, da wird zügig gefahren, dann ist einer dabei, der ist der Chef dieser Gruppe, der das mal initiiert hat. Und dann wird halt auch ein Tempo vorgegeben, ja, wir fahren jetzt hier so 2,5 Watt pro Kilogramm und versuchen die Gruppe zusammenzuhalten. Und du fährst da im Windschatten mit, bist schnell unterwegs und auch wieder diese Psycho-Verarsche, ja, ich fahre ja jetzt mit einer Gruppe Rennrad, ne? Die, was du in Wirklichkeit nicht machst, aber es funktioniert.
Da gebe ich dir auch recht, ne? Also das ist etwas, was ich am coolsten finde bei Zwift, wenn man sich einloggt und man sieht, wie viele tausend Menschen jetzt auch gerade eingeloggt sind. Das gefällt mir, das macht mir Spaß. Was mir auch sehr viel Spaß macht, dass man sofort erkennt, dass es was Internationales ist und nicht so was Deutsches. ne? Ja. Sondern dass es eine schöne internationale Community ist, dass man an der Flagge erkennt.
Je nach Tagezeit dann nur genau, Amerikaner oder
viele Australier, Asiaten, Polen, Franzosen, Deutsche. Ja. Das finde ich tatsächlich sehr One World, ne? Dieser Gedanke, der kommt sofort irgendwie in mir durch, finde ich da ganz toll. Das macht mir auch wirklich Freude. Also da gebe ich dir auch wirklich recht. Deswegen nicht mit dem Finger so, ich bin der mechanische Uhren trägt und Swift doof findet. Nee. Das finde ich wirklich gut. Mhm. Ich bin halt nicht so ein Computerspiel-Nerd. Ja? Mhm. Also ich finde so PlayStation und Xbox, das ist für mich unbrauchbar. Mhm. Und deswegen ist es so ein bisschen, dass ich mich da nicht so... So ein Mittelweg. Was ich nicht gut finde, ist, dass es sich manchmal, ich fühle mich manchmal in meiner Leistungsklasse nicht wohl. Mhm. Weil da natürlich unheimlich viele Leute total durchdrehen und Gas geben und der anderen Welt, ich bezeichne mich dann als andere Welt, zeigen, wie toll sie sind. Und wenn ich dann sehe, dass da Leute mit 4 Watt pro Kilogramm durch die Gegend peitschen und an dir vorbeibrettern und wo ich immer denke, ja, ich hätte ja irgendwie am liebsten nur so 20 Leute. Also jetzt wieder das komplette Gegenteil zu dem, wo man sagt, man freut sich, dass so viele daran teilnehmen, aber dieser komplette Leistungsgedanke, der stört mich ein bisschen daran. Und tatsächlich gibt es eine Funktion, die macht mich richtig wuschig. Da lachst du dich kaputt. Das ist, wenn man überholt wird, diese Schulterrempelei. Also das ist, da bin ich wieder völlig bei dir.
Aber dann hast du ja auch, dann bist du ja von der Simulation so angefixt, genau, dass es sich so echt anfühlt, dass du denkst, bist du jetzt sauer, dass der dich berührt hat.
Genau. Und das finde ich auch witzig. Und da bin ich auch völlig bei dir, weil wenn mich einer beim Radfahren an der Schulter berührt, der ist tot, der fliegt in den Graben. Das geht überhaupt nicht. Und wenn man bei Zwift überholt wird, dann gibt es immer diese Schulterdinger, wo ich immer denke, ey.
Na, das ist aber eigentlich nur ein Rendering-Fehler, ne?
Genau. Und ich lache ja auch über mich, was das angeht. Und wir haben doch uns da schon mal drüber ausgetauscht, dass mich das ärgert. Ne?
Ja, ja.
So überholen, ja, aber bitte mit 50 Zentimeter Abstand, dann kannst du mich überholen, wie du willst. Das ist aber eher so ein kleines Problem, was ich mit mir selber habe.
Aber du hast denn tatsächlich, würdest du dir wünschen, dass du sagst, bitte um mich rum nur Leute in meiner Leistungsklasse?
Genau. Genau.
Also aber was würde dann passieren? Würdest du denn mit denen gemütlich fahren oder hättest du dann diesen Ansporn, ich möchte aber der Beste unter den Leuten in meiner Leistungsklasse
100%
sein?
100% nicht. Also deswegen ist es ja, also das Gegenteil ist ja, da kommen wir ja zu anderer Software drauf, pass mal auf, ich fahre jetzt Alpe d'Huez hoch, da gibt es Leute, die fahren in 50 Minuten hoch und es gibt Leute, die brauchen 1,5 Stunden. Da fühle ich mich wohl. Mhm. Da bin ich zu Hause und dann ist es auch völlig okay, wenn der Ingo Quendler in 58 Minuten Alpe d'Huez sich auspumpt und ist dann Viertelstunde vor mir da. Das ist völlig okay. Mhm. Aber dieses ewige Penetrieren, ich bin der Schnellste, ich bin der Beste, ich zeig dir, wie Rennen gehen. Ah, das ist nicht
aber
so, das macht mir nicht so viel Freude.
Solltest du ja tatsächlich mal diese Gruppenausfahrtenfunktion probieren. Da gibt es ja Klassen A, B, C, D.
Kann ich ja mal machen, dann berichte ich
tatsächlich, da wird dann genau eingestellt, ja, Gruppe D darf 1,5 bis 2 ja. Watt pro Kilogramm.
Und werden dann die anderen auch alle ausgeblendet?
Auf dann der Strecke? Fährst du meines Wissens nur in der Gruppe rum.
Okay.
Es kann sein, dass also bei Rennen fährst du komplett alleine. Da gibt es dann gar keine anderen mehr auf der Strecke. Bei Group Rides fährst du in einer Gruppe, das heißt, du versuchst in deiner Gruppe irgendwie mitzufahren, aber ich glaube, die restlichen Leute auf der Strecke sind auch sichtbar. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig mehr sicher, wie das genau ist. Aber du hättest zumindest, die haben meistens alle das gleiche Trikot an, mit denen du da unterwegs bist.
Und ein Wunsch, den ich tatsächlich hätte, aber das sind persönliche Geschmäcker, das gilt für da muss jeder seine Meinung sagen. Ich fände es ja cool, wenn man eine realistische Strecke nachbaut und nicht zu viel so eine Fantasy-Strecken hat. Mhm. Also ich weiß, mit dieser Welt, also das müssen wir den Leuten, die damit überhaupt nicht wissen, worum es geht, worüber wir reden, klar machen. Es gibt halt so Welten, die heißen dann Watopia. Das ist natürlich alles, das gibt's im echten Leben nicht. Das ist halt eine nachgebaute Computerwelt. Das ist ganz okay, aber ich brauche nicht durch so einen simulierten Tunnel im Meer fahren. Und so, das finde ich eher kitschig und affig. Das ist nicht meine Sache. Und dann gab's, ich glaube, London war das auch, wo man dann so Treppen runterfährt und dann Underground und dann oben. Das fand ich total daneben.
Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil eine komplette 100% Abbildung der Realität fände ich zu langweilig.
Mhm.
Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie sowas wie Alpe d'Huez, also Alpe d'Huez nachgebaut, das heißt, sie haben die gleichen Kehren und alles, es sieht nur alles ein bisschen anders aus und damit wird es spannender, weil wenn du jetzt wirklich indoor was fährst, was wirklich der Realität die Realität kann auch manchmal langweilig sein. Deswegen finde ich es schon mal ganz gut, wenn da irgendwo ein Känguru an der Seite steht oder irgendwas.
Ja, ist vielleicht ein bisschen persönlicher Geschmack. Ja. Also würde ich jetzt eine Strecke durch London machen, hätte ich alle Wahrzeiten also wenn ich jetzt zum Beispiel der Streckenplan, aber das ist persönlicher Geschmack, dann hätte ich sowas gemacht wie, was weiß ich hätte einen Start in Greenwich, ne? Versteht jeder, das gibt es auch im echten Leben, den Nullmeridian und dann, was weiß ich, Cutty Sark, die Themse, Big Ben, Buckingham Palace und solche Sachen hätte ich halt irgendwie ganz gerne gesehen, aber nicht zu viel total durchgedrehter Fantasy-Sachen. Dann ist es natürlich klar, ich brauche nicht die parkenden Autos und die Fußgänger. Das brauche ich nicht, ne? Das ist aber, ich hätte das als cooles Faktor lieber gemacht. Ja. Und so wäre es dann vielleicht für New York auch, wo ich sage, ich fahre durch den Central Park, dann fahre ich die in Broadway, Fifth Avenue, in die Wall Street oder was auch immer. Da brauche ich jetzt nicht eine Fantasy-Brücke zur Freiheitsstatue rüber, aber.
Aber das ist ja genau der Witz. Also ich finde es genau da.
Na gut,
ich finde,
wir reden da
genau
ja.
genau diesen Sweet Spot.
Probiert es aus.
Nicht so realistisch und
Und wir reden ja nicht nur, über Zwift, aber ich glaube, es ist jetzt rübergekommen, was Zwift ist.
Genau.
Darum geht's ja. Und der Preis ist gesalzen, 15 Euro. Das, was richtig gut ist an dieser Software, das finde ich gut, dass ihr das, wenn ihr das ausprobiert, ihr seid dann nicht an ein Jahresabo gebunden, ja? Also ihr könnt das jetzt
also im Sommer kündigen,
zwei, drei Monate machen und dann könnt ihr das natürlich wieder kündigen, müsst ihr nicht vergessen, Abo-Falle.
Und ihr verliert eure Auszeichnung nicht, ihr verliert euren Kilometerstand nicht und solche Sachen, das bleibt dann alles beim alten Stand.
Und ist Marktführer, würden wir mal so sagen, ne?
Ja.
Zwift dominiert die Szene da, was die Software angeht.
Einen kleinen Tipp noch, den habe ich auch irgendwo mal vervideot. Wenn ihr in die Einstellung geht, könnt ihr, oder das ist einer der wichtigsten Tipps bei Zwift überhaupt, weil er nicht so offensichtlich ist, ihr könnt die, die Schwierigkeit des Trainers einstellen. Das heißt, es gibt so Einstellungen, da könnt ihr einstellen, ja, wenn der Computer zu schwach ist, könnt ihr das ein bisschen runterregeln, dass die Framerate und so kleiner wird, wie das halt bei Computerspielen so ist. Da gibt es einen Punkt Schwierigkeitsgrad des Trainers, des Rollentrainers, der steht standardmäßig immer auf Mittel. Den könnt ihr auf hoch stellen und auf niedrig. Und das ist sozusagen vergleichbar damit, ob ihr nun die Übersetzung ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer macht. Das heißt, wenn ihr, kanntest du noch gar nicht.
Nee.
Also du, sagen wir mal so, du fährst jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Zeitfahrrad da drauf gehe, mit einer ganz schweren Übersetzung, kann ich dem Trainer sagen, ach, stelle ich mal auf Mittel, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit diese schwere Übersetzung fahren will. Die will ich jetzt im Winter vielleicht gar nicht fahren. Ist mir viel zu hart. Ne? Das ist jetzt so eine Wettkampfübersetzung. Und dann kannst du aus einer normalen 53-39er Kurbel, kannst du eine Kompaktkurbel machen, indem du einfach sagst, der Trainer soll das anders simulieren.
Okay.
Damit trittst du immer noch die gleiche Wattzahl, aber vielleicht mit der höheren Trittfrequenz.
Ich habe schon verstanden.
Und
super.
Das wirkt sich aber auch darauf aus, wie hoch der Climb geht. Standardmäßig steht das übrigens immer auf Mittel. Das heißt, wenn ihr reingeht, wenn ihr kauft euch einen Climb und denkt, naja, da ist ja eine 15% Steigung, aber irgendwie fühlt sich das nicht wie 15 an, sondern nur wie 7. Ja, dann geht der nämlich nicht ganz hoch, weil der Climb in diese Resistance letztendlich da auch runtergeht. Das heißt, die Steigungsprozente, Schwierigkeit des Trainers bedeutet auch, dass er dir nur 7% statt 15 simuliert.
Das ist das, was Fullgas auch fragt. Ne?
Ja.
Wo denn, ja, okay, dann weiß
und,
ich das.
Und das heißt, die Schwierigkeit des Trainers hat was mit der Übersetzung zu tun, das lässt sich leichter treten, aber am Ende macht der Trainer das so, er macht aus 14% Steigung vielleicht nur noch, ich weiß gar nicht die genauen Werte, vielleicht nur noch 7% Steigung, weil du vielleicht jetzt laut Trainingsplan gar keine 14 fahren willst oder darfst oder möchtest oder eine höhere Frequenz fahren möchtest und solche Sachen. Oder der kleinste Gang reicht nicht aus, weil du da so einen Heldenkurbel dran hast und so. Also eine wichtige Funktion, guckt euch das da mal in den Einstellungen an, spielt damit rum und dann findet ihr schon die richtige Einstellung. Das kann man auch während der Fahrt machen, einstellen und immer mal wieder probieren, wie es einem am besten passt.
Das ist aber in der Software jetzt, ne? Bei Zwift.
Bei Zwift, genau. In der Zwift-Software. Na, dann kommen wir mal zu den Alternativen.
Endlich kann ich auch was dazu beisteuern, weil ich nicht so viel Zwift benutze.
Ja, genau. Alternative ist, würde ich jetzt einmal auf die Tax-Software eingehen, die ich leider noch nicht ausprobieren konnte. Die gibt es nur für einen PC, nicht für einen Mac. Das richtig verstanden habe, ist auch irgendwie eine Lizenz. Aber alles, was ich gesehen habe, sah eigentlich so ganz cool aus. Auch simulationsmäßig.
Kann ich gar nicht so sagen.
Kann ich also nur der Komplettierungsseite hier mal nennen. Das, was wir beide was du vor allem kennst, ich kenne Bicool noch von früher, aber lange nicht mehr benutzt. Und du hast Fullgas auch schon gefahren. Das sind die beiden, die wir kennen. Dazu gibt es noch Trainer Road, das Sufferfest, die wir beide gar nicht kennen. Aber zu Fullgas und Bicool kannst du ja noch was sagen.
Ja, das ist zumindest was, was mir gut gefällt. Ja. Beide gefallen mir gut. Also soll ich das erklären, wie das funktioniert, dass das so ist?
Ja, ja.
Ja. Also es ist also auch Software, die monatlich bezahlt werden muss. Also die Hersteller heißen Bicool mit Bertha Konrad, B-K-O-O-L und Fullgas, F-U-L-G-A-Z, Fullgas. Diese Software, jetzt nehmen wir mal Bicool, das habe ich am meisten getestet und das waren auch die Anfänge. Die bietet einem die Möglichkeit, Strecken nachzufahren, die es auch wirklich in der echten Welt gibt. Ein gutes Beispiel ist immer Alpe d'Huez, versteht ja jeder. Das ist halt dieser Berg, den ihr nur berghochfahrt mit den Parkieren. Und in der Regel ist das ein Programm. Wenn ihr das im echten Leben fahrt, braucht ihr mehr als eine Stunde, vielleicht sogar anderthalb. Und so ist das, wenn ihr das auf dem Home-Trainer-Programm startet und wollt das durchziehen, dann wisst ihr auch, naja, mehr als eine Stunde bin ich dabei. Und dann kann ich mir, wenn ich die Bicool-Software starte, aussuchen, was möchte ich denn am Fernseher angezeigt bekommen? Möchte ich nur die Strecke sehen? Mhm. Also kehre links und rechts und links und rechts, finde ich übrigens eine ganz tolle Ansicht.
Mhm. Mit Karte hinterlegt.
Mit Karte hinterlegt, dass ich halt weiß, ich bin jetzt in der Kehre und ich sehe, ich muss noch das Programm machen, dann bin ich oben. Also einfach nur eine Animation ich fahre eine Strecke nach, ohne Video Videoanimation. Und dann ist es ja so, dass diese Software wie folgt funktioniert. Irgendjemand auf dieser Welt hat diese Strecke mit einem GPS-Gerät, mit einem Garmin oder mit einem Wahoo oder mit welchem Computer auch immer aufgenommen. Also wie lang ist die Strecke, welche Steigung, und hat dabei gefilmt und hat diese beiden Informationen gekoppelt. Das heißt, bei jeder Kehre gibt es auch das entsprechende Videobild, diese Videosequenz dazu. Und das, wenn du jetzt sagst, jetzt möchte ich nicht die Karte angezeigt bekommen, sondern das Video angezeigt bekommen, dann fährst du halt die Strecke nach und wenn dann die nächste Rechtskurve kommt, dann geht auch die Kamera rechts. Und übrigens, ihr fahrt ja nicht das Tempo wie derjenige, der es aufgenommen hat. Entweder läuft der Film schneller ab, weil ihr schneller seid, oder langsamer ab. Aber ihr seht immer genau das richtige Bild, wo ihr euch gerade befindet. Und das finde ich sehr motivierend. Jetzt habe ich das lange nicht mehr benutzt, aber als ich das damals sehr intensiv benutzt habe, fand ich Alpe d'Huez immer so ein Klassiker, dass ich nicht aufgebe. Das heißt, ich weiß, wenn ich Alpe d'Huez starte, das passiert nie, dass ich nicht zu Ende fahre. Das ist der Kopf sagt, dann mache ich nicht.
Das ist genauso ein motivierender Faktor wie bei Zwift. Man fährt das zu Ende, ne?
Genau. Oder man sagt, man guckt so eine ganze Tatort-Folge und fährt dabei bei Zwift irgendwas.
Ja, ja.
Dann guckt man ja auch den ganzen Tatort zu Ende und sagt nicht, nee, jetzt fahre ich nur einen halben Tatort. Na, das ist aber auch bei Bicool so. Starte ich jetzt zum Beispiel Alpe d'Huez. Oder Sacalobra auf Mallorca ist auch so ein schönes Ding, fährst du halt auch.
Aber so ein, zwei Strecken hast du doch da mal hochgeladen, ne?
Genau, da kommen wir gleich zu. Und dann fährt man das nach und dann ist man mit der Welt zufrieden. Man hat im Prinzip, wenn man es will, gar keine Gegner um sich drumherum. Man fährt ganz allein die Strecke. Aber man kann natürlich auch sagen, ach nee, ich schalte das frei, dass auch andere mitfahren können. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber angenommen, ich entscheide jetzt um 19.50 Uhr, ich fahre Alpe d'Huez. Dann ist das sichtbar für alle anderen Softwarenutzer. Und dann schaltest du oder Person XY irgendwo in Deutschland zufälligerweise auch die Software an und sieht, ach, da gibt es irgendeinen Typen, Dan heißt der fährt jetzt gerade Alpe d'Huez, ach, da fahre ich mit. Mhm. Ne, dann fährt der einfach mit. Dann kann er sich entscheiden, fahre ich von unten, wenn ich erst nur einen Kilometer weg bin und er versucht mich dann einzuholen oder er sagt, nee, ich starte da ein, wo er ist. Und dann siehst du auf einmal, pop, ist eine zweite Person, die mit mir Alpe d'Huez hochfährt. Und da das niemals so viele Leute sind, ist es auch egal, wenn die viel, viel schneller sind. Dann sind sie halt viel, viel schneller, sie sind aber auch schnell aus deinem Blickfeld weg.
Aber die sieht man ja auch nur so als kleines Icon da irgendwie, nicht als Simul, also nicht als Avatar.
Sie sind nicht störend im Bild und das ist natürlich auch völlig okay. Wie im echten Leben auch, fährt man als Gruppe mit 20 Leuten Alpe d'Huez hoch, naja, dann hast du ein paar, die in deiner Liga sind, die um dich drum rum sind und dann kommen ein paar Überflieger, die fahren eben auch weg und dann sind sie eben auch weg, dann stören sie auch nicht. Oder die zu langsam sind, denn dann so weit hinter dir ist auch okay. Es ist ziemlich realistisch. Und wer das möchte, und das habe ich jetzt ja auch gemacht, über den Brocken hatte ich das aufgenommen oder La Palma, man kann ja auch seine Lieblingsstrecken genau selber produzieren und hochladen. Das heißt, jetzt nehmen wir mal den Brocken, Das habe ich dann mal getestet, weil ich auch wissen wollte, wie der Prozess abläuft. Dann sind wir da hochgefahren und ich habe es halt gefilmt. Und die Brockenauffahrt, die habe ich dann beigesteuert.
Cool.
Und finde ich zum Beispiel sehr schön, wie Col de la Madeleine ist ein Knaller, dieses Video.
Ja, ja, also das bin ich auch, glaube ich, schon mal gefahren. Das sind diese 1700 Höhenmeter am Stück, glaube ich. Ne?
Ja, da bist du schon ganz schön gefordert. Das heißt, das ist eine andere Art von Software. Und Fullgas ist im Prinzip ähnlich. Be Cool funktioniert nicht auf Apple TV, funktioniert auf Laptop gut und funktioniert auf iPad gut, funktioniert nicht auf Apple TV. Und Fullgas funktioniert nur auf iOS und Apple TV. Das heißt, das sollte man wissen. Ja. Und Fullgas ist im Prinzip nur ein anderer Anbieter. Das Prinzip ist fast das gleiche.
Gibt es da auch denn mehrere auf einer Strecke?
Ja, bei Fullgas nicht. Bei Fullgas war ich immer alleine.
Man muss auch mal gucken, wo die dieses Jahr sind. Ne?
Genau.
Also vielleicht hat sich da auch schon wieder einiges getan. Das ist ja als Stand letzten Jahres.
Genau, Fullgas ist dann nicht mehr bei mir attraktiv gewesen, weil ich halt Be Cool doch irgendwie alteingesessen besser fand.
Und Be Cool muss man auch bezahlen. Und die sind ja nun Trainerhersteller auch. Die bauen eigene Trainer. Bauen aber beides. Du kannst aber auch die Fremden, kannst auch mit dem Kicker da fahren. Ne?
Genau, du kannst den Kicker nehmen, du kannst eine Elite nehmen, du kannst den Tax nehmen.
Ja.
Du kannst da, letztendlich könntest du auf einer freien Rolle mit dem SRM-Powermeter oder Rotor-Wattmesskurbel da auch ein bisschen was bestücken. Das ist jetzt aber, was ich meine bei Be Cool, ist halt definitiv die Software.
Mhm.
Ja? Und die, mit welchem Trainer du die dann fütterst, wattmessungsmäßig, ist egal.
Okay.
So, und das finde ich ein bisschen entspannter. Und definitiv geht es bei mir darum, eher so, Mensch, ich schalte das an und dann möchte ich hier Sacalobra fahren oder irgendeinen Berg will ich fahren und dann nicht viel Trara drumrum. Mhm. Und ich stehe aber zwischen den Stühlen und ich finde es auch nicht so, das ist auch gar nicht mehr so witzig. Ich finde jetzt ja auch Zwift attraktiv, nicht unattraktiv. Aber es darf nicht zu viel Halligalli da auftauchen auf dem Monitor. Verstehst du? Also, je mehr Entertainment Halligalli da ist, desto mehr habe ich das Gefühl, ich bin bei Sony Xbox oder Sony PlayStation.
Das ist ja auch der Sinn der Sache. Das scheint ja zu funktionieren.
Das funktioniert ganz dolle, weil auch Sony PlayStation ganz dolle funktioniert. Es gibt aber auch noch diesen, dann finde ich mich aber auch nicht gut, mit dem Finger zu zeigen, ja, du bist aber die Anti-Fraktion, bin ich nicht. Ich bin nur nicht so der Computerspiel nah.
Ja, du hast schon recht. Also diese Simulation, da mal so einen Berg hochzufahren, das ist ja auch eine entspanntere Geschichte, weil eben nicht irgendwie kein Rennfeeling.
Aber es ist trotzdem anstrengend.
Genau, es ist anstrengend. Man hat schöne Bilder, man kann auch mal eine Strecke nachfahren. Ich muss mal gerade überlegen, warum ich das...
Ideale Situation wäre, ich würde einen Euro pro Fahrt bezahlen. So, dann mache ich mir mich am Dienstag... mache ich mal Alpe d'Huez und nächste Woche Mittwoch mache ich dann mal 2 Stunden Zwift. Verstehst du? So ja, Pay-Per-Use, ne? So, wo ich sagte, ja, aber jetzt dieses Abo für 15 Euro Zwift zu machen, dann fahre ich das nur 4-mal im Monat und würde aber lieber zwischendurch mal wieder Col de la Madeleine fahren und das gibt's da aber gar nicht. Und naja, das ist halt einfach letztendlich ein Luxusproblem, was man dann hat, dass man halt sagt, ich will nicht so oft Mitglied bei allen möglichen Veranstaltern sein. Da ist Fullgas noch das Günstigste.
Mhm.
Fullgas hat auch die Möglichkeit, für 6 Euro ein Jahresabo zu machen. Und daran ist es ganz einfach so ein bisschen, was ich bei Be Cool noch sagen möchte, was mir richtig gut gefallen hat, und das funktionierte auch eine Zeit lang, wo es Swift noch nicht gab, ganz gut. Was ich halt auch sehr schön finde, ist, dass man sich verabreden kann.
Mhm.
Ja, dass man halt, das kann ich nochmal den Leuten erklären, die so eine Software nicht verstehen. Ich kann also jetzt sagen, wir nehmen jetzt wieder mal ein blödes Beispiel. Wir nehmen jetzt Alpe d'Huez. Ingo, Olaf, meine Freunde, passt mal auf. Am Sonntagabend, wenn die Kinder im Bett sind, um 21.45 Uhr, ne, spät, fahre ich das. Wenn ihr noch wach seid und Lust habt, ich bin um 21.45 Uhr, startet das. Und du kannst, wenn du das wirklich so planst, auch ganz knallhart sagen, 21.45 Uhr beginnt der Startschuss. Dann kann man sagen, man kann sich einloggen und an der Aufwärmphase um 21.35 Uhr teilnehmen. Das heißt, die Freunde haben dann 10 Minuten Zeit, sich einzuloggen, sich warm zu fahren und auf den Startschuss hinzufahren.
Okay.
Sie können sich auch eine Minute vorher einloggen. Aber 21.45 Uhr geht das Ding los. Und das ist natürlich auch cool, wenn man sagt, man hat jetzt so einen Freundeskreis, 3, 4, 5 Leute oder nur zu zweit, und sagt 21.45 Uhr, der Punkt ist gesetzt, wie im echten Leben auch. Wenn wir uns zum Mountainbiken verabreden wir uns auch zu einer festen Uhrzeit und dann fahren wir los. Mhm. Plus minus natürlich ein paar Sekunden, aber nicht plus minus eine halbe Stunde.
Ja.
Und das fand ich ja auch immer ganz gut.
Das geht, glaube ich, bei Zwift auch. Ich weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf, wie, weil ich es noch nie gemacht habe.
Also ich habe mich mit Olaf mal bei Zwift verabredet, aber wir wussten auch nicht, wie es geht. Da haben wir einfach gesagt, ich bin um 20 Uhr auf Zwift. Und dann habe ich den Olaf da gesehen, er hat mich gesehen, aber das war jetzt auch irgendwie total unspannend.
Ja, ja,
weil ja auch tausend andere hunderte, Leute drumherum sind. Ja, hunderte ja. andere drumherum sitzen und dann verliert man sich auch komplett aus
Vielleicht
den Augen.
Vielleicht müssen wir mal so Enjoy Your Bike Group Rides da anbieten.
Genau. Aber nicht, wenn ihr weniger als 4 Watt pro Kilogramm tretet. Das geht nicht.
Gut, das heißt, das sind die Alternativen.
Das sind also Be Cool und Fullgas, die ja, ja. und Sufferfest, Trainer Road, kann ich nicht
zubeisteuern. Trainer Road ist, glaube ich, mehr so trainingsorientiert. Ich glaube, die haben gar nicht so viel Simulation. Bei Be Cool hattest du noch vergessen, kann man da nicht auch GPX-Dateien hochladen und die nachfahren?
Genau.
Das ist auch noch eine coole Sache.
Auch noch eine coole Sache.
Kann man, da komme ich aber später auch zu, das kannst du auch mit den Fahrradcomputern machen.
Und als alternative Software, oder möchtest du das lieber, ich will keine Software machen und wer jetzt ein bisschen nerdiger unterwegs ist und sagt, ich brauche diese Animation gar nicht, dann gibt es auch immer noch Golden Cheetah, es kostet kein Geld.
Okay, da kann man auch,
kannst du richtig,
das kann man mit dem Kicker koppeln?
Klar, kannst du richtig dir die Kante geben. Wusste also wenn du jetzt nicht. So ein richtiges Intervallprogramm da abschießen willst.
Ach, das muss ich mir auch mal angucken, ist auch cool.
Wobei, das kostet auch kein Geld.
Wenn ich verliere ja dann meine Levelpunkte, wenn ich jetzt eine andere Software benutze zum Testen, ne?
und das ist ja gut, dass Ingo es wenigstens zugibt. Er ist da sehr empfänglich für.
Nee, also da, weißt du, habe ich Level 22 immerhin schon.
Und was soll mir das
Level,
jetzt sagen?
Bei Level 25
du bist ein besserer Mensch.
Bei Level 25 kriege ich wieder ein neues Fahrrad. Damit, das ist natürlich dieses Belohnungs. Bei mir, also ich brauche das nicht. Also ich finde es ganz cool. Manchmal fixt es mich auch an, zu sagen, ah, ich mache jetzt noch mal was. Aber bei Kindern, ne? Bei meinem
ich
Sohn.
Ich sehe das ja bei deinem
Level,
Sohn.
Oh, Level, als der, wie sehr er sich gefreut hat, dass er Level 12 hatte und Alpe du Zwift das erste Mal fahren durfte. Dann ist der mit seinen 11 Jahren da 3 Stunden diesen Berg hochgefahren. Langsam, ne? Also er fährt ja langsam, er hat ja auch keine Übersetzung, dass er sich jetzt die Beine kaputt fahren kann, ne? Aber das ist schon krass.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
So, was macht man jetzt, wenn man überhaupt keine Software will?
Naja, das hatten wir doch. Du kannst das Handy benutzen, kannst sagen, ich mache den Ergometer-Modus und fährst einen Ergometer-Modus.
Genau, das heißt, die Variante gibt es immer noch. Man kann bei Wahoo netterweise übrigens auch den Wahoo mit dem Bolt steuern, da die Wattzahl eingeben, da gibt es eine eigene Kickersteuerung.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ja, doch. Du kannst dann wirklich das Steuerungsgerät und kannst mit den Pfeil hochtasten einfach die Watt einstellen, wie du sie fahren willst. Das ist ganz cool. Du kannst auf den Bolt auch eine GPX-Datei laden, die nachfahren und der Kicker steuert das dann und der Client mit hoch, runter und so, dass
das wusste ich gar nicht.
Ein Gefühl für eine Wettkampfstrecke zum Beispiel bekommen kannst. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen vom Allgäu-Triathlon. Hatte ich auch vor, wollte ich ein Video drüber machen, habe es nie geschafft. Hätte ich das gewusst, hätte ich gewusst, dass ich mit dem Rennrad dahin fahre, wahrscheinlich. Nee, also das ist ganz cool. Geht, glaube ich, auch mit dem Garmin irgendwie, aber ich weiß nicht, ob der dann auch den Trainer steuern kann oder nicht. Da bin ich überfragt jetzt. Aber ja, zumindest
keine Ahnung
von. Kann der Garmin oder alle Fahrradcomputer können auch das alles anzeigen. Dann gibt es meistens, jetzt bei Wahoo auch insbesondere, gibt es eine App, mit der man einfach sagen kann, 200 Watt, 250 Watt, je nachdem, wie viel man fahren will. Das macht ihr, glaube ich, auch ganz oft im Fitting so, ne? Dass ihr dem Kunden da einfach eine Wattzahl eintragt.
Genau.
Nicht
immer, aber manchmal muss man das machen.
Wichtig ist, wenn ihr jetzt solche GPX-Dateien nachfahrt oder so, dann seht zu, wenn ihr das bei Strava hochladet, dass ihr das als virtuelle Radfahrt markiert, weil sonst könnte es sein, weil man auf der Rolle meistens ein bisschen schneller fährt oder so, dass da irgendwelche Segmente sich Leute vielleicht ärgern könnten. Dass
cool und Zwift machen das ja automatisch.
Genau, dass du vielleicht einen Kommender wegfährst, den es sonst gar nicht gibt und so. Zwift macht das automatisch, genau. Das ist so, dass die Alternative ohne Software, die meisten fahren aber mit irgendwas meistens. Also es ist selten, dass einer wirklich so strukturiert ist, dass er sich die Trainingsprogramme dann selber da zusammenklickt auf seinem Smartphone. Ja, dann sind wir.
Aber das ist neu, ja. Das ist wichtig, dass wir diese Sachen mitgegeben haben. Zu dem Ganzen müsst ihr euch überlegen, wie wollt ihr diese Smart Trainer denn befeuern? Mit was wollt ihr die ansteuern? Mit welcher Variante? Bis hin zu kostenfrei, aber eben auch bis hin zu Software, die ein monatliches Geld kosten. Das ist für viele Leute erstmal neu, die Information.
Das Populärste ist tatsächlich momentan Zwift. Und Zwift und Kicker, die haben das den Markt irgendwie den revolutioniert. Ja, also wirklich revolutioniert und salonfähig gemacht und haben mich dazu gebracht, glaube ich, 1,5 bis 2,000 Kilometer letzten Winter drin zu fahren, was ich im Leben früher nicht gemacht habe. Also das war schon, ist schon krass. Jetzt kommen wir überhaupt zu so ein paar Tipps, die Strategien wirklich auf die Rolle zu gehen. Das ist mir jetzt so als letztes noch eingefallen, als ich mich hier vorbereitet habe auf das Thema, der innere Schweinehund. Wie kriegt man das hin, dass man überhaupt Rolle fährt? Und eins ist tatsächlich diese Kombination mit Zwift und Belohnungssystem und so weiter, die es einem einfacher macht. Das heißt, Geld reinschmeißen.
Viel einfacher macht.
Geld reinschmeißen in den Trainer, also Geld investieren, Geld in die Software reinschmeißen, ist sowieso schon mal eine Motivation, weil man denkt, ach, das muss ich jetzt mal machen. Das ist so wie das Fitnessstudio, wo man dann sagt, oh, ich habe doch jetzt bezahlt, da muss ich auch hin. Aber ansonsten, ja, tatsächlich diesen Psychologievorteil von Zwift nutzen, ist ein Tipp von mir. Rennen, mal so ein Rennen ausprobieren, diese Gruppenfahrten machen und gucken, ob man irgendwo das rausfischt. Oder wenn man so ein Typ ist wie du, vielleicht so eine Software wie Fullgas, wo man sich diese ganzen schönen Ecken, wo man erstmal noch nicht hinkommt, wirklich per Video nachfahren. Das macht auch richtig Spaß. Mal die Kona-Strecke vom Triathlon nachfahren und solche Sachen, dass man da versucht, sich darüber einfach eine Motivation zu schaffen. Dann ist es für mich, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass ihr Workouts macht. Macht ein Intervalltraining. Fahrt nicht nur stupide, weil das wird irgendwann langweilig. Das ist so wie beim Schwimmen. 1500 Meter schwimmen können ganz schön lange werden. Aber 5 mal 200 plus 3 mal 100 oder was jetzt, weiß ich nicht, wie sich wieder bei 1000 an. 5 mal 200 sind 1000, dann nochmal 5 mal 100 oder sonst wie. Da geht die Zeit halt schneller rum. Ich verstehe es nicht, obwohl man eigentlich länger im Wasser ist. Ne, das ist so dieser Fun-Faktor, vielleicht mal auf die Uhr gucken, mal nochmal, hier machen wir noch ein paar Sprints und sonst wie und dann bei nach 5 Sprints denkst du, ach, 10 schaffe ich auch noch.
Das ist ja, wenn wir beide schwimmen gehen, ist schon mal sonnenklar, das macht viel mehr Spaß, weil wir da, was weiß ich.
Wir machen halt immer irgendwelche Spielereien, genau, und das ist im Indoor-Training, Outdoor-Training ist, kann man auch mal 2-3 Stunden spazieren fahren, weil man immer was Schönes sieht, schönes Wetter, man hat Abwechslung, die Welt um einen rum bewegt sich. Das ist ja für die Augen und für den Kopf schon wichtig. Und das fehlt dir Indoor natürlich. So toll Zwift ist, aber es bewegt sich trotzdem nichts um dich rum, peripher zumindest nicht. Und das kann man dann so ein bisschen sich das alles auflockern. Für mich auch noch wichtig, und dann wirklich würde ich jedem den Tipp geben, diese Grundlagenausdauer. Ich lese das oft, dass Leute bei Strava Grundlage trainieren, bei Zwift dann Grundlage trainieren, wirklich 2-3 Stunden oder 1,5 Stunden Grundlage. Da würde ich sagen, macht das draußen. Das kriegt man draußen auch hin, auch bei Kälte, sonst wie. Er geht ja jetzt mit dem Puls und auch mit der Atmung dann nicht so ins, für so eine Grundlage bedeutet ja irgendwie 120er Puls, 130 vielleicht maximal. Weil das wird echt lang, also so ein kontinuierliches Tempo. Vielleicht mit einem Fernsehfilm könnte man es vielleicht machen.
Das wollte ich gerade sagen, wenn du einen schönen Fernsehfilm laufen lässt, dann weißt du zumindest, das ist so ein
90-100
Minuten Ding.
Fernsehfilm nervt natürlich, Fernsehfilm funktioniert bei mir nicht, wenn ich hart trainieren will, weil dann konzentriert man sich
Grundlage
dann.
Grundlage ist nicht hart
trainieren. Aber Grundlage ist natürlich schön draußen, wenn natürlich jetzt wirklich nur regnet, dann macht das drin, ne? Aber das ist so das, was wirkt, das wird wirklich langweilig sonst. Das wird selbst mit Film manchmal schon ein bisschen zäh. Der Kicker Climb ist immer noch eine Empfehlung von mir, einer Sitzprobleme hat, einfach um es angenehmer zu machen, um Abwechslung auch in der Bewegung reinzukriegen. Lenker wird mal hochgefahren. Und was ich noch gemacht habe, ist diese Seriensucht. Du findest ich gucke gar nicht viele Serien, aber wenn ich irgendwie so eine blöde Staffel mal anfange, dann denkst du auch, ach, die musst du jetzt auch zu Ende gucken. Und dann das Schlimme ist ja, dann kommen irgendwie am Ende so einer Staffel immer noch so ein Cliffhanger in die nächste rein. Und da habe ich letztes Jahr auch irgendwie 1, 2, 3 oder 4 Staffeln habe ich auf Zwift tatsächlich geguckt. wobei ich auch vieles anfange und wieder aufhöre. Also es gibt wenige Serien, die mich dann wirklich, die wirklich Spaß machen. Aber wenn dann mal eine dabei ist, dann mache ich es aber auch wirklich konsequent so und sage, okay, wenn ich noch eine Folge gucken will, dann bleibe ich hier auch sitzen. Und dann trainiert man auch besser. Also das ist tatsächlich auch noch so eine Variante, mit der man sich so ein bisschen überlisten kann, vielleicht doch noch mal einmal mehr sich auf die Rolle zu setzen. Und das sind so die kleinen Tipps, die man so geben kann. Und hast du sonst noch irgendwas? Fernsehfilm hatten wir
jetzt. Fernsehfilm finde ich wirklich am allercleversten. Genau, ja. Das ist so gute Ablenkung.
Ja, und damit kriegt man das eigentlich ganz gut hin, sich da, ja, dass man diesen inneren Schweinehund überwindet. Der lässt sich auch im Winter sowieso ganz gut überwinden, weil man ja einfach nur eine Hose anziehen muss und ein Trikot und nicht sich so reinpellen muss wie draußen fahren, wo man jetzt erstmal irgendwie 10 Minuten am Anziehen ist. Ja. Und lass das Rad stehen, ne? Das ist auch ein Pro-Tipp. Bloß nicht jedes Mal auf- und abbauen. Wenn ihr das, wenn, also ihr das deswegen auch, wenn ihr irgendwo ein altes Fahrrad herkriegen wollt, kauft euch das, weil wenn das Rad da immer steht, einfach nur iPad anschalten, losfahren, das ist schon auch eine wichtige Hürde. Wenn das, wenn man das jedes Mal erst aufbauen will, da hat man auch nicht immer Lust zu. Gut, dann müssen wir über unser Setup noch sprechen oder haben wir das jetzt nebenbei hier schon alles erzählt, ja, ne? TV und sonst wie. Du hast über dein Fahrrad geredet. Ich habe ein altes Fahrrad eingespannt.
Ich habe Kicker, ich habe Climb, ich habe diesen Tisch, ja. Matte drunter und Apple TV.
Dann fehlen uns jetzt nur noch die Picks. Und ich picke eine Software, mit der man super Indoor-Training machen kann.
Das kann ich
Das ist so eine Simulation. Und das nennt sich Zwift, kostet 15 Euro im Monat.
Ich hatte gar keinen Pick. Unsere Pick-Story ist der Knaller heute. Ja. Also hast du wirklich einen Pick?
Ich habe wirklich einen Pick.
Ja,
okay. Hat was mit Indoor-Training zu tun. Und zwar picke ich ein leider nicht ganz billiges Laufband.
Okay, ich picke auch ein Laufband. Ich habe auch ein Laufband.
Ja, ja. Nein, also ich habe mir tatsächlich im letzten Jahr, späten letzten Jahr ein Laufband angeschafft, weil ich draußen, ich laufe gerne draußen, aber ich kann im Winter draußen so spazieren laufen, macht Spaß, aber so Intervalltraining gar nicht. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, das ist so die Geschichte dahinter, Fitnessstudio, Laufband mit Zwift gelaufen natürlich. Also Zwift laufen ist nicht annähernd so geil wie Zwift Radfahren, das muss man gleich schon mal dazu sagen.
Ist aber immer noch kostenfrei.
Ist immer noch kostenfrei und ist... Hat auch einen kleinen motivierenden Faktor, aber wirklich nur einen sehr kleinen. Also es ist nicht doof, Zwift laufen, aber es ist auch nicht geil. Jedenfalls habe ich dann mein Handy mitgenommen und habe da über Zwift so ein paar Trainingsprogramme im Fitnessstudio gemacht und sonst. Ich habe gemerkt, dass das tatsächlich sehr effektiv ist und auch richtig Bock bringt. Das gleiche Thema wie beim Schwimmen. 20 Minuten, 30 Minuten laufen, dann sagt einem dieses Programm, ja, jetzt mal 14 km/h laufen für einen Kilometer oder sowas und dann läufst du halt diese 14 km/h und das kann je nach Tagesform auch schon sehr anstrengend sein. Das kann, lass es auch 15 oder dann mal so 400 Meter mit 16 km/h oder sonst wie, wo du richtig Dampf machst, wo du richtig einmal, was mir im Winter beim Laufen fehlt, einmal so diese Wärme spüren, was du im Sommer hast. Ne? Du läufst und schwitzt richtig und so weiter. Und dann war das im Fitnessstudio, aber das war immer so ein bisschen Dings, habe ich dann lange hin und her überlegt und nach Laufbändern gesucht und sollte auch mit Zwift zusammenarbeiten und so weiter, dass es zumindest sich per Bluetooth verbindet. Und dann bin ich auf Techno Gym gekommen. Die haben das MyRun und nach viel, und das ist echt Pain in the ass, dazu nach Dings zu suchen, nach Laufbändern zu suchen. Du hast ja zum Glück da irgendwie Beratung gehabt und da auch was Gutes gefunden, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt das, was zumindest mir am besten liegt. Es hat Bluetooth und so weiter. Es hat irgendwie eine App, die kann man aber in die Tonne treten. Die habe ich einmal fürs Firmware-Update genutzt und das hatte auch 3 Anläufe gebraucht. Aber danach per Bluetooth mit Zwift koppeln, dann übernimmt er die Trittfrequenz und die Geschwindigkeit direkt und dann kann ich das direkt mit Zwift laufen und fange jetzt im Winter natürlich auch wieder vermehrt an, das zu nutzen. Habe jetzt auch 2 Einheiten drauf gemacht, will so einen Trainingsplan bei Zwift durchlaufen, der nennt sich 13,1, also zum Halbmarathon hin, 3-mal die Woche trainieren da drauf. Finde ich super, ist für mich so ein motivierender Faktor. Die Kinder laufen auch mal drauf, finde ich auch gut und das ist so das Ding, was ich an dem jetzt speziell an dem Laufband gut finde. Es ist leistungsfähig genug. Es hat eine okaye Lauffläche und es sieht nicht so klopperig aus. Das heißt, es hat nicht hat nur so eine ganz kleine Steuereinheit. Und deswegen, kleiner Tipp von mir, Techno Gym MyRun, verdiene ich nichts dran, euch das jetzt hier als Tipp mitzugeben, aber ist auch natürlich wie beim Fahrband auch, das stellt man einmal hin, bewegt es nicht mehr, sie sind 100 Kilo. Was gut war bei den Techno-Gym-Leuten, die haben wirklich professionelle Leute gebracht, die sind zwar nicht billig, das kostet...
Nicht sagen, es ist echt teuer.
3.000 Euro plus, roundabout. Beim Laufband bist du aber sowieso meistens in dieser Region 1.500, 2.000 musst du, ist so der Einstieg, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was deins gekostet hat.
Zwei.
Auch zwei. Das heißt, man fängt sowieso an und diese 1.000 Euro mehr jetzt für das spezielle Laufband war es wert. Laufband war es in meinen Augen wert, weil es, wie gesagt, minimalistisch ist. Da steckt eine relativ professionelle Firma dahinter und die waren auch in der Abwicklung extrem professionell. Weil ich hatte einen anderen vorher schon bei anderen informiert und sonst wie, da funktionierte das. Ich hatte tatsächlich schon anders bestellt, das kam und kam dann nicht an. Und die bei Techno Gym waren extrem professionell. Auch die Techniker, die kamen zu zweit, die hatten richtig Ahnung, die haben das Ding schon 100-mal aufgebaut und haben es auch eingerichtet, haben einen eingewiesen. Und das sind so Sachen, die kauft man da irgendwie noch mit. Also ich mag dieses Minimalistische, das hat wirklich nur so ein ganz kleines Ding. Und der Rest läuft halt übers iPad und man hat nicht so eine Riesenfläche drauf. Also das ist mein Pick, falls ihr, der passt jetzt zum Thema Indoor-Training, falls ihr Triathleten seid und euch da mit dem Gedanken spielt, ich kann das 100%ig empfehlen, dieses Gerät. Und das ist vielleicht wichtig für Leute, die sowas sowieso mal kaufen wollen. So, was hast du mitgebracht?
Ja, wir sind, also die Story ist, ich komme hier rein. Ingo, ich habe heute übrigens gar keinen Pick. Mir fällt gar nichts ein. Es kommt auch nicht immer irgendwas Neues über meinen Tisch, wo ich sage, bin ich so begeistert und etc. Ja, nee, du musst aber einen Pick haben. Ich sage, ich habe aber keinen. Der einzige Pick, der jetzt richtig cool ist, ich habe so eine Callkarte für die USA mir jetzt bestellt, weil ich total sauer auf die Telekom bin und die letzte Abrechnung von 200 Euro fand ich auch nicht so, fand ich auch suboptimal. Und dann sagt dann habe ich gar nichts weiter gesagt und Ingo steht auf und geht zu deinem Papierkorb und jetzt kannst du die Geschichte erzählen.
Also Dan erzählt irgendwas von der SIM-Karte, die er sich für Amerika bestellt hat und ich habe heute Morgen hier in der Firma, kommen ja Post an, einen Briefumschlag bekommen vom Amazon, ohne dass dein Name drauf stand nur Enjoy Your Camera GmbH drauf, ich mache den auf. Finde da so einen komischen Umschlag und denke nur Werbung, bis ich dann überhaupt durch Zufall habe ich überhaupt gesehen, dass da überhaupt so eine Checkkarte mit dran klebt, also so eine SIM-Karte mit dran klebt. Da dachte ich, oh, was ist das? Gucke nochmal auf den Absender, Amazon Rücksendezentrum. Jetzt ist es so, wenn ihr eine Firma seid, die mit Amazon zu tun hat, die schicken auch manchmal einem Rücksendungen, die gar nicht für einen bestimmt sind. Also es ist auch schon passiert tatsächlich. Dann rufst du da an, wollt ihr das wieder haben? Nee, wollen wir nicht und so weiter. Dann habe ich diese SIM-Karte und das alles gesehen. Diesen komischen Flyer habe ich schon weggeschmissen. Die SIM-Karte habe ich nicht weggeschmissen, weil ich dachte, naja, vielleicht meldet sich da bei Amazon noch jemand oder ich sage nachher im Lager mal Bescheid, die sollen dann mal fragen, wem das gehören könnte.
Und nur, weil wir über Picks geredet haben.
Wenn wir nicht über den Pick gesprochen hätten, dann hättest du die Karte nie bekommen.
Nee.
Weil die hätte hier auf dem Schreibtisch gelegen. Ne?
Und ich wäre in den USA.
Ja, ja. Nee, also das ist...
Also mein Pick ist jetzt mal ein ganz brauchbarer. Ich fliege in die USA und habe mich letztes Mal so bitterböse über die Telekom geärgert, über die Abrechnung, die ich bekommen habe, weil dummerweise muss ich auch viel telefonieren. Und wenn das dann mal ein gewisses Kontingent überschreitet, ich hatte letztes Mal irgendwie 450 Minuten, das ist doch ein bisschen viel, aber so ist das manchmal in meiner Welt. Und dann hatte ich jetzt gesagt, ach, ich gucke mal, ob es da nicht Alternativen gibt. Und dann finde ich diese Alternative Unlimited Talk, 30 Minuten USA für 18 Euro, das ist mein Pick.
Mit Unlimited Daten auch, oder wie?
Ja, 4 GB Daten Highspeed.
Okay.
Aber Talktime ist halt wichtig, ne? Weil man kann auch noch einen besseren Vertrag machen bei der Telekom, aber ich finde jetzt für 30 Tage 18 Euro auszugeben und man muss nichts registrieren, die verfällt nach 30 Tagen. Das ist mein Pick.
Ich lese mal die Telefonnummer vor, damit die
Dankeschön.
Leute... Steht gar nicht drauf. Aber,
Na, weiß man nicht. Aber
Du hast tatsächlich eine amerikanische Telefonnummer.
Genau, du hast jetzt eine Karte, die kostet
Wie heißen die, Leica Mobil?
Leica Mobil macht das, aber die Karte heißt Tourism. Kannst du bei Amazon bestellen, kostet 18 Euro. 30.
Verlinken wir.
Tourism. Kannst du verlinken. Und behebt das Problem jetzt mal für 30 Tage.
Chip, Sparkasse, Trusted Shops.
Genau.
Okay.
Und finde ich jetzt mal eine clevere Sache, wo man letztendlich, wenn der Telefonanbieter einem nur noch Probleme in den Weg legt und diese Daypass sind ja auch ein Witz. Also ja, so was soll denn
das? Ja, zumindest, also europaweit haben wir jetzt ja nicht mehr so große Probleme, nee, aber
Fernreisen
ist echt ein Problem.
Und da habe ich jetzt einfach gesagt, weißt du was, ich habe ja auch gar kein Problem für die Tage mal kurz eine andere SIM reinzustopfen und dann können die mich mal. Ich wollte jetzt gar nicht so böse reagieren, aber die letzte Abrechnung war eine relative Frechheit. Und dann habe ich jetzt gesagt, ich fliege am Donnerstag in die USA für längere Zeit, dann nehme ich jetzt mal diese Karte. Und deswegen ist das mein einzigster Pick, den ich mir genommen habe. Und hätten wir nicht drüber geredet, wäre in deinem Papierkorb gelandet.
Ja, was, aber dass die ja auch deine Adresse, deinen Namen nicht mit drauf geschrieben haben.
Das war jetzt absolut komisch, blöder Zufall, sonst steht da immer mein Name drauf.
Ja, ja. Gut. Ja, ich habe gedacht, das ist wieder so ein typisches Amazon-Ding, ne? Da kommt wieder irgendwas an, was keiner bestellt hat.
Also was es nicht alles für komische Picks gibt. Du hast ein Laufband für 3.000 Euro, ich habe eine SIM-Karte für 18 Euro.
Ja, das habe ich jetzt auch gepickt, weil es zum Thema passt und weil tatsächlich, wenn Laufband ist es und Zwift und sonst wie, das ist also Laufband, das ist aber auch ein Markt, der ist so unübersichtlich, das gibt es überhaupt gar nicht.
Ich bin mit meinem ganz zufrieden.
Ja. Gut, also dann jetzt kurz Herbstferien mit einer kleinen Pause. Einmal Christian Haupt, Triathlet, das machen wir nächste Woche, das Interview, das kommt noch.
Wir können gar nicht zu Hawaii beisteuern dieses Jahr, ne? Es gibt gar keine Hawaii-Ironman-Sendung von uns beiden.
Wann ist denn die? Hawaii.
Ja. Na jetzt?
Nächstes Wochenende.
Jetzt?
Tatsächlich nächstes Wochenende.
Ja, ich glaube.
Okay. Ja, ich bin ja noch da.
Ja, und
aber das macht ja keinen Spaß alleine.
Du müsstest halt...
ich dachte, das wäre noch 2 Wochen hin.
Ich glaube, ist jetzt...
Kannst ja schnell von den USA schnell rüberfliegen.
Ja, ich bin schon da. 12. Oktober bin ich nicht da.
Na, da bin ich auch nicht da. Ja. Ach. Na, dass die diese Herbstferien auch so blöde legen dieses Jahr, ne? Unglaublich.
Dass die diesen Ironman auch so blöd legen.
Ja, das auch.
Also es sei denn, wir machen eine Videokonferenz.
Ja, das ist ja aber auch den Hawaii Ironman, den kann man auch noch eine Woche später, wenn wir da dann
wenn Klasse wir dann wissen, besprechen. Wer gewonnen hat, ne?
Genau.
Ja,
ja, wer gewinnt denn? Ich sag Cameron Burf.
Ich sag nichts mehr, ich liege dann immer falsch und dann schwer zu sagen.
Cameron Burf, Frodeno könnte es auch schaffen. Na, gucken wir mal.
Frodeno ist immer ein heißer Favorit, weiß man, schwer zu sagen. Nee, also ich finde es halt gut, dass es so viele gute Athleten gibt.
Ja, ja.
Das finde ich eigentlich erstaunlich, wie viele Leute da in dieser Weltspitze um die 8 Stunden drumherum abreißen können. Mann, Mann, Mann. Also da gibt es ja nun wirklich mehr wie 10 Leute, die auf dem Niveau rumtanzen. Krass. Ja. Und wie stark natürlich Deutschland da vertreten ist, auch sehr krass.
Ja, ja. Das waren jetzt die letzten Jahre, waren wir immer drin. Aber ich glaube, dieses Jahr...
Ja, wir werden sehen.
Dieses Jahr bin ich mal gespannt.
Also unser Ironman Hawaii Podcast ist dieses Jahr sehr kurz.
Genau.
20 Sekunden.
Es sei denn, es gibt wieder Reifenpannen, wo wir drüber sprechen können am Ende. Alles klar, na dann auf jeden Fall.
Ich verabschiede mich für längere Zeit aus dem Podcast.
Genau.
Vielen Dank an euch. Ganz tolle Kommentare, die ihr da schreibt. Also wir sind wieder von den Socken, wie viel Herzblut ihr da gerade bei iTunes-Kommentaren abgebt. Vielen, vielen Dank.
Und dann
motiviert uns ja weiterzumachen.
In Kürze wieder auf diesem Kanal. Und fahrt schön Rad, Indoor vor allem. Wenn noch Fragen sind, wie gesagt, wir stehen auch beratend zur Seite. Wenn wir noch irgendwas vergessen haben, gerne in die Kommentare, eine E-Mail schreiben. Podcast@enjoyyourbike.com. YouTube@enjoyyourbike.com würde auch funktionieren.
Und dann wir kriegen sehr viele Anfragen. Also wenn wir mal was überlesen und übersehen, dann ist es keine böse Absicht.
Und in den Herbstferien ein bisschen Geduld haben. Es kann sein, dass wir beide zu der Zeit dann gerade nicht da sind.
Dann
alles klar.
Haben wir's. Tschüss.
Dann bis bald. Tschüss.